Hi, seid ihr bereit für Brett Time Stories? Der Brettspiel-Podcast mit Haider und dem Potti. Jung, verbraucht, geil und hirnleer. Viel Vergnügen.
Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brett Time Stories BDS. Heute hier wieder zu dritt am Start, nachdem der Daniel zuletzt mal nicht da war. Und ich begrüße ihn auch wieder recht herzlich. Heute wieder live dabei, nicht nur zugeschaltet, der Daniel Haider. Schönen guten Tag.
Vom FC Süder Braro Pia freigestellt heute. Dann muss er das Training schwänzen, damit er für den Podcast dabei sein konnte. Ich grüße dich auch sehr recht herzlich, mein lieber Potti.
Moin, moin, schönen guten Tag. Freue mich, dass du wieder da bist, Alter. Das war schon irgendwie komisch, zu zweit im Podcast zu sein, aber nicht mit dir. Das war irgendwie, hat sich das falsch angefühlt.
Ich habe heute reingehört, es war komisch, ja. Es ist schön, aber komisch.
Aber ich habe dich relativ gut eingebaut, oder?
Voll. Aber wir sind ja heute auch wieder quasi, wir haben zusammengefunden und wir haben uns ja wieder mal Verstärkung in den Podcast geholt.
Wir haben
also heute Dreifaltigkeit hier, Dreimannigfaltigkeit.
Wir haben wieder eine Expansion dabei, genau.
Genau.
Ja, Daniel, du machst das immer so schön, dann stell du doch mal kurz vor, damit wir den Vorhang auch direkt öffnen können.
Ja, wir haben den lieben Frank. Eigentlich müssen wir gar nicht mehr großartig viel dazu sagen. Der wunderschöne Verlag. Ich war gestern nochmal auf der Page und musste nochmal die Gründungsbuchstaben, den Gründungstext nochmal nachschauen, um das Thema des heutigen Tages zu generieren. Und ich finde es tatsächlich echt cool. Es erinnert mich so ein bisschen an Weiße, Kenze, so an dieses Spielerische, so eine schöne Idee dahinter. Ja. Kein geringerer, der Feuerland Verlag mit Frank, mit Mann an Bord hier. Herzlich willkommen.
Moin.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist. Jetzt normal,
ja, freut mich auch.
Normalerweise sagen wir, stell dich nochmal vor, aber ich glaube, die meisten Leute kennen dich, aber für die, wir hatten ja irgendwann mal gesagt, dass wir drei Zuschauer haben. Die drei müssten dich eigentlich kennen. Nein, magst du mal ganz kurz
schön,
hallo sagen?
Dabei, den ich bin.
Genau.
Ja, also ich bin der Frank von Feuerlandspiele und habe diesen Verlag zusammen mit dem Uwe vor 8 Jahren aus der Taufe gehoben. Und ja, in den 8 Jahren ist viel passiert und ja, da sind wir von einem kleinen Verlag zu einem schon etwas größeren Verlag geworden und ja, erleben jedes Jahr wieder neue spannende Sachen.
Wie dieses Jahr.
Mit ein, zwei Hochkarätern auf jeden Fall.
Definitiv.
Ja.
Definitiv.
Ja, und immer ist was anderes. Immer ist irgendwas anderes dann wie jetzt mit der Situation. Also ja, es ist immer, ja, immer spannend, immer aufregend.
Definitiv.
Ich habe jetzt wirklich mal geguckt und da werden wir sicherlich nachher gut drauf zu sprechen kommen. Und die Fragen gehen sehr wahrscheinlich so in die Richtung. Ihr habt echt schon ein paar Schwergewichte in euren Reihen, wo ich dann denke, krass, ey, das ist wirklich alles bei Feuerland. Also wenn ihr jetzt gerade auch alle zuhört, ihr könnt mal eure Regale durchgehen und könnt mal schauen, was da so für Blockbuster, sag ich jetzt mal, der Brettspielszene in euren Regalen schlummert. Ich habe auch ein paar.
Ja, bei mir sind es tatsächlich in Anführungszeichen nur drei.
Nur drei?
Leider nur drei. Ich habe Crystal Palace, Scythe und Gaia-Projekt.
Ich sehe auf Anhieb Gloomhaven Forgotten.
Ach nee, Gloomhaven habe ich auch noch, stimmt.
Ein Fest für Odin sehe ich gerade.
Stimmt, Gloomhaven habe ich auch noch, 4.
Also das sehe ich jetzt gerade, ich weiß gar nicht. Flügelschlag.
Kurz und schmerzlos.
Baratsch.
Ja gut.
Genau, Wasserkraft.
Ja, stimmt.
Da ist ein bisschen was zusammengekommen.
Ja, stimmt, Barrage habe ich auch, aber ich habe es jetzt nicht als Vorland gezählt, weil ich mir, bevor das bei euch kam, habe ich mir das damals bei Cranio Creations geholt. Deswegen habe ich es jetzt erstmal nicht dazu gezählt, obwohl es natürlich als Wasserkraft bei euch gelandet ist. War auch schon eins mal mir in Pile of Shame. Da waren schon ein paar Leute mal nachgefragt, dass ich mal irgendwas dazu mache. Schauen wir mal. Dann, der Daniel weiß, ich gucke immer, dass wir so ein bisschen straffe Linie immer im Podcast haben und mit keiner Anarchie ausbricht. Deswegen Getränk der Folge. Frank, du darfst anfangen.
Oh, Getränk der Folge. Sag mir kurz, was du von mir hören willst.
Hast du irgendwas neben deinem Laptop gerade stehen, neben deinem PC oder trinkst du gar nichts?
Also ich habe gerade nichts daneben stehen. Es war mal davon die Rede, das stimmt, aber ich trinke durchaus, ja. Gerne hin wieder mal einen Tropfen. Müsste dann zur Weinflasche greifen. Soll ich die eben holen?
Das kannst du machen, dann macht in der Zwischenzeit der Daniel weiter.
all das, was ja, für dich angenehm ist, weil Frank...
Wenn ich anstoß, hole ich mir lieber einen Schluck
Wein. Nee, weil Frank, wir haben den Running Gag im Podcast. Und zwar, der Frank kriegt es wahrscheinlich gar nicht mit.
Jetzt ist er gerade die Flasche Wein
holen. Der holt sich jetzt den Sprit hier rein und ich habe hier so einfach so einen Geroldsteiner in die Lampe gehalten. Ja, Geroldsteiner am Start. Mein derzeit Lieblingsflens, das 00er Flens. Und ich habe einen Glendalough Gin, den habe ich mir die Woche bestellt. Ein irisches Destillat. Nina findet den richtig cool. Schmeckt auf jeden Fall richtig geil. Und da habe ich mir schon einen eingegossen. Hier, Frank, du hast gerade unseren Running Gag nicht mitbekommen. Ich habe nämlich immer grundsätzlich zum Podcast nicht nur Hochprozentiges, sondern immer Geroldsteiner. Ah, okay. Und ich mache quasi schon Werbung für Geroldsteiner. Die fangen mittlerweile an, meine Bilder bei Instagram zu liken. Aber ich werde noch nicht von denen ausgestattet, leider. Ich hätte so ein T-Shirt mit so ein T-Shirt oder so, hätte ich ja gut gefunden, aber.
Also sollten wir irgendwann in 47 Jahren mal das erste Merchandise für unseren Podcast erstellen, wird auf jeden Fall ein Geroldsteiner-Logo drauf sein.
Dann ist da was drin.
Ja, wir sind ja eher bescheiden, ne? So.
Kasten umsonst gestellt oder so.
Ja, eine Flasche wäre ja schon super.
Ich wollte gerade sagen, eine Flasche.
Wir sind ja eher bescheiden. Frank, jetzt bist du gerade extra aufgestanden, hast du noch ein feines Tröpfchen geholt. Ja. Was ist es?
Ja, was ich hier habe, ist ein Grauburgunder, Rheinhessen, falls ich das sehen kann.
Ja.
Ich persönlich bin eigentlich so mehr der Rotweintrinker, aber der ist gerade alle. Und dann vergreife ich mich dann vor Ort meiner Frau sozusagen. Ich nehme auch gerne mal einen Weißwein. Rheinhessen ist ja genau da, wo ich eigentlich wohne. Umso erstaunlicher ist, dass ich wenig Weißwein trinke. aber ja, bekanntlicherweise ist der Teufel zur Not auch fliegen oder wie das heißt. Und
so sieht das aus.
Wenn Rotwein jetzt ausgegangen ist, trinke ich dann halt mal einen Schluck.
Smuggling, lass es dir schmecken.
Ich bin ja eher der Weißweintrinker, aber heute für die Folge folgen, da wir ja quasi nach dem Potti-Wochenende drehen, wurde es jetzt mal Zeit, mal was aufzutischen. Zuerst natürlich auch, ich heute diesmal nicht Flaschenpost. Ich habe heute mal eine Flasche Volvic gefüllt mit Böttchers Bestem, frisch vom Fass, ja, frisch gezapft. Und dann, der Daniel hat mich gerade nochmal dran erinnert, ich hätte jetzt auch die Karte nochmal holen können. Habe ja meinen Geburtstag im Schwarzwald gefeiert und dann kam er, ich glaube, du hast mit dem David Rimbach zusammen, habt ihr das glaube ich, gemacht, ne? Wart ihr das nicht?
Oder bei wem? Der Christoph war der Initiator der Geschichte.
Christoph, der auch den Blog für meine Homepage schreibt. Der nächste Beitrag ist schon da, den werde ich jetzt morgen hochladen über das Potti-Wochenende. Der Herr David Hobbs Rimbach, Hodari-Spiele und der Chris und der liebe Heide haben zu viert zusammengelegt, keine Kosten und Mühen gescheut. Und deswegen habe ich mir gedacht, heute auch mal einen schönen Gin, ja, mal das passende Gläschen, wurde auch mal Zeit. Und dann habe ich hier einen schönen Roku-Gin. Straight from Japan.
Grüner Tee.
Der ist auch tatsächlich dort abgefüllt worden und ist dann einmal zu uns rüber geschifft worden. Ich mache mir jetzt mal ein schönes Schlückchen hier rein. So. Muss ja auch zünden, ne?
Und denk dran, das ist kein Federweißer.
Der ist kein Federweißer.
Der Potti ist berühmt für seinen Federweißer.
Ja, oder für den Cider. Genau, und dazu, ich habe extra gegoogelt heute nochmal, was man dafür für ein perfektes Tonic Water nimmt. Und komischerweise habe ich vom Daniel das passende Tonic Water auch geschenkt gekriegt. Deswegen gibt's heute noch ein passendes Thomas Henry Tonic Water. Ich weiß nicht, wie viel da rein muss. Ich mache mir einfach mal voll hier.
Einfach mal einen Schock gesehen.
So ein Gin-Fan, so ein Gin-Experte.
Der Experte ist auf jeden Fall der Heider. Ich taste mich da mal so ein bisschen ran. Ich habe das vor 2 Jahren so ein bisschen für mich entdeckt, aber Experte ist eher der Daniel. Ich trinke einfach eher
Destillat.
Mit.
Ich habe die Woche 3 Gins bestellt. Einmal den Muscatel. Das ist so aus quasi aus dem Muscatella-Wein.
Oh, der ist lecker.
Dann habe ich mir einen Aviation bestellt, einen amerikanischen und hier so einen irischen. Der irische kam bei Nina und mir ganz gut weg.
Aber
ich habe jetzt lange keinen Gin mehr bestellt, aber ich bin noch ein bisschen
ab. Kriegt ihr auch alle getrunken?
Ja, ich bin da auch fast eher nur Sammler. Also ich trinke immer mal wieder einen, also nicht im Überschwang.
Naja. Das ist wie mit der Brettspieles, ne? Die kann man auch nicht alle spielen, aber da ist man auch
mehr. Ja, obwohl, mein Pile of Shame ist sehr, sehr klein.
Ja,
übrigens,
ja,
Frank,
ja.
Kleines Kompliment an dich. Ein guter Freund von mir, der Dominik, der hat vor ein paar Wochen schon mal, unabhängig von Pottis Buhlen, gesagt, ey, ladet doch mal bitte den Frank Heeren ein, der ist immer in den Videos so sympathisch und so, der wäre bestimmt auch richtig für dein Format. An dieser Stelle
Das ist ja nett. Das
soll man ja nicht verschweigen. Also das heißt, Dominik ist ja auch ein treuer Zuhörer, ein guter Freund von mir. Und jetzt haben wir es passend gekriegt. Ne?
Aber Frank, da siehst du mal, wie du wirkst. Ne? Also alle wollen eigentlich irgendwie was mit dir sehen oder was von dir sehen. Jetzt, ich habe dir ja gerade eben schon die Grüße von der Sabrina ausgerichtet, die ja auch frisch den Podcast aufgesetzt haben. Folge 2, direkt ein Gedicht über Feuerlandspiele. Was will man mehr, oder?
Cool, ja.
Was will man mehr? Muss
ich dabei sein. Gute Sache.
Dann, Daniel, walte deines Amtes.
Ja, bevor ich jetzt mit dem Recap starte, muss ich wirklich sagen, ich habe in den letzten Podcast reingehört und wenn ihr da noch nicht reingehört haben solltet, dann tut das. Alexander Pfister war zu Besuch oder zu Gast und wir haben quasi eine kleine Premiere gehabt. Wir haben nämlich unsere Tonspuren getrennt aufgenommen, weil der Alex Pfister nur dann konnte, wo ich fleißig meine Schüler mit Wissen befüllt habe und dann einfach nicht zugegen sein konnte. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich habe versucht, seriös aufzunehmen, aber man merkt schon, wenn man alleine aufnimmt seine Tonspur und keinen Gegenspieler hat, keinen Punkt, den man fixiert, so wie ich euch jetzt anschaue, man kommt irgendwie wie so ein kleiner Tölpel daher. Also es wirkte so ein bisschen stippelig, so wie in den ersten Podcast-Gehversuchen, so würde ich das vielleicht formulieren. Das heißt, ich freue mich super, gefühlt eine Ewigkeit nicht mehr zusammengesessen. Und aufgezeichnet. Das heißt, ich freue mich heute riesig, dass wir wieder quasi dieses Live-Feeling haben, das Interaktions-Feeling haben. Und jetzt haben wir leichte Überschneidungen. Wir werden wahrscheinlich heute Kommentare aus der Horn vs. Alex-Folge beziehen vom Potti, würde ich jetzt mal schätzen, ja. Weil die Folgen dann, wir haben so viel Content produziert, dass die Kommentarsektionen sich leicht verschieben, aber die werden nicht hinten überkippen, sondern wir werden sie nach und nach dann sukzessive einbauen. Und ich habe quasi dann dem Alexander Pfister für den letzten Podcast in meiner Tonspur ein paar Fragen gestellt und habe ihn letztlich dazu bewegen wollen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, habe ein bisschen auf seine eigene Spielewelt natürlich Bezug genommen und er hat dann über neue Projekte, über anstehende Projekte gesprochen, über so ein bisschen dies, das, würde man so neudeutsch sagen. Und die Kommentarsektion diesbezüglich wird sich dann noch füllen. Ich habe den Podcast, muss ich ehrlicherweise zugeben, der ist jetzt gerade erst hochgeladen, nur zu Beginn gehört und kann das jetzt aktuell nur rückmelden. Und dementsprechend hört euch den Podcast nochmal an. Spannendes Interview mit Potti und Alexander. Ich werde es nachher auch noch zu Ende führen nach unserer Aufzeichnung und alles zu Horn versus Alex ist dann letztlich in dem, hast du das mit reingebracht noch in die?
Nee, das kannst du auch noch kurz, wenn du möchtest, auch noch mal kurz den
Recap Da kann ich noch mal rekapitulieren und zwar, wir hatten dann in dem Podcast davor Horn versus Alex, nur mit Alex quasi zu Besuch, nur der eine Teil, denn die Horn erwartet einen neuen Vielspieler. Der ist auf dem Wege. Und es war eine super nette Folge. Wir haben uns über Brettspielsammlungen unterhalten, haben nochmal aufgegriffen, wie sich so eine Sammlung von uns gestaltet, wie wir so an Spielerklärungen rangehen, ob wir eher der Erklärbär sind oder ob wir uns auch gerne mal zurücklehnen und was erklären lassen, wie wir Regeln selber lernen und behalten. Und da hat sich echt ein spannendes Gespräch entwickelt. Und zum Abschluss hatten wir ein Weiße-Weiße, Kennze-Kennze, was wirklich seinesgleichen gesucht hat. Also
à la Bonheur.
Es war à la Bonheur. Der Alex hat da so eine HTML-Page oder was hast du gesagt?
Hat so eine App programmiert, glaube ich, ja.
Genau, wir hatten so Verhältnismäßigkeitswahlmöglichkeiten. A ist größer B oder A ist
kleiner B. Nee, es war immer A ist kleiner B, genau.
A ist kleiner B, das Prinzip. Und vier Größen sind immer genannt worden und wir konnten beide zeitgleich Punkte machen. Nur war es uns überlassen, ob wir eine sichere Antwort geben, wo vielleicht die Antwort offensichtlich ist und unserem Gegenüber dann die Antwort etwas schwieriger gestalten oder ob wir selber nicht so ganz firm waren und dann versucht haben, das richtig rauszufinden. So würde ich es jetzt sagen. Und das wäre quasi schon erstmal alles, was ich dazu zu sagen hätte.
Ja, mit dem Alexander Pfister war es halt relativ witzig. Irgendwie, wir haben halt ein paar Mal den Termin verschoben und dann hatte ich halt ein paar Tage frei und habe gesagt, Mensch, Alex, wir sind relativ flexibel. Und dann sagt er, ja Mensch, wie sieht denn morgen um 12 aus? Okay, Daniel, wir können jetzt morgen um 12 mit dem Alex aufnehmen. Ja, da bin ich in der Schule. Ich sage, ja, das ist jetzt wahrscheinlich unsere letzte Gelegenheit, ihn irgendwie mal ans Mic zu kriegen. Und hat zum Glück stattgefunden. Und nochmal kleiner Recap nochmal auch von mir. Daniel ist auch ganz großer drin, die Frage ein wenig philosophisch zu gestalten. Und eine Frage war, lieber Alex, wenn du das Spiel Great Western Trail wärest, welche Teile würdest du vor dir auslegen? Das war super. Kann ich sehr empfehlen. Ja, dann lass uns mal in die Kommentare reingehen, damit wir auch den Frank mal ein bisschen ins Reden kommen. Fangen wir mal an. Blaster Keaton hat in den Kommentaren, wir sind in den Kommentaren, wie gesagt, zur Horn vs. Alex-Folge, denn auch die Alexander Pfister-Folge ist aktuell nur auf den Podcast-Medien online. Die ist noch nicht auf YouTube, die geht erst nach unserem Podcast heute irgendwann online. Die lädt jetzt quasi gerade parallel hoch. Blaster Keaton hat geschrieben, bestes weiße Känze aller Zeiten bislang, war eine richtig freshe Idee. Regeln on the fly geht gar nicht, ich werde viel zu unruhig und nervös, wenn meine Mitspieler auf mich warten müssen. Video gucken geht auch nicht, ich muss die Regeln lesen, um das Gefühl zu haben, alles zu erfassen. Videos nur zum Auffrischen. Allerdings, widersprüchlich, erkläre ich dafür voll random, wie ich es mir gerade denke, plus den Satz, das ergibt sich aus dem Spiel. Erstpartien sind auch für meine Mitspieler zum Entdecken, nicht zum Gewinnen, wobei ich als Erklärbär komischerweise meistens letzter werde bei Spielen. Wenn übrigens Fragen während des Spiels aufkommen, wird auf Englisch in Foren gegoogelt. Zu 90% der Fälle sind unsere Fragen auch bei anderen Spielern bereits aufgetreten. Das geht schneller als durch 30 DIN-A-Seiten Anleitung zu wetzen. Frank, wie ist das denn bei dir? Würdest du sagen, dass man oder bist du jemand, der auch so on the fly mal so eine Regel quasi durchgeht, wenn man jetzt irgendwie so ein Spiel hat, man hat jetzt einen Spielabend schon gestartet und plötzlich sagen alle, Mensch, was ist mit dem Spiel, hätte man Bock drauf, ja, da kenne ich die Regel nicht, komm, dann blättern wir das mal durch. Machst du sowas oder findest du das eher suboptimal?
Na, finde ich auch sehr suboptimal. Hängt natürlich so ein bisschen vom Spiel ab, ja. Also so ein kurzes Spiel mit vier Seiten Spielregeln oder so, oder lass es 6 sein, gar kein Problem. Aber wenn du dann irgendwie so ein Wasserkraft auf diesen Tisch gehauen werden soll und jemand soll sich dann irgendwie 20 Seiten Regeln durchlesen, puh, das ist schon anstrengend, ja. Also,
ja. Ja, wir hatten jetzt auf dem Potti-Wochenende hatten wir nämlich das Ding, wir haben erst Brass Birmingham gespielt, waren dann so um 23.30 Uhr fertig und haben noch die Schnapsidee gehabt, komm, wer von euch kennt die Regeln von The Galleries, von La Cerda? Kennst du die? Nö, ich auch nicht. Du? Nee. Nö. Ach komm, der Heide hat gesagt, das ist gar nicht so gut, das ist gar nicht so schwierig. Können wir ja machen.
Ja.
Dann haben wir es. Wenn das dann so ein Special Event ist, ja, wo du dann dauernd zusammen, zusammenhängst oder ein ganzes Wochenende, das ist dann schon was anderes, ja. Ja. Aber wenn du dich da mal für einen Spielerabend für 4 Stunden triffst oder so und dann werden erstmal 2 Stunden Regeln gelesen, das ist schon.
Also es war schon echt special, aber tatsächlich ging es recht gut. Also das ist ja wirklich so einer der eingängigen Lacerdas. Das hat echt gut funktioniert. Wir waren dann, glaube ich, am Ende um 3:45 waren wir fertig mit der Endwertung. Aber es hat funktioniert.
Gab's denn schon so Spiele, Frank, wo du gesagt hast, das hättest du vom Thema oder von der Idee hättest du es gut gefunden, aber dann, dass du dir die Regeln durchgelesen hast, gesagt, also auf keinen Fall bei Feuerland, vielen Dank, nein. Gibt sowas auch? Also kriegst du dann nur Regeln geschickt oder Prototypen oder?
Meinst du so, ja, was wir so zugeschickt bekommen, das ist ganz unterschiedlich. Also manche schreiben vielleicht nur eine Regel, manche schicken uns mehr oder weniger gleich das ganze Spiel oder schicken Video oder so etwas. Ja, manche Sachen klingen wirklich erstmal cool, manche Leute geben sich unheimlich viel Mühe, die basteln dann die tollsten Sachen und haben das Layout, das Design schon völlig fertig gemacht. Und dann denke ich, oh mein Gott, mach erstmal die Idee richtig fertig sozusagen, ob du da jahrelang das reinsteckst. Ja, also dann tut es mir auch manchmal so leid zu sagen, ja, sieht da alles schön aus, aber eigentlich funktioniert das an der Stelle nicht. Ja, also da kann ich auch jedem raten, der ja sich da mal ransetzen will, ja, mach die Regeln gut und sozusagen. Und das Aussehen, das kann so ganz, unauffällig sein. Ja, der Uwe Rosenberg zum Beispiel, der macht das alles so ganz einfach und schreibt dann auf Bleistift Sachen drauf, auf seine ganzen 1000 Kärtchen und so, die man kaum lesen kann. Hauptsache, das funktioniert, ja. Und dann kann er halt mit Bleistift dann immer wieder wegradieren und schreibt dann eine andere Zahl drauf oder so, ja. Also, ja, kann ich jedem nur raten. Macht es einfach, aber irgendwie, Ja.
Ich glaube, die Enttäuschung ist am Ende viel, viel größer, wenn du denkst, du hast was ausgefeilt, hast die Idee aber tatsächlich gar nicht so richtig stehen. Du denkst, du kannst da mit dem Material ein bisschen blenden und dann, ja, letztlich bist du ja auch ein Geschäftsmann.
Ich meine, viele Sachen entstehen auch so, das sind dann so die Babys von den Leuten, ja, das würde mir vielleicht genauso gehen, wenn ich jetzt vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre lang oder so über was grübel, ja, und dann will ich es vielleicht auch ganz besonders schön machen, ja, aber wichtiger ist es natürlich, dass man es eher mit anderen Leuten spielt, anderen Leuten zeigt und so, und wirklich das Feedback bekommt und sich auch das Feedback zu Herzen nimmt, ja, sage ich mal. Und dann, wenn man wirklich das Gefühl hat, jetzt kann ich nichts mehr besser machen, dann
ja, aber witzig, dass du das jetzt nochmal genauso formuliert hast. Wir hatten jetzt auch relativ viele Autoren mal bei uns, also relativ viele, ne? Aber und alle haben quasi dasselbe gesagt. Playtesting, das ist bis zum Erbrechen im Prinzip. Und der Alexander Pfister hat es auch im letzten Podcast auch so schön formuliert, weil der Daniel hat auch gefragt, so, oder wir haben beide auch gefragt, so, wann ist denn für dich so ein Spiel perfekt? Und er sagt auch so, das Spiel ist für mich rund, wenn in den Playtesting-Runden wenn keine Fehler mehr auftreten, wenn keine Situation mehr auftritt, wo man sagt, oh, hast du dazu eine Regel? Nö, okay, oder wie ist das denn? Also wenn keine Unklarheit mehr aufkommt, ne? Und dann haben wir auch mal den kleinen Schwenk zu Kickstarter gemacht und da ist uns halt aufgefallen, Kickstarter ist auch mal so ein Ding. Leute gehen mit viel Enthusiasmus da rein, haben viel Herzblut da reingesteckt, das sieht alles super aus, aber Kickstarter ist dann immer so eine Lotterie, ne? Ich finde, du hast dann manchmal ein Spiel, da merkst du, wenn du es dann auspackst, Junge, hättest du vielleicht mal so ein halbes Jahr noch ein bisschen damit gewartet, wäre das Spiel richtig rund geworden und ne? Und dann kommst du halt hin, dass dann so schon Erratas rauskommen, Version 1.0, dann kommt der zweite Kickstarter mit Materialupdate und so weiter. Funktioniert natürlich auch, aber da merkt man dann auch wieder in meinen Augen, das haben wir auch mit dem Alex so besprochen, da merkst du wieder das, ich sag mal, das klassische Verlagswesen, wie jetzt ein Feuerland-Spiele-Verlag, die natürlich sich um fertige Spiele bemühen, oder Crystal Palace war ja auch eure, habt ihr ja selber verlegt quasi, war ja euer Spiel, da hat ja, das habt ihr ja nicht lokalisiert. Und das sind so Spiele, und da zitiere ich nochmal Felix Mertig, hat der gesagt hat, das fühlst du, das riechst du und das schmeckst du, dass sie halt Playtesting hinter sich haben, die sind rund, die sind einfach gereift, diese Spiele, ne? Und da finde ich, merkt man immer noch so das Unterschied zwischen frischen Kickstarter-Kampagnen oder eben Spielen, die beim Verlag halt kommen, ne?
Wird das an der Stelle mal mit dem Champions League-Sieger Bayern München vergleichen? So, wenn du dann so einen Thiago hast, der einfach die Ruhe am Ball hat und sagt, ich spiele den Pass genau dann, wenn er kommen muss. Ja. Genauso, glaube ich, sind die erfahrenen Spieleautoren dann einfach auch so, die sagen, ich habe jetzt keine Hetze und bevor ich ein Spiel abliefer, was vielleicht für mich noch nicht rund ist, dann warte ich halt noch ein halbes Jahr. Und ja. Dann wissen, da wird die Qualität, ne?
Ja, du hast natürlich auch als, sage ich mal, Neuling auch nicht so die Erfahrung und das Gefühl, was jetzt wirklich gut sein könnte. Und deshalb ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass du auch dir die Meinung von anderen holst. Also viele machen auch den Fehler, die haben das tausendmal getestet, aber die haben das tausendmal mit den vier gleichen Leuten getestet, in ihrem Freundeskreis, ja. Und die sind voll auf die Idee abgefahren, das war super, die haben das immer gern gespielt. Aber wenn es dann Fremden zeigt, dann denkt er, ja, ganz nett, aber gut, habe ich schon gesehen. So. Ja, also man muss dann wirklich auch versuchen, ein bisschen optimalerweise rauszugehen, mal in so ein Spieletreffen zu gehen und das dann auch Leuten zu zeigen, die dich nicht kennen. Und man muss ihr dann auch wirklich um eine ehrliche Meinung bitten, nach dem Motto, wenn das Spiel jetzt fertig wäre, würdest du es kaufen oder nicht?
Ja.
Und wenn dann die fremden Leute sagen, ja, geil, das würde ich sofort wieder spielen oder so, und dann ist man auf der richtigen Spur. Ja, aber wenn man dann von Fremden auch dann hört, ach ja, war jetzt mal für mal ganz nett, aber muss ich jetzt nicht wieder spielen, ja, dann weiß man dann vielleicht eher, dass man ja noch ein bisschen dran arbeiten muss.
Der Markt ist halt sehr schnelllebig, finde ich. Und alleine in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wenn du dann hörst, ja, du spielst doch super viel, ne? Und ey, entwickel doch mal selber ein Spiel. Du hast doch so viele Spiele. Dann denke ich mal, vor 5 Jahren hätte ich vielleicht nur gesagt, ey, ich habe bestimmt mal irgendwann eine geile Idee. Aber mittlerweile sage ich einfach, es gibt halt einfach das, was ich gut finde. Das gibt es alles schon. Und höchsten Respekt, also eine zündende Idee zu haben, wo man sagt, so, man entwickelt, also generell was Neues zu erfinden und zu entwickeln. Also da muss man sich von Illusionen freimachen, dass man sagt, ich entwickle jetzt das weltbeste Spiel auf einmal und ich erfinde das Rad neu. Und
ja, wie du schon sagst, es gibt so viele gute Spiele, ja. Natürlich kann jeder auch noch die beste Idee haben, gar keine Frage, aber es gibt einfach schon sehr viele gute Spiele, das merken wir auch in den letzten Jahren, dass wenn du ein Spiel hast, das wirklich gut ist, aber jetzt nicht der Überflieger, ja, das, ich will nicht sagen, das reicht nicht mehr, aber so ein Spiel, das verschwindet dann auch relativ schnell wieder. Ja, da machst du eine Auflage von, das verkauft sich dann, aber in 2 Jahren spricht davon dann überhaupt keiner mehr. Das war so vor 10 Jahren noch ganz anders. Da gab es noch nicht so viele hochwertige Spiele, wie es jetzt gibt. Ja, und jetzt haben selbst die guten Spiele schon schwer, irgendwie wahrgenommen zu werden, weil es so viele gute Spiele gibt, man nimmt nur noch die super guten Spiele wahr, so ungefähr. Ja? Oder die wirklich ganz besonderen, die irgendwo durch besonders hervorstechen.
Ja, das hatten wir auch in irgendeiner unserer früheren Folgen mal. Da ging es auch mal so um das Thema so Spiele, die in der Versenkung irgendwie verschwunden sind. Vielleicht erinnerst du dich noch dran. Ich glaube, vor 2 Jahren, Messe 2018 war das, glaube ich, hier Discover zum Beispiel oder so, wie das hieß, wurde super gehypt und dann hier Legacy und du, jede, diese Unique Games, ne, jedes Spiel ist anders, diese Asmodee-Titel. Und auf der Messe vergriffen und 2 Wochen später hat da kein Schwanz mehr drüber geredet. Also ich sehe es auch nirgendwo mehr. Es ist komplett in der Versenkung verschwunden.
Ist ein bisschen gefloppt, ne? Gefühlt, ja.
Jo. Ja, aber das geht, glaube ich, jedem Verlag so. Es ist einfach, die Masse an guten, ist es für den Spieler schön, ja, die Masse an guten Spielen wäre eigentlich viel größer. Es ist höchstens die Qual der Wahl noch, ja, was soll ich ausprobieren, was nehme ich in mein Spieleregal oder nicht, ja. Für uns Verlage ist das natürlich schwierig, da doch noch das richtige Händchen zu haben oder so.
Obwohl ihr das natürlich zuletzt ganz gut bewiesen habt, ne, mit Spielen wie Flügelschlag oder Scythe, auch Tapestry. Also ihr habt natürlich da auch mit den Stegmaier-Titeln, sag ich mal, wirklich Titel. Ich bin ein absoluter Fan von den Spielen. Ne? Ach so, ja,
Tapestry. Ja, da haben wir natürlich auch Glück, dass wir so einen tollen Partner haben, ja, ohne Fragen, ja, dass wir seine Spiele machen können, sage ich mal. Das ist für uns natürlich auch super.
Guck mal, jetzt hau ich nochmal einen in die Pfanne hier, obwohl ich hau ihn gar nicht in die Pfanne. Ein Freund von mir, der Friede, der hat ein Tapestry zu Hause stehen, hat es jetzt 4-mal gespielt und sagt, das ist immer wieder so geil. Der hat sein 2x2 Regal, wo so 10 Spiele reinpassen, und jetzt hat er gekauft und gekauft und gekauft, und Tapestry wackelt aktuell. Da hat er gesagt, ja, frag den Frank doch mal, ob es sich lohnt mit der Erweiterung, ob das dann bleiben soll. Ja, da sagen auch super viele bei dem Spiel, Material ist super geil, es ist wunderschön, am Anfang war es ja nicht so gebalanced, und dann ist das ja ausgebügelt worden, hat man nachgebessert, ich habe selber gar nicht gespielt, aber manche sagen, wenn du es 4-5 Mal gespielt hast, dann ist da die Luft raus. Würdest du es auch so einschätzen oder würdest du sagen?
Also ich glaube, an Tapestry, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, ja. Also ich kann beides verstehen. Also es ist halt ein großes Spiel und durch die Figuren sehr teuer, ja. Und die Grundregeln eigentlich sind relativ einfach, ja. Und wenn man es dann ein bisschen gespielt hat und man hat es gesehen und denkt sich, ja, das war's für mich, dann kann ich das verstehen. Es gibt aber auch, gerade weil es so viele verschiedene Zivilisationen gibt, ja, kann man auch so ein bisschen einfach gucken wollen, nach dem Motto, wie spielt sich das denn? Wie spielt sich das denn? Ja. Also Tapestry, wenn ich Tapestry spiele, das ist so ein Spiel, wo ich nicht unbedingt, oder es gibt so Spiele für mich, da muss ich gar nicht unbedingt gewinnen, sondern da habe ich gewonnen, wenn ich das Gefühl, für mich gewonnen, wenn ich das Gefühl habe, am Ende des Spieles, ich habe damit ganz gut gespielt irgendwie. Ja, ich habe hier diese Zivilisation gehabt, das betrachte ich dann so ein bisschen als kleine Aufgabe für mich, als persönlichen Task, damit irgendwie zurechtzukommen, ja. Und wenn ich am Ende des Spiels das Gefühl habe, die habe ich eigentlich ganz gut gespielt, dann bin ich hochzufrieden, auch wenn ich jetzt nicht Erster geworden bin, ja. Also dazu gehört für mich so ein Spiel wie Tapestry. Da kann ich einfach ein bisschen, ja, im Grunde genommen so ein bisschen so, ist es für mich meditativ. Dann, ja, das ist jetzt nicht,
ja, cool.
Da geht es für mich dann nicht so groß ums Gewinnen, ja. Weil die Punkte auch sehr stark auseinanderliegen können. Es ist so ein bisschen, da ist so ein bisschen der Weg das Ziel, ja.
Also ich persönlich bin ja auch ein sehr großer Tapestry-Fan und also genauso wie du, natürlich die Kritikpunkte an dem Spiel kennen wir alle, wo drüber diskutiert wird. Aber was ich an dem Spiel zum Beispiel auch sehr mag, ist so, es ist halt, wie du gerade schon gesagt hast, die Regeln sind sehr eingänglich, sehr überschaubar. Du klappst das einmal auf und auf der letzten, dann, ne, sind im Prinzip 2 Seiten Regeln. Das heißt, du kannst es jedem Nichtspieler erklären. Das Material sieht klar, auch da wieder, ne, klar hätte man vielleicht anstatt diesen fetten Miniaturen, hätte man auch Holzmeeples machen können, dann wäre das Spiel vielleicht nochmal 10 € günstiger geworden. Aber recht machen kannst es A, eh nicht allen, und B, finde ich, ist es ja genau das, was es ausmacht. Das Material ist unfassbar gut, es sieht super aus, es spielt sich super fluffig runter, und wie du schon sagst, diese verschiedenen Völker, ich habe noch gar nicht alle Völker durchgespielt. Jetzt kommen ja durch die Erweiterung kommen ja, ich glaube, neue Weltraumteils rein, es kommen neue Tapestry-Karten, es kommt ja quasi von allem etwas, neue Gebäude und so weiter. Ich glaube auch neue Völker, bin ich mir gar nicht ganz sicher, aber ich meine, es sind auch neue Völker drin.
Ja, ey, aber
auch, ja. Also es ist in meinen Augen ein absolut super, super eingängiges Spiel und du kannst es halt auch wirklich nutzen, um so Leute, die nicht zu zocken, auch mal. Es ist eigentlich so eine Art Gateway-Spiel, wie ich finde, ne? Und du hast auch, am Anfang habe ich gedacht, so, dass dieses Spiel nur einen Pfad hat, ne? Viele sagen ja, komm, du suchst dir einen so eine Leiste aus und dann gehst du auf der einen Leiste nur vor. Aber so da habe ich irgendwann für mich schon entdeckt, so okay, ich teste mal alle Leisten aus. Gibt's da Unterschiede? Was ist, wenn ich mich auf zwei fokussiere oder auf drei oder vielleicht mal versuche in allen ein bisschen was mal? Also du hast ja trotzdem immer noch so ein paar Möglichkeiten. Klar ist auch noch dieser Glücksfaktor drin und so weiter und so fort. Aber ich persönlich, also ich mag sehr gerne und ich freue mich auf die Erweiterung.
Das ist ein spezielles Spiel. Geschmäcker sind verschieden. Ich kann es auch verstehen, wenn man das nicht mag, ja, gar keine Frage, und lieber dann so ein knackiges Spiel hat oder sowas wie ein Terra Mystica oder ein Gaia-Projekt, wo es wirklich um jeden Punkt geht und so, und wo jeder Zug zählt oder so, ja. Das hat dann auch natürlich seine Fans, kann ich verstehen, ja. Also Tapestry ist allerdings auch so ein Spiel, was sehr schwierig für uns ist, jetzt einzuschätzen, weil es eben, ja, es hat seine Fans, aber längst nicht für jeder Mann, jede Frau, ist dann für uns sehr schwierig, okay, ist jetzt ausverkauft, wir machen es nochmal, wie viel machen wir, sage ich mal, ja, dass wir, sage ich mal, den Markt dann noch da ist, bedienen können, aber dann nicht irgendwie auf der Hälfte sitzen bleiben, so ungefähr an Spielen, ja, und mit den Erweiterungen dazu, es gibt ja dann bald nächstes Jahr wahrscheinlich die erste Erweiterung und ich glaube, das Spiel ist auch so ein bisschen so ein Herzensprojekt von dem Jamie, deswegen hat er es auch so gemacht, es ist ja ein Spiel auch von ihm selber und er hat da lange dann rumgefeilt und deswegen glaube ich, wollte er es auch so unbedingt so schön und so groß machen, ja, und ich denke, dass wir da noch mehr als eine Erweiterung für erwarten können, glaube ich, weil ihm persönlich das Spiel so am Herzen liegt, ja.
Ich freue mich drauf.
Oh, cool.
Ja, also da kann ich allerdings nur raten, wer das Spiel wirklich gerne mag und auch dann scharf ist auf die Erweiterung, ja, lieber früher als später dann zuschlagen, wenn die Erweiterung draußen ist, weil bei so einem Spiel, wo es dann nicht so viele von verkauft wurden, gibt es wahrscheinlich nur einmal, werden Erweiterungen gemacht und wenn die weg sind, sind sie weg, so ungefähr, ja. Also,
das wird dann so ein klassischer Out-of-Print-Titel.
OOP-Titel,
dann gibt es die Erweiterung hier wie von hier Chaos in der alten Welt, die gehörte Ratte, 3 Karten für 100 Euro, ey.
Jetzt hast du,
alle wuschig gemacht. Ding, davon wird es in Zukunft mehr geben, ehrlich gesagt, glaube ich, ja, weil einfach, wie gesagt, es werden immer mehr Spiele, immer besser, ja. Das heißt aber auch, dass wir als Verlage die Auflagen im Prinzip erstmal kleiner machen. Ja, weil du kannst dann nicht mehr so eine riesen Auflage machen, weil wenn das alle tun bleiben, werden die Hälfte der Spiele am Ende des Jahres weggeschmissen, so ungefähr. Ja, weil ja, die Spiele werden auch mehr gekauft, aber es können gar nicht so viel mehr Spiele gekauft werden, wie gute Spiele nachkommen. Ja.
Das heißt,
die Auflagen werden tendenziell kleiner und es wird viel öfter zu vergriffenen Sachen kommen.
Ja. Das hatten wir.
Aber die eben nicht so gut sind, dass man sie ständig verkaufen kann.
In einem Podcast hatten wir nämlich auch das Thema und da ging es nämlich auch darum, dass du als Konsument sagst, oh, warum ist das denn schon wieder vergriffen und ich kann das nicht verstehen. Und dann haben wir es von der anderen Seite beleuchtet, dass ihr als Verlage natürlich dann auch immer ins Risiko geht. Verkauft sich nicht. Und das deckt sich ja auch wieder mit anderen Aussagen, dass man sagt, hinterher habe ich davon 1000 im Regal stehen und verkaufe sie nicht mehr, weil schon die nächsten 10 Titel da sind. Das Risiko bin ich nicht bereit einzugehen, weil der nächste Titel mit Sicherheit kommt. Ne? Und, dementsprechend, und
du kannst nicht eben mal so ein paar hundert machen. Das könnte man nicht bezahlen. Ja, du musst gleich ein paar tausend Stück machen. Ja? Und das ist super schwierig. Also vor allen Dingen die zweite Auflage ist immer sehr, sehr ein Risikospiel, ja, weil du nicht weißt, was geht da noch, ja, hau ich jetzt nochmal.
Der Anfangshype ist vorbei.
Obwohl die meisten ja sagen, dass man eigentlich, wenn ein Spiel gut läuft, mit der zweiten Auflage eigentlich erst anfängt, Geld zu verdienen, ne? Viele sagen ja, die erste Auflage deckt eigentlich die Kosten, ne?
Ja, aber genau, aber wo ist dann sozusagen, welches Spiel ist jetzt gut gelaufen oder nicht? Ja, das ist ganz schwierig zu entscheiden, ja. Zum Beispiel so ein Spiel jetzt, unser Crystal Palace, das ist erstmal sehr gut gelaufen, ja, hat auch durchweg gute Kritiken bekommen, aber ist jetzt auch so, sehr, sehr oft war, stand eben auch auf der Kippe, nach dem Motto, machen wir es nochmal, eine nächste Auflage oder nicht, ja. Aber dann sind über den Sommer, hat sich dann nicht mehr so ganz so gut verkauft, sage ich mal, also nur noch langsam verkauft, es verkauft sich immer noch, aber nur noch langsam. Und jetzt im Herbst stehen wieder die nächsten Spiele an. Ja, jetzt kommt wieder die nächste große Spielewelle mit 100 guten Spielen. Mhm. Ja. Und dann ist so ein Titel wie Crystal Palace eher einer, der dann nicht nochmal gemacht wird. Ja. Okay. Weil das Risiko einfach zu groß ist.
Dafür. Weil du schon Dinosaur World produzieren musst, oder?
Was?
Weil du schon Dinosaur World produzieren musst, oder?
Ja. Ach, das ist auch ein schwieriges Thema. Also
Dinosaur. Seid ihr da noch drin? Ja, ne?
Ist ein super nettes Spiel, aber man hat ja viele internationale Partner und die, speziell die von Dinosaur Island, das sind super nette Leute. Ich habe sie schon oft persönlich getroffen, also sind super lieb, aber die sind manchmal ein bisschen verplant. und es ist manchmal ein bisschen schwierig mit denen.
die Pandasaurus-Leute.
Und also wie gesagt, ich mag die total gern, aber manchmal ein bisschen verplant und dann ist es schwierig. Und mal gucken, also, wie es mit Dinosaur World dann läuft oder nicht.
Hauptsache, ihr bringt jetzt erstmal für Dinosaur Island die Erweiterung, weil ich warte noch sehnsüchtig auf Totally Liquid. Ey, kommt die bei euch? Sie kommt?
Totally Liquid habe ich schon. Kommt im Januar.
Cool. Jawohl! Da freue ich mich drauf. Aber
sollte man dann auch nicht so lange warten.
Nee. Aber es ist ja tatsächlich so, Dinosaur Island habe ich spät entdeckt. Hab's mir auf Englisch, ich muss ja, ne, Schande über mein Haupt, ich bin
toll, Daniel.
Unterstützer.
Toll.
Ich hab's auf Englisch, ich habe auch die Erweiterung auf Englisch. Und Dinosaur World ist für mich, ich bin nicht reingegangen, weil ich sage, Dinosaur Island finde ich cool und da spiele ich so locker runter. Und Dinosaur World ist zwar ein anderes Spiel, aber ich möchte nicht beide irgendwie im Regal stehen haben. Und für euch ist wahrscheinlich auch das Problem, ne? Wenn du sagst, wenn ich jetzt meinen Fokus auf Dinosaur Island lege, kaufen mir die Leute auch tatsächlich dann Dinosaur World eben locker aus der Hand, ne?
Oder? Ja, klar, das ist eine gute Frage, ja. Hm. Und ich meine, so eine Sache war jetzt auch gerade speziell in diesem Jahr natürlich mit Corona, was noch so ein bisschen von wegen, ja, wie gut ist ein Spiel verfügbar oder nicht, was da jetzt hinzugekommen ist, dass wir viele Entscheidungen über Sachen, die wir jetzt hier im Herbst verkaufen wollen, mussten wir treffen, sag ich mal, im Frühjahr, als die Krise ihren Höhepunkt hatte, ja. Und da ist natürlich auch die Frage, wie geht das weiter, ja? Wie sieht unsere Welt jetzt im halben Jahr aus, so ungefähr, ja? Als gerade die Zahlen so in die Höhe schossen. Und da haben wir natürlich dann auch hin und wieder eher eine sehr vorsichtige Entscheidung getroffen, ja. Dass wir jetzt nicht sagen, okay, wir produzieren trotzdem, als gäbe es kein Morgen, ja, oder als gäbe es noch 1000 Morgen, ja. Also, das zum Beispiel jetzt mit Wasserkraft, was jetzt rausgekommen ist oder die Erweiterung, da waren wir dann zum Beispiel auch eher so, dass wir jetzt wenig produziert haben, weil wir das oder bestellt haben, weil wir das eben genau auf der Höhepunkt der Krise bestellen mussten und dann gesagt haben, Lockdown, keiner trifft sich mehr, ja, wie geht's überhaupt weiter, ja? Können wir noch Spiele verkaufen im nächsten Jahr so ungefähr?
Ja, und dann kommt ja auch noch der Punkt dazu, dass eben ja auch die ganzen stationären Messen ausfallen. Das sind ja auch nochmal so Möglichkeiten, ja, Spiele zu verkaufen, ne? Ich habe da vorhin mit der Sabrina auch mal drüber gequatscht, die sagt auch so, hey, wir haben halt jetzt hier keine Ahnung, wie viele Spiele rumstehen, die waren eigentlich produziert, damit wir die auf irgendwelchen Messen halt auch an den Mann bringen können und die stehen halt jetzt da, ne? Und so gefühlt war ja so am Anfang von Corona, haben alle erstmal bestellt, die Paketdienste sind alle nicht mehr aus dem Rödeln rausgekommen und dann hat es natürlich auch irgendwie wieder gesättigt und jetzt geht das Ganze halt auch wieder zurück, ne? Ich bin gespannt, ey. Und aber jetzt noch mal eine kleine Frage, bevor wir zum nächsten Kommentar mal kommen hier. wie jetzt hat der Daniel ja gerade Dinosaur World angesprochen. Sie haben ja gleichzeitig auch Dinosaur Island Raw and Ride. Ist das ein Thema oder?
Grundsätzlich ist es ein Thema, ja, aber wir haben mit denen im Moment, die müssen sozusagen jetzt erstmal auf uns zukommen, sag ich mal, ja. Das ist einfach in der Kommunikation, sind sie ein bisschen träge und ja, mal gucken. Also wir sind da auch immer ein bisschen hinterhergelaufen hinter denen und sind uns jetzt ein bisschen müßig da immer ein bisschen herzulaufen. Und jetzt müssen die erstmal ein bisschen kommen und ja,
ich glaube,
wieder Luft haben, dann werden wir darüber sprechen.
Wichtigste Announcement für alle Dinosaur Island Fans, Totally Liquid wird bei Volland erscheinen. Genau, für mich bitte eins reservieren. Ja, da habe ich echt drauf gebaut. Sehr gut. Ja, dann lass uns noch weitermachen hier. Wir haben noch ein paar Kommentare. Ani78 hat geschrieben, haha, das mit Fugitive ist bei mir 1:1 genauso passiert. Wir dachten, was für eine Kacke. Hab's dann noch zweimal beim Nachschauen überlesen, dann nochmal in Ruhe geschaut und mir gedacht, du Idiot. Ansonsten probiere ich immer gut und ausführlich zu erklären und auch gegebenenfalls Taktiken für den Anfang, die man verfolgen kann, darzulegen, da ich mich dann immer auch mit um die anderen kümmere. Wenn ich erklärt habe, performe ich aber auch gerne mal ziemlich mies bei den Spielen. Ein bis zwei Kleinigkeiten vergisst man aber immer bei komplexen Spielen. Frag mal den Hobbs Rimbach nach Tricerion. Ist das bei dir auch so, wenn du so ein Spiel erklärst, Frank, dass du dann meistens verlierst, ja, wenn du der Erklärer bist und für alle quasi, die das Spiel zum ersten Spielen auch noch mitspielen muss?
Ja, tatsächlich. Also man fühlt sich natürlich auch so ein bisschen, naja, oder ich mich dann verantwortlich sozusagen, dass das, was ich erklärt habe, auch verstanden wird irgendwie. Ja, dass ich da kein Mist erzählt habe und guckt dann vielleicht eher noch nach und guckt dann bei mir natürlich am wenigsten oder denkt bei mir meine eigenen Züge am wenigsten nach. Ja, naja, das ist so. Aber auch gerade, wenn es ein neues Spiel ist, ich bin auch einer, der das jetzt, ja, ich muss jetzt auch ein neues Spiel, was ich zum ersten Mal spiele, nicht gewinnen wollen. So. Ja, da geht es mir dann auch wirklich. Ich meine, ich gewinne auch gerne, ja, ich spiele auch, um zu gewinnen, ganz klar, aber nicht unbedingt beim ersten Spiel schon, da geht es mir dann auch wirklich um das Verstehen.
Ich musste mich da, eine Freundin von mir, die Yassi, die wollte mir das immer nicht glauben, weil immer, wenn ich irgendwelche Spiele mit der gespielt habe, immer verloren und dann sage ich natürlich mal so, ich sage, ja Leute, ne, also ich muss ja auch ein bisschen bei euch gucken, ja, ja, komm, jetzt hör auf zu erzählen. Und deswegen fand ich das so gut und in dem letzten Video, dass alle mich da quasi der Meinung bestätigt haben. Dann die Herren, es ist jetzt umgenannt, er hieß vorher alleine, er war Herr der Spiele, jetzt sind es die Herren der Spiele. Das ist ja ulkig, ähnliche Geschichte mit dem Krimi-Dinner bei uns, geplant war das Wochenende vor Corona, klingt irgendwie doof. Das fiel dann auch ins Wasser und wurde erst vor 2 Wochen nachgeholt. Dosenbier und Dauercamper von Culinario Mortale, meine Lieblingskrimiserie, kann ich jedem empfehlen. Wir spielen das übrigens mit Nichtspielern, was das Erklären angeht. Ich bin auch zu 95% Erklärbär, macht auch Sinn, da ich als Herr der Spiele eben das Regal mit selbigen voll habe. Ich lese immer einmal die Anleitung, baue dann eine Partie auf und mache dann ein Probespiel, während ich die Anleitung nochmal lese. Wie ist das denn bei dir, Frank, wenn du jetzt so ein Spiel erklärst? Der Daniel zum Beispiel, der spielt auch so 2-Spieler-Spiele mal alleine, ja. baust du die auch so auf oder was, wie ist so deine Herangehensweise, um das Spiel dann so vorzubereiten, dass du sie erklären kannst?
Da gewinnst du wenigstens immer,
wenn du alleine spielst. Ja, das kommt natürlich wirklich auf das Spiel an, wie kompliziert das ist. Also ja, wenn es ein größeres Spiel ist, also ich hole dann schon mal alles raus, ja, und schaue mir alles genau an, muss ich schon sagen. Und ah ja, cool, das musste ich einem Freund mitbringen aus Amerika letztes Jahr. Das würde mich auch mal interessieren, wie das ist.
Also, sehr schönes Spiel, kannst den Daniel fragen, er hat es alleine durchgespielt.
Ja. Frank, das zieht sich jetzt so als so Running Gag durch, weil wir haben nämlich, wo wir über die Spiele gesprochen haben im Podcast, habe ich nämlich Undaunted aufgebaut und habe es mir solo als Deckbilder also beigebracht und habe es für 2 gespielt und dann habe ich einfach gesagt, ja, ich habe Undaunted dann getestet oder gespielt, habe ich gesagt und dann sagt er, mit wem hast du das denn gespielt? Weil er wusste, dass ich allein gespielt habe. Ja, danke, ich habe es allein gespielt.
Ja, ja. War super.
Ja, ja, das ist letztes Jahr auf der Gen Con rausgekommen. Und ein Freund von mir war da ganz scharf drauf und er meinte, Frank, bring mir das mit. So. Und ich war da letztes Jahr auf der Gen Con und ja, ich habe mich dann, und die waren da sehr, hatte auch so einen Ausstellerausweis und dann kam ich da ganz früh rein, das fand ich natürlich gut und bin dann gleich dahin gelaufen zum Stand, aber die waren dann so ganz hart natürlich, wie wir manchmal auch sind an unserem Stand und haben gesagt, nee, wir sind hier ganz fair, wir verkaufen die Spiele erst, wenn die Messetüren aufmachen und muss später wiederkommen und ja, dann muss ich da auch ein bisschen anstellen, ganz früh morgens, gerade in der Schlange.
Ja, GenCon steht bei mir tatsächlich, einmal will ich das erleben, ey. Einmal möchte ich echt gerne mal zur GenCon fliegen.
Ja, GenCon ist schon ganz anders, ja. Also das ist schon ganz anders wie das, was hier bei uns abläuft. Mhm. Ja. Und auch auf seine Art und Weise sehr reizvoll. Also da stehen die Messestände viel weniger im Fokus, ja. Mhm. Da wird auch viel gekauft, aber die einzelnen die Messegröße von der Halle her ist viel kleiner, die einzelnen Stände. Dafür haben die riesige Hallen, du kannst dir vorstellen, wie so eine ganze Essen-Messehalle voll mit Tischen und Bänken, ja, wo von morgens bis abends gespielt wird.
Geil.
Ja. An jedem Tisch laufen irgendwelche Turniere, irgendwelche freien Sachen, ja, in jedem Seminarraum, jedes Hotels, was außenrum ist, wird gespielt, laufen Veranstaltungen, also da ist schon, das ist schon eine ganz spezielle Atmosphäre, die auch ziemlich cool ist, ja, also weil da drumherum so viel passiert, ja, das ist also schon eine geile Sache, ja.
Geil, aber steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste,
ja. Ja, ist wie in Essen schwierig, ein Zimmer zu bekommen, also wenn man da auf ein Zimmer angewiesen wird, ja, das ist nicht so einfach, aber wie in der Spiel Essen, ja, da ist es ja auch nicht so einfach.
Warst du auch schon mal auf der UK Games Expo?
Nee, da wollte ich tatsächlich dieses Jahr zuerst
ich auch.
Mal hin. Und tatsächlich wollen wir auch dieses Jahr zum ersten Mal dort einen eigenen Stand haben und uns vorstellen. Ja, und nun ist es nichts geworden und jetzt sind die Engländer bald raus aus der EU. Ich bezweifle, dass ich da nochmal hinkomme.
Das wird schwierig, ne? Ich wollte eigentlich auch dieses Jahr hin. Ich habe ja einen relativ guten Draht zu den Jungs von Grimlord Games und habe halt auch zu denen gesagt, so Mensch, weil die haben gesagt, Mensch, komm doch mal auf die UK Games Expo. Ich sage, kann ich mir doch nicht leisten. Ich bin Student, wie soll ich mir denn da ein Hotelzimmer in London irgendwo leisten? Da gehe ich ja bankrott, ne? Und die haben gesagt, Mensch, dann pennst du bei uns und so. Jetzt kam natürlich auch Corona noch, ne? Das war natürlich dann das Ding. Ich hätte relativ günstig, glaube ich, dann da hingekonnt, ne? Das war sehr ärgerlich. Und wie du schon sagst, ne, wenn jetzt dann der Brexit durch ist, ne, tja,
schauen wir mal.
Dann, der Peter Fernholz hat geschrieben, hallo zusammen, das weiße Känze war echt der Knaller. Fetten Respekt an Alex. Da wir meist zu zweit spielen, erarbeiten wir uns die Regeln gemeinsam. Wir lassen uns aber auch gerne Regeln erklären, wenn der Erklärbär dabei mit etwas nachschauen muss. Was soll's. Mir geht es um den Spaß. Warum soll ich mich wegen Regeln stressen? Wenn ich Fragen habe, frage ich nach, bin da halt pflegeleicht. Meistens verliere ich auch die ersten Partien, was nichts macht, solange ich Spaß dabei habe. Dann, ganz wichtig auf jeden Fall, Daniel, du hast ja wieder quasi deine Regel gebrochen. Manning Rod Gaming hat nämlich geschrieben, da hat der Heidi tatsächlich auf meinen Rat gehört und ist auf Bitburger umgestiegen. Jetzt klappt's bestimmt mit dem Sponsoring. Nein, hat er wieder sein Flens wieder am Start. Ich glaube nicht. Oh. Dann Jan Wagner, schöne Folge, das Spiel war mal richtig nice. Bezüglich Western Legends würde ich allerdings mehr als zwei Erweiterungen auflisten. Neben Anti-Up, gerade ausgeliefert, gibt es noch drei kleinere Erweiterungen im Handel, müssten also eher vier sein. Das war ja auch so die Frage, wo ich mir auch unsicher war, ne? Dann haben wir hier Jonas Bug, gute Jungs, mal wieder eine super Folge zum Thema Regeln. Ich war früher so ein richtiger Regel-NA... Heute bin ich da etwas entspannter, lese mir aber grundsätzlich alle Regeln durch, wenn ich vorher weiß, was wir spielen und nach dem Spiel definitiv nochmal, um eventuelle Fehler zu finden. Zur Not dann noch BGG und dann sitzt das. Das ist aber auch irgendwie ein Teil des Hobbys für mich und macht super Spaß. Wenn dann aus irgendeinem Grund Hausregeln erwünscht sind von anderen, dann sträube ich mich auch nicht dagegen. Von mir aus würde ich aber keine anwenden. Das weiß-weiße Känze-Känze war richtig geil und gefühlt das erste Mal auch richtig fair ohne, okay, hier hast du mal noch einen halben Punkt oder warte, ich gebe dir mal noch ein paar Tipps, dass du es auch schaffst. Und wer hat unter fairen Bedingungen gewonnen? Dazu möchte ich nichts sagen. Du müsstest mal so eine wahre Tabelle machen, Ed Heider. Ja, bla bla. sag mal, Frank, Thema Hausregeln. Das ist auch immer so ein Ding, wo ich mich immer auch ganz gerne mal drüber unterhalte. Bist du ein Fan von Hausregeln?
Schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, ein Spiel sollte ohne Hausregeln auskommen. Aber ja, ich bin kein Dogmat, sage ich mal. Ja, wenn irgendwas, wenn man das einfach das Gefühl hat, an der Stelle ist ein bisschen unrund und komm, lass uns diese Regel machen, dann haben wir doch alle viel mehr Spaß. Dann würde ich sagen, ja, super, lass uns diese Regel machen. Ja, also ich bin extrem flexibel, muss ich sagen. Ja, und wenn jemand wirklich eine gute Idee hat, sage ich mal, dann bin ich dabei.
Ihr habt Spaß, ich habe nur Spaß, wenn ihr keinen Spaß habt, die Regel bleibt.
Ich weiß nicht, ich bin bei Hausregeln tatsächlich immer so, mein innerer Monk sträubt sich dagegen, ne? Weil ich sag mir halt immer so, boah, ich finde, und da kommt wieder so das, was wir eingangs mal erwähnt hatten, ne? Irgendwie Playtesting, ist ein Spiel rund oder nicht, ne? So, ich finde, wenn ich halt ein Spiel house-rulen muss, dann brauche ich mir keine Regeln von dem Spiel angucken, dann kann ich mein eigenes Spiel machen, dann funktioniert das auch, wie ich das gerne hätte, ne? Ich weiß nicht.
Wie
ich
schon gesagt, eigentlich sollte ein Spiel ohne Hausregeln auskommen, ja? Wenn es einfach gut ist, sollte es das nicht brauchen, aber es gibt ja manche Spiele, die sind einfach super gut und an einer Stelle vielleicht hatten wir noch, ja, da fehlt vielleicht noch eine Kleinigkeit oder so. Oder ist gerade für deine Gruppe, ist in einem Grund jetzt nicht so geeignet oder so. Ja, mit dieser Regel wird es dann gut. Ja, dann warum nicht? Oder?
Fällt dir ein Beispiel ein? So auf Anhieb?
Also was ganz, aus meiner Sicht, was ganz wichtig war früher für uns, oder was heißt ganz wichtig? Das war das Siedler von Catan tatsächlich, ja. Dass wir ja auch, als es dann rauskam, rauf und runter gespielt haben, ja, und ja auch wirklich ein großartiges Spiel ist, aber ja, das kann ja wirklich dir, ja, wenn es schlecht läuft, hast du wirklich keine Chance, ja, da bist du zum Verretten, du bist an den tollen Zahlen, ja, aber es fallen dann nur die scheiß kleinen Zahlen oder die großen Zahlen, ja, da kannst du ja ums Verrecken nichts machen, ja, und da hatten wir dann diese Regel, wenn du nicht dabei bist, also wenn eine Zahl fällt und du kriegst keinen Rohstoff, dann kriegst du einen Trostpunkt, ja, Und du kannst dir später die Trostpunkte in Rohstoffe umtauschen. Okay. Und zwar musst du so viel Trostpunkte bezahlen, wie du schon Siegpunkte hast. Das heißt, wenn du eher schlecht dastehst, dann kannst du, wenn du viel Pech gehabt hast, deine Trostpunkte relativ günstig in Rohstoffe umtauschen und wieder ein bisschen aufholen. Ja, wenn du aber eh schon gut bist und viele Siegpunkte hast, dann nützt dir das kaum noch was. Mhm. Ja? Weil dann musst du sehr, sehr viel von diesen Trostpunkten bezahlen, um noch an zusätzliche Rohstoffe zu kommen. Und das fand ich immer eine eigentlich ziemlich gute Regel, weil das nimmt so ein bisschen diesen Glücksfaktor oder kann manchmal sehr frustrierend sein, wenn den ganzen Abend deine Zahlen nicht fallen oder so. Oder ja.
Klingt wie so ein weiteres Balancing von Siedler von Catan.
Ja, man kann auch sagen, das ist ein bisschen weichgespült oder so, ja. Und kann sagen, ah, wir wollen es lieber hier hart und knackig haben und so. Es hängt ja auch dann immer zusammen, davon ab, mit wem man spielt. Ja, gerade wenn man dann zum Beispiel mit Leuten, du hast es schon 100 Mal gespielt und dann spielst du es zum ersten Mal mit Leuten, die es noch überhaupt nicht kennen, ja, und dann läuft es für die auch noch schlecht. Das ist natürlich.
Ja. Find ich auf jeden Fall das, also das finde ich, das House-Ruling oder das House-Regeln, finde ich, hat eine andere Dimension, wenn ich sage, das Spiel ist gut, so wie es ist. Aber um es auf die Gruppe anzupassen, könnte man da vielleicht den ein oder anderen, die ein oder andere Regel entschärfen oder verschärfen. Kann ja auch sein, dass man sagt, das ist so ein bisschen Familienspiel, aber wir haben da so voll die harten Typen, die das Spiel spielen wollen. Die finden das Thema gut, aber ist ein bisschen zu lasch. Kann man es ein bisschen verschärfen. Das lobt ja letztlich aber das Spiel, wenn man dann sagt, das Spiel ist gut, wie es ist, aber man passt es halt einfach nur an die Gruppe an. Wohingegen es ja auch vielleicht die Möglichkeit gibt, wo du sagst, irgendwie ist das Spiel an der Stelle nicht, fühlt sich nicht richtig an und deswegen ändern wir es ab. Also da muss man, glaube ich, dann die zwei Dimensionen da unterscheiden, die es da vielleicht gibt.
Oh, da muss ich jetzt, das ist ein gutes Thema, jetzt hier mein weiße, kennst du, in den Rahmen zu werfen. Ja, hier. Denn ich habe hier was jetzt hier liegen vor mir und das Ding ist, das ist auch ein kleines Spiel. Wir machen sozusagen hier ein Spiel im Spiel. Und damit ich euch nicht zu viel erklären kann, mache ich nämlich jetzt krasse Hausregeln sozusagen. Ja, da muss ich euch nicht so viel erklären. Ja. Und dann machen wir jetzt hier mal dieses Spiel Light. Ja, es ist ein kleines Fragespielchen. Da könnt ihr mal beweisen, wie gut ihr in Geschichte früher aufgepasst habt.
Oh, ja, du Scheiße, ey. Ich bin Geschichtslehrer, ne?
Und am Ende gibt es dann noch die Bonusfrage. Da müsst ihr mir nämlich sagen, von wem das Spiel ist. Ja? Da geht es dann ans Eingemachte. Ja? Okay, fangen wir mal an.
Die Oberlehrerbrille wird aufgesetzt. Wie machen wir es? Ja. Wer zuerst antwortet, oder was?
Oder stellst du einzelne Fragen?
Nee, du, der Daniel hat zuerst gesprochen, der fängt jetzt mal an. Oh. Also, folgendermaßen, ich habe hier Fragen stehen, ja? Mhm. So, und hier gibt es 10 Fragen auf der Karte. Daniel, sag mir mal eine Nummer. Und diese Frage lese ich dir vor.
7.
Die 7, ja? Also, die Frage heißt, der spätere Kaiser Karl V. wird während eines Festes zu Genf auf einem Abort geboren. So, und die Spielregeln sind jetzt folgendermaßen. Es geht ja um diesen Kaiser Karl, ja? So, du musst jetzt die Jahreszahl sagen, aber du hast 3 Möglichkeiten. Du kannst entweder mir jetzt 2 Jahrhunderte sagen, ja? Oder du kannst mir 2 Jahrzehnte sagen, oder du sagst mir es sogar auf 2 Jahre genau, ja? So, du kannst natürlich jetzt anfangen, okay, ich sag jetzt mal,
wann er geboren wurde.
Oder 1900.
Ja? Wann er geboren wurde?
Nee, wann dieser, ja, genau, auf diesem Abort, genau.
Also Karl V. war ja auch.
Du entscheidest selber, ob du auf Jahrhunderte gehst, auf Jahrzehnte oder auf Jahre, okay?
So, also Jahrhunderte, weil du das
gesagt hast, ja, ist der Benjamin dran und der muss dann sagen, ob er dir glaubt oder nicht, ja? Und gut, wenn er dir aber nicht glaubt, dass du das richtig gesagt hast, dann muss er das verfeinern. Ja? Also, Beispiel, okay. Du sagst, der Kaiser Karl ist geboren worden 1800 oder 1900. Ja? Dann muss sich jetzt der Benjamin überlegen, ha, stimmt das oder nicht, glaube ich dir oder nicht. Und wenn der Benjamin sagt, nee, Schmarrn, das glaube ich dir nicht, dann muss er es verfeinern sozusagen. Nee, dann muss, Entschuldigung, wenn er das stimmt, wenn er stimmt und sagt, das ist so, ja, das ist, der ist 800, 900 geboren worden, dann muss er das verfeinern. Und zwar muss er dann auf Jahrzehnte gehen. Ja? Dann muss er mir sagen, in welchen Jahrzehnten das stattgefunden hat. Innerhalb von 1800, 1900. Oder er sagt, nee, Daniel, stimmt ja gar nicht, er ist nicht 800, 900 geboren. Dann muss er nichts weiter sagen. Dann zweifelt er einfach an und dann gucken wir nach, wer recht hatte. Okay.
Ah, okay.
Und wir machen das Ganze, bis jemand wer zuerst drei Punkte hat, sozusagen. Ja, der hat das Spiel gewonnen.
Okay.
Und ja.
Erst also. Er ist im 15. Jahrhundert geboren.
Ja, wir nehmen aber jetzt eine andere Frage.
Ja, schade, Daniel.
Was?
Ja, wir nehmen jetzt eine andere Frage. So, jetzt darfst du nochmal anfangen und sagst mir jetzt mal eine Frage. Eine Zahl.
4.
Die 4. Okay, bei der 4 steht. Walt Disney eröffnet in Anaheim, Kalifornien, den Vergnügungspark Disneyland. Mhm. Ja, das ist die Frage. Du kannst jetzt sagen, gehe ich auf Jahrhunderte? Ist vielleicht ein bisschen grob. Gehe ich auf Jahrzehnte? Ja. Oder gehe ich sogar auf 2 Jahre genau?
Ich gehe auf Jahrzehnte und sage in den 20er Jahren.
Du darfst 2 sagen, ne?
Du musst dann 2 Jahrzehnte sagen.
Ach so, 20er, 20er Jahre und
30er oder 10er?
30er Jahre.
Okay.
Okay, du sagst, es ist in den 20er oder 30er Jahren geschehen. Und dann, nachdem wir nehmen jetzt sagen, ja, stimmt das eher oder stimmt es nicht?
Lügen tust du, das bisse. Ich glaube, das war später. Ich glaube, das war später.
Also, das stimmt nicht. Okay, ja. Dann müssen wir nachgucken und gucken, wer denn recht hat. Ja, das war 1955.
Ich hätte nämlich 50er oder 60er gesagt.
Ah, okay. Ein Punkt für Benjamin. Okay. So, der Ben ist dran. Du sagst mir eine Zahl.
Von 1 bis, was war das nochmal?
1 bis 10.
Machen wir nochmal, weil wir in so einer schönen Runde sind, eine 3.
Die 3, ja. Okidoki. Da heißt es, Napoleon verkauft Louisiana für 15 Millionen Dollar an die USA.
Jetzt müsste ich erstmal wieder wissen, ich verrate auch jetzt nicht, dass ich mal Geschichte-Leistungskurs hatte, sonst lachen mich jetzt hier alle aus. Jetzt müsste ich erstmal mal wissen, wann Napoleon war, ey.
Ich meine, Jahreszahlen vermittelt man heute in Geschichte nicht mehr, ne? Jahreszahlen vermittelt man in Geschichte heute ja nicht mehr, ne? Also da wird es bei den Schülern gar nichts mehr mit Punkten, aber ich bin ganz guter Dinge hier. Komm, Potti, sag was.
Napoleon.
Also jetzt darfst du mir 2 Jahrhunderte nennen oder 2 Jahrzehnte oder 2 Jahre.
Die Leute machen sich doch über mich lustig, wenn sie den Podcast am Ende gehört haben. Ich würde sagen, Napoleon, das ist mir echt peinlich jetzt, ne? Ich hätte jetzt gesagt, irgendwie 7. oder 8. Jahrhundert.
7. oder 8. Jahrhundert meinst du? So wie 700, okay. 800, ja? Hm. Ja? Ja, ist interessant. Also, dass er da schon mit den USA gehandhabt. Wann war Kolumbus nochmal? Irgendwie?
Und 1492 oder so?
Und Conquest und Bill of Rights und so, ne?
Scheiße. Und Bill of
Rights.
Ja, ne? Hast du auch wieder recht.
1400.
Oh. Was meinst du da? 7., 8. Jahrhundert? Richtig oder nicht richtig?
Absolut turbo falsch. Muss ich jetzt auf 10er Jahre?
Nicht, ja, musst du gar nichts sagen. Du
ich möchte trotzdem. Also ich glaube,
zweifelst sozusagen.
Ich zweifle es an und glaube, es wäre wenn ich in 10er Schritten gehe, um 1800, 1810.
Wow, der Mann kennt sich aus. Ja, nicht nur erfolgreich angesagt, da hat er es wieder den Benjamin eingezahlt. Es war nämlich 1803.
Krass.
Krass,
ja.
Für 15 Millionen Dollar einen ganzen Bundesstaat verkauft. Ai, ai.
Würde ich heute auch machen. Würde ich heute auch machen.
Wenn ich okay, 1-1.
Auf jeden Fall am Freitag Lotto spielen, sind 30 Millionen im Jackpot.
Ja, so, Daniel.
Yes.
Du darfst bei mir eine Zahl sagen.
Nehmen wir doch mal die goldene 1.
Die goldene 1. Vincent van Gogh malt die Sonnenblumen.
Oh ja.
Oh ja. Nenn mir 2 Jahrhunderte oder nenn mir 2 Jahrzehnte?
1770, 1780.
Nee, du musst nur da Jahrhunderte.
Du gehst gleich auf Jahrzehnte.
Du hast Jahrzehnte genommen.
Kann Benjamin sagen, ob das stimmt oder nicht.
Oh, jo. Das ist natürlich auch Daniels tägliches Geschäft, der Fuchs, ey. Der hat natürlich einen besseren.
Ich kann ja was Falsches gesagt haben. Ich kann dich in die Irre führen.
Ja. Ich würde jetzt.
Das stimmt, musst du es genauer sagen.
Ja, ja, ich muss jetzt mal kurz. Ich würde jetzt einfach mal den blauen Dunst raten, einfach weil ich irgendwie im Gefühl habe, dass Van Gogh ein bisschen früher war, würde ich sagen, ist falsch.
Es ist falsch, sagst du. Okay, dann gucken wir nach. Ja, es ist falsch, aber nicht, weil er früher war, sondern weil er später war.
Ja, habe ich dann auch gemerkt, Irwin. Ja.
Also 1888. Nichtsdestotrotz, ein Punkt für der Benjamin, der liegt jetzt mit 2-1 vorne. Und der Benny darf sagen, welche Zahlen willst du?
6.
Die 6. Ah ja. Die portugiesische Enklave Macau, du hast es so mit Geografie-Sachen, glaube ich, wird an China zurückgegeben. Ja, Macau an China zurück.
Boah, die portugiesische Enklave Macau wird an. Da hat man doch auch im in dem einen Podcast hat doch Alex auch gefragt, hier, wo liegt Macau, Maracaibo und so, ne? Mhm.
Ich einordnen würde.
Also ich würde sagen, wenn ich jetzt zwei Jahrhunderte, würde ich 1800 und 1900 wählen.
Okay.
Gefühlt ist das, glaube ich, relativ jung.
Mhm. Man könnte jetzt sagen.
Ja oder falsch, Daniel?
Man könnte jetzt sagen, Kolonialismus, so wenn was zurückgegeben wird, so im Zeitalter Imperialismus, dann wärst du quasi 1800, 1900 wärst du schon richtig angesiedelt.
Klugscheißer.
Jetzt ist die Frage, ob da vorher noch irgendwas gelaufen ist. Ich glaube tatsächlich, es könnte natürlich auch sein, dass irgendwie 1700 schon irgendwie was gewesen ist, dass da irgendwie irgendwelche Hintergründe waren, so im Entdeckungszeitalter. Wird zurückgegeben, sagst du. Macau wird zurückgegeben, ist eigenständig. Ich sage, was hast du, 1800, 1900 hast du gesagt?
Mhm.
Dann sage ich.
Du sagst es richtig oder das falsch?
1850, 1860.
Oh, du sagst.
Okay, du sagst, das stimmt. Okay, ja. Und präzisierst 1850, 1860. Ja, es ist noch ein bisschen später gewesen. Es war nämlich genau vor 21 Jahren erst. 1999. Behauptet zumindest der Autor dieses Spieles. Und ich glaube, er ist sehr gewissenhaft.
Fuck, ey.
Ja, sorry.
Ja, dann habe ich ja.
Benjamin seinen dritten Punkt und. Du hast gewonnen. Aber jetzt kommt ja die große Bonusfrage. Ne? Und ich würde sagen, die ist nochmal 2 Punkte wert hier. Da kann der Daniel nochmal aufholen. Ja, von wegen Hausregeln. Ja? Ja, dieses schöne Spiel. So sieht es aus. Seht ihr es? Ja.
Ist eigentlich echt von geil, muss man sagen.
Das Spiel. Und ich gebe euch einen Tipp. Ja, ich gebe euch einen Tipp. Der Autor war dieses Jahr beim Spiel des Jahres zumindest auf einer Empfehlungs- oder Nominierungsliste.
Ist vom Uwe.
Ha, sehr gut.
Boah, ich wollte, hätte ich jetzt sogar geraten, ohne dass du
das gefragt hättest. Ich wollte gerade sagen, ich wollte sowieso sagen.
Ja.
Okay, ja, tatsächlich war das einer von Uwes coolen Jugendsünden, würde ich mal sagen. Ja, vielleicht schon 20 Jahre alt das Spiel oder so. Ist aber ganz nett.
Ist geil.
Ja, eigentlich, ja. Das gibt's lange nicht mehr. Wir haben es jetzt auch sehr vereinfacht gespielt. Es ist ein bisschen interessanter noch, als wir es jetzt gespielt haben. Aber ihr habt zumindest schon mal ein Gefühl für das Spiel bekommen. Ja.
Coole Sache auf jeden Fall mit diesem. Es gibt doch dieses, wie heißt Anno Domini, wo du auch so in Zeitfolgen bringen musst, ne? Aber
genau,
das
da musst du diese Kärtchen einordnen.
Aber das finde ich, ich hatte für mein Weiße-Weiße-Kennst-du-Kennst-du auch sowas mit so Zeitstrahlen so eine Idee gehabt. Das ist ja noch viel geiler eigentlich, dass du dann tatsächlich, du kannst es grob einschätzen und dann kannst du misstrauen oder wie ist das eigentliche Spielprinzip?
Genau. Und du hast hier sozusagen noch im echten Spiel hast du das Spiel sogar. Du kannst immer so entweder in Fünfer-, Dreier- oder Einser-Schritten gehen. Du hast aber diese Karten nicht immer zur Verfügung. Du kannst zum Beispiel einfach mal 5 Jahrhunderte raushauen. Ja, wenn du dir ganz unsicher bist, dann sagst du einfach mal von 1400 bis 1900 oder so, ja.
Ach, cool.
Und dann kann einer dahergehen und das dann noch, der Nächste muss es dann präzisieren halt oder sagen, nee, glaube ich dir nicht, ja. Und du versuchst natürlich deine hohen, guten, einfachen Karten dir später runterzuspielen und versuchst vielleicht auch ein bisschen zu bluffen nach dem Motto, ach ja, ist jetzt da, das war da.
Ach, witzig. Aber es ist ein cooles, auf jeden Fall so ein cooles Ratspiel. Finde ich zum Beispiel ein bisschen reizvoller als so ein Trivial Pursuit oder sowas in der Richtung.
Ja, und das Gute an den Fragen ist, da liegst du oft total daneben. Ja, das ist völlig normal. Also wer weiß schon, wann Karl der Große, der Karl der Fünfte, der war dann irgendwann 1100 oder so. Ja, oder also da fasst man sich einfach manchmal an den Kopf. Was? Das war dann schon oder dann erst sozusagen. Also das ist ganz lustig. Ja, muss man schon sagen.
Jetzt witzig. Hast du uns nur in eine Zwickmühle gebracht, Frank, denn es steht jetzt 3-3.
Oh, und wir müssen nicht verlieren.
Wir brauchen also, eine Entscheidung. Ich habe überlegt.
Wir haben hier noch 1000 andere Karten.
Ich habe jetzt überlegt, wir können ja als Entscheidungsfrage eine Schätzfrage, weil die Frage wollte ich dir eh schon stellen vorhin. Und zwar, ich wollte vorhin nämlich eh schon fragen, in welcher Auflage Tapestry produziert worden ist. Und da können wir jetzt eine Schätzfrage machen. Wer näher dran ist, gewinnt das Ding.
Sehr gut. Sehr gute Frage, ja.
Ja. Was denn, Daniel? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Dann fängst du an zu raten diesmal.
Was soll das denn heißen?
Oder wir schreiben was auf.
Wir schreiben was auf. Dann muss ich ja was aufschreiben.
Naja, nee, machen wir es mal anders. Sozusagen. Macht einfach, wir machen Xing Shang Chong und dann hält jeder rein, wie viel 1000 Stück wir produziert haben.
Ja? Okay.
Okay. Also okay. 1000, 6000, ja. 7000.
Ja. Genau. Also für die Hörer jetzt, wir machen quasi auf 3 und dann halten wir unsere Finger und jeder Finger genau. ist für 1000.
Ich sage jetzt gleich Xing Shang Chong und dann haltet ihr eure Hände in die Kamera, okay?
Okay.
Alles klar, habt ihr euch überlegt im Kopf, wie viel es sein könnten, ja?
Bis am Start, Daniel.
Ja. Seid ihr da, bereit?
Okay.
Okay,
Xing 1, 2.
Shang Chong. Ich sehe deine Hand nicht.
Daniel macht 6.
Ich sage 6.000, sage ich.
Ich sage 5.000.
Sehr, sehr optimistisch. Ja, ich wünschte, wir könnten immer so viele Spiele produzieren. Tatsächlich, die richtige Antwort wäre gewesen...
2.000 Stück nur. Ach, krass.
2.000, ja.
Krass.
Also so wenig haben wir davon gemacht.
Ich meinte ja, wie viel ihr noch machen werdet, war das gar nicht die Frage.
Ja, krass. Also wie gesagt, es ist ein Spiel, es hat so seinen Reiz, aber das wird jetzt nicht irgendwie in großen Summen.
Okay.
Ja, also da täuscht man sich. Das sind halt keine Familienspiele, ja, so die man dann einfach mal in 10.000 Stücke raushaut, sondern ja. Das sind tatsächlich so eine Auflage wie 2.000 Stück. Das macht man schon mal bei einem Spiel, was man schlecht einschätzen kann. Ja, einfach, ja, weil sonst das Risiko zu groß ist.
Also was sind denn so die
spezielle Zielgruppe?
Was sind denn so die Produktionsgrenzen? Weil witzig, dass ihr 2000 gesagt habt. Wir hatten ja den Marcel von Strohmann Games, die ja jetzt auch Fantasy Realms lokalisiert haben. Und er hat auch gesagt, Fantasy Realms, was ja tatsächlich auch nur so ein kleines Kartenspiel ist, ne? Auflage 2000 Stück, die erste Auflage.
Ja, es ist natürlich so, dass solche Spiele, die kannst du mit 2000 Stück eigentlich noch nicht produzieren. Ja, das wäre auch noch viel zu teuer. Aber da wird dann natürlich nicht nur unsere deutsche Version produziert, sondern dann wird auch noch die italienische, die französische und die englische nochmal. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel von Tapestry insgesamt produziert wurden, aber dann kommen dann schon, sage ich mal, 10.000 Stück zusammen oder so. Ja. Da wurden dann halt für viele internationale Partner gleichzeitig produziert und dann geht das auch, ja. Und ähnlich läuft das mit unseren eigenen Spielen auch. Wenn wir, sage ich mal, so ein Spiel wie jetzt A la Erde zum Beispiel, ja, was eigentlich auch immer ganz für so ein großes Zweierspiel gut gelaufen ist, das können wir dann jetzt auch nur dann wieder neu auflegen, wenn sich mindestens ein oder zwei internationale Partner finden, die das auch haben wollen. Weil wir alleine kommen nicht mehr auf eine Stückzahl, die sich lohnt, nochmal wieder zu machen, weil dann wird das Spiel unbezahlbar, so ungefähr.
Ja. Boah, das
kommt eben auch noch dazu.
Ich finde das total spannend, dass du da auch so echt jetzt gerade mal so echt viele Hintergrundinformationen mal gibst. Das ist auch, glaube ich, für die Hörer super spannend, einfach auch mal so einen Input zu kriegen. Wie gucken die Verlage überhaupt? Wie entscheiden sie überhaupt? Ne? Wie sind die Stückzahlen? Weil so der Otto Normalverbraucher, der hat dafür gar kein Händchen, ne? So theoretisch oder so vom Gefühl her war Tapestry in aller Munde. Die Leute denken, ach, die wurden so 10, 20, 30.000 Mal produziert. Dabei waren das 2.000 Spiele und gefühlt. Aber da sieht man auch wieder, ne, das hatten wir auch öfter mal das Thema, dass man auch irgendwie in so einer Blase ist. Ne, so alle Leute, mit denen man natürlich zusammenhängt, die sich damit auseinandersetzen. Genau. Und man verallgemeinert das dann und denkt, rechnet das auf die Gesamtbevölkerung hoch, ist aber nicht. Ne? Finde ich super spannend auf jeden Fall.
Es ist tatsächlich ein spezielles Hobby. Also gerade natürlich in diese diese großen Spiele, ja, klar, wenn du so einen Siedler von Catan hast, da kannst du mit einer ganz anderen Zahl daherkommen oder so, ja. Aber gerade so ein Tapestry ist einfach dann irgendwo so ein Geek-Spiel, ja. Und davon gibt es halt dann nicht 3 Millionen in Deutschland, ja, sondern vielleicht nur 30.000 oder so. Aber davon braucht natürlich nicht jedes Spiel, was auf den Markt kommt.
Das ist ja was ist denn so euer Zugpferd, wo du sagst, so, das Spiel geht immer, das kannst du auch in 20 Jahren noch raushauen? Oder sind es dann tatsächlich die großen Titel wie Gloomhaven? Die sind ja auch sehr speziell. Die haben zwar natürlich einen höheren Verkaufswert, aber die haben auch einen hohen Produktionswert wahrscheinlich. Was sind so Spiele, wo du sagst, die halten den Verlag eigentlich so in so einer Range, wo du sagst, da können wir alle unser täglich
Brot mitverdienen? Das sind im Grunde genommen die Spiele, die, also jetzt im Expertenspielbereich, ja, würde ich mal sagen, sind das die Spiele, die bei Board Game Geek in den Top 50 sind.
Terra Mystica, ja. Gloomhaven, Gaia-Projekt.
Ja, genau, sowas. So ein Scythe oder auch ein Viticulture. Mm. Ja. Also wirklich Spiele, die auch offensichtlich von einer sehr, sehr großen Anzahl von Leuten gut befunden wurden. Ja, also bei uns kann man das wirklich sehr, sehr schön absehen an den Ratings. Ja, natürlich wird auch ein Spiel manchmal gehypt, ja, auch gerade über Kickstarter oder so. Aber auf lange Sicht ist, sage ich mal, so Board Game Geek ein sehr, sehr zuverlässiger Maßstab für uns, welches Spiel einfach auf Dauer laufen kann oder nicht. Ja, weil wenn erstmal 10.000 Leute darüber abgestimmt haben, dann ist das einfach eine sehr relativ zuverlässige Bewertung eines Spieles. Mhm. Ja. Und das lässt sich auch wirklich 1:1 ablesen. Also ein Spiel, was dann irgendwie nur auf eine Bewertung von 7 kommt oder so, das kann man dann vielleicht noch ein bisschen für einmal verkaufen, ja, in einer kleinen Auflage. Aber das lohnt sich dann nicht, um es nochmal wieder drucken zu lassen. Ja, da muss es dann schon eine bessere Bewertung haben.
Ich glaube, in einem der wenigen weiße Kennze, die ich für den Daniel vorbereitet habe, war auch mal die Frage, was war quasi der Startschuss für Feuerlandspiele? Und das war ja Terra Mystica. Das war ja, glaube ich, das Spiel, womit der Verlag dann quasi auch eigentlich raketenmäßig auch losgegangen ist, weil Terra Mystica hat ja auch mittlerweile eine riesen Fanbase. War euch das bewusst? Also habt ihr schon so ein Gespür dafür gehabt, dass ihr gesagt habt, Mensch, dieses Spiel, das wird auf jeden Fall zünden, oder war das eigentlich mehr so ein Testprojekt, oder?
Ja, das kann man am Anfang natürlich nicht so wissen, ja, also gerade wenn du so ein Spiel das erste Mal spielst oder so, dann findest du das interessant oder gut und denkst, ah ja, das hat Potenzial. Aber du weißt natürlich überhaupt nicht, wird das jetzt okay am Ende oder wird das der Überflieger, ja. Mhm. Also das konnten wir am Anfang noch überhaupt nicht wissen, sage ich mal. Ja, also das, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, fand ich das eben sehr interessant. Und weil das gerade für mich in meine Lebenssituation sehr gut reingepasst hat, habe ich gesagt, okay, dann versuche ich mich einfach mal in diesem Metier, ja, eher, weil ich mich in diesem Metier versuchen wollte, aber nicht, weil ich jetzt in Terra Mystica sofort das Überspiel gesehen habe, ja. Mhm. Was man aber dann schon gemerkt hat, wir haben es eben auch sehr lange in Entwicklung gehabt und dann öfter mal Tests gespielt und waren eben auch nicht nur für uns, sondern waren dann auch mal in Herne auf den Spieletagen, haben es dann da Leute vorgestellt und spielen lassen. Und dann hast du schon gemerkt, so nach dem Motto, ah ja, das fixt die Leute so ein bisschen an, ja, und dann hast du gemerkt, okay, ah ja, die haben das Spiel jetzt gespielt und haben sich gleich überlegt, ah, was hätte ich denn besser machen können? Wie hätte ich es besser machen können, dass ich mit denen und denen noch besser spielen können? Ja. Und da hast du dann schon langsam gemerkt, dass, ah ja, das Spiel spricht, also das gefällt nicht nur uns wirklich gut, sondern das spricht wirklich anscheinend viele Leute an. Mhm. Ja. Mhm. Einfach aus den Reaktionen dieser anderen Spieler. Ja. Mhm. Und ja, nachdem sich das immer weitere Kreise gezogen haben und immer mehr Leute kennengelernt haben und auch Interesse hatten, das nochmal zu spielen und eben auch ein zweites Mal oder sogar drittes Mal zu spielen, ja, da war dann der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, naja, das könnte was werden. Mhm. Ja, also das ist nicht nur ein Spiel, was uns gefällt und was wir denken, was gut ist, sondern was auch wirklich Potenzial hat. Ja. Mhm. Aber natürlich weißt du dann trotzdem nicht, am Ende ist es ein Spiel, was einfach gut gefällt, ja, oder ist es ein Spiel, was so abhebt, ja. Mhm. Kannst du von vornherein, glaube ich, kaum wissen.
Also eine Frage, die mir auch schon lange auf der Seele brennt und jetzt bin ich froh, dass ich sie mal stellen kann. Ihr habt ja dann ein Gaia-Projekt rausgebracht, ne? Und Gaia-Projekt ist ja im Prinzip, ich sag jetzt mal, der geistige Nachfolger von Terra Mystica. Es hat ja viele, viele gleiche Mechanismen. Manche Leute sagen, dass es vielleicht ein, zwei Stellen optimiert hat, die vielleicht bei Terra Mystica noch nicht ganz so rund gelaufen sind. Stehen, oder das würde mich jetzt auch mal interessieren, auch dich mal aus der Verlagssicht zu fragen, stehen die Spiele ihren Konkurrenz oder ergänzen sie sich? Also hast du irgendwie das Gefühl, seitdem Gaia-Projekt draußen ist, ist Terra Mystica so ein bisschen der Abseits so ein bisschen zurückgegangen oder hast du das Gefühl, die sind so auf einem Level, weil man sagen kann, okay, Gaia-Projekt ist jetzt mit diesem Sci-Fi-Thema, spricht halt nochmal eine andere Base an, Spielern an und ist so auf einer Ebene oder stehen die sich so ein bisschen in Konkurrenz zueinander?
Nee, ich glaube, die ergänzen sich tatsächlich gut. Ja. Ich glaube, ein großer oder ein wichtiger Punkt für den Erfolg von Terra Mystica war auch, dass Terra Mystica im Kern ein relativ einfaches Spiel ist. Ja. Die Spielregeln, wenn du sie erstmal erklärt hast, sind relativ simpel, weil im Grunde genommen, du wandelst hier dein Land um und stellst ein Gebäude drauf. Ja. Und wenn du ein kleines Gebäude hast, dann kannst du es noch aufwerten. Ja. Punkt. Also das ist aber mal der Kern von Terra Mystica. Und klar, Terra Mystica optimal zu spielen und mit jedem Volk irgendwie mal zu gewinnen, das ist nicht so einfach. Aber im Kern, es ist ein relativ einfaches Spiel. Und es hat deswegen auch schon immer sehr viele Leute angesprochen, ja, weil es eben der Einstieg relativ schnell geht. Ja. Mhm. Und Gaia-Projekt ist nochmal eine Stufe da drauf, eine Stufe komplizierter. Das ist dann nicht mehr für den Gelegenheitsspieler sozusagen, der sich vielleicht noch mal ein Terra Mystica getraut hätte, für den ist dann Gaia nichts mehr. Mhm. Aber Gaia spricht dann natürlich noch mehr die Expertenspieler an, die noch mehr optimieren und noch tiefer sozusagen in die Materie einsteigen wollen, dadurch, dass dann diese Tech-Trees da noch drauf gekommen sind. Ja, so ergänzen die beiden sich eigentlich ganz gut. Ja, dass sozusagen die meisten Experten sind dann so ein bisschen auf die Gaia-Schiene gegangen, so, um sich da noch mehr austoben zu können. Aber Terra Mystica ist immer noch ein sehr gutes, ein super Entry-Spiel in die, wenn man sich ein bisschen tiefer mit Spielen beschäftigen will. Ja, weil man kann schon ein bisschen nachdenken, aber eigentlich spielen kann es eigentlich, jeder, der so ein bisschen Anspruch hat oder ein bisschen weiterkommen will beim Spielen, oder mit mir kennenlernen will. Ja.
Finde ich auf jeden Fall mega spannend. Das hat mich die ganze Zeit interessiert, weil ich habe ein Gaia-Projekt und ich kenne auch Leute, die haben Terra Mystica. Es gibt Leute, die sagen, absolut Terra Mystica ist das bessere Spiel. Also es ist ja auch so ein bisschen so, ich sag jetzt mal, so in der Szene wird da so ein bisschen drüber diskutiert halt, ne? Aber deswegen super spannend, dass du auch sagst, dass sie im Prinzip ergänzen. Ne? Dann machen wir eben kurz weiter. Kleiner Meister hat geschrieben, Zweiter, ich war mal wieder eine geile Folge, hat Zweiter geschrieben, weil der Daniel war Erster. Sebastian Hoffmann, Ed Heider, ich habe mir beide Staffeln Umbrella Academy reingezogen. Großartig, ich brauche mehr davon. Vielleicht hole ich mir die Comicbände. Sag, wie gut kommen die zwei Staffeln an die Comics? Daniel, hast du die Comics gesehen?
Ich habe nur so eine Leseprobe angeguckt. Ich bin ja nicht so der Comicleser oder beziehungsweise derjenige, der sich da so die Mangas anschaut. Ich habe gedacht, ich komme da noch mal vielleicht hin zurück. Ich finde, die Serie bietet halt schon schauspielerisch richtig was und die Darsteller sind super in Szene gesetzt. Einfach die Musik, der Soundtrack gibt mir sehr viel, den finde ich sehr gut. Und das habe ich jetzt bei den Seiten, die ich so durchgeguckt habe, noch nicht so dieses Feeling dafür gehabt. Aber ich bin auch vielleicht ein schlechter Ansprechpartner, weil ich nicht generell Mangas oder Comics halt verschlinge wie andere. Also ich bin eher der visuelle Typ, der dann auch so, sag mal, audiovisuell ist, der dann die Doppelbeschallung braucht, dass das dann für mich dann ultimativ wirkt. Ich weiß auch nicht, ob es da abhängig ist davon, ob man erst die Comics liest und ob man dann die Serie guckt. Das kann ja auch schon mal was auslösen. Also bin ich vielleicht eher der schlechte Ansprechpartner. Ich finde die Serie halt geil. Comic war schon cool gezeichnet, aber habe ich noch kein Feeling für, muss ich zugeben.
Bist du so ein bisschen Comic-affin, Frank?
Also ich war es zumindest. Ich glaube, ich habe meine halbe Kindheit mit Comic-Lesen verbracht. Irgendwie so Mickey Mouse und Co. Also unzählige Tage und Stunden im Bett verbracht und rumgefläzt, sage ich mal, ja. Ich habe dann später nochmal so ganz gern sowas wie Calvin und Hobbes oder sowas in der Richtung gelesen oder Dilbert, ja. So, also richtig der Comic-Experte, also gerade diese modernen Comics, die auch total künstlerisch zum Teil sind, ja. Da bin ich irgendwie nicht so eingestiegen oder das war dann ja nicht so meine Zeit mehr, muss ich sagen, ja. Also ich habe eher noch diese ganz einfachen und naiven Comics sozusagen mit vor, ja, einigen Jahrzehnten mitgenommen.
Aber ist auch wieder witzig, ne? Irgendwie, wenn man sich mal so wirklich die Gedanken macht, hat jeder irgendwann mal irgendwo Berührungspunkte mit Comics gehabt, ne? Ist eigentlich auch mal ganz witzig.
Klar, ich lese ja auch mit Heidi dann schon mal so, so Bücher, aber die dann auch so ganz geil gezeichnet sind. Zum Beispiel Sven Nordqvist, der hier Pettersson und Findus gemacht hat, der hat auch so Wo ist meine Schwester? So ein richtig geiles Buch. Da sind so He-Man-Figuren und so in dem Buch versteckt. Das ist so ein richtig geiles künstlerisches Ding, wo du als Erwachsener selbst in so einer Art Wimmelbuch auch viel entdeckst, eine Geschichte erzählen kannst und deine Tochter oder dein Sohn oder dass die da auch so die Bilder genießen können, aber du als Erwachsener auch denkst, krass, da habe ich auch wieder was Neues entdeckt. Und das ist einfach so die Kunst, glaube ich, so alle da zu fesseln in so einem Comic oder in so einem Buch.
Absolut. Dann, Ofrosch, sehr schöne Folge, super geiles Weiß-Weiße-Känze-Känze, grafisch aufgehüpft, solltet ihr das doch glatt weiterverwenden, vor allem, wenn ihr den Gesamtpunktestand doch mal mitloggen könnt und auch noch nachträglich herzlichen Glückwunsch, vielen Dank an den Ofrosch. Dennis Neubert hat geschrieben, Männers, wieder richtig gut abgeliefert, der beste Brettspiel-Podcast, muss man echt mal sagen, Heider, lass mal wieder wachsen, du weißt doch, lang ist immer besser als kurz, ihr seid die Besten, Liebe geht raus, auch für den Friede. Olgi hat geschrieben, auch für mich eins der besten weiße, kennze, Kompliment, Regeln. Ich lese mir die Regeln durch und spiele dabei ein paar Züge und habe es sehr gern, wenn meine Mitspieler mir bei der Regelerklärung aufmerksam zuhören. Stay healthy, stay gamer. David Rimbach hat geschrieben, endlich fertig geguckt, geile Folge, das weiße, kennze war ja mal genial. Ich hätte es riskanter und dreckiger gespielt, aber Wahnsinn, mega geile Aktion von Alex. ich durfte ja im Schwarzwald auch mitkriegen, David, dass du auch mal dreckig spielen kannst. Dann, ich glaube, Daniel nennt ihn immer freundlich Ante Rapante. Ante Cook hat kommentiert, Leute, war das eine fette Folge, richtig nice. Das Ganze hier entwickelt sich richtig prächtig. Wieder mal ein toller Gast und ein spitze weiße Känze. Schön, dass ich letzte Woche auch noch mal mit dem Heider zocken konnte und dass ich die Ehre hatte, den guten jungen Eugi kennenzulernen. Toller Abend war das in der Casa Heidi. Zum Thema Regeln, ich bin ein absolut schlechter Erklärbär. Nach nunmehr 2 Jahren habe ich letztes Wochenende mit meiner Frau Viticulture gespielt. 20 Minuten erklärt, am Ende habe ich gewonnen und es gab Stress in der Bude, weil ich ja nicht alles erklärt habe. So ein Quatsch. Aber im Ernst, leider fehlt mir da die Erfahrung. Deshalb lasse ich mir lieber die Regeln erklären, als sie selber zu vermitteln. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Gruß, Ante Rapante.
Ja, guck, ey, Viticulture habe ich hier auch stehen. Fandst du nicht gut, ne? Ist ein geiles Spiel.
Jetzt haust du mich auch noch in die Pfanne. Ich habe nie gesagt, ja,
Frank,
pass auf, nehmen wir in die Mangel. Pass auf, dazu muss ich jetzt noch was sagen, ja? So, ich habe nie gesagt, dass das ein schlechtes Spiel. Ich habe immer gesagt, es mag ein gutes Spiel sein, aber das Thema catcht mich null. Ich bin kein Weintrinker und für mich war so Thema, ich meine, das Artwork-Design ist natürlich thematisch alles, hat mich aber nicht abgeholt. Und deswegen war so, ich habe es einmal gespielt und habe mir dann gedacht so, ja, war nett, muss ich nie nochmal spielen.
Doch, die Mechanik so. Ist so geil da drin. Guck mal, die ist ja selbst in Glenmore 2 ist die übernommen worden mit diesem Cask Age, mit diesem Reifeprozess. Das ist schon Worker Placement Spiel, was noch einen Kniff drin hat. Und wenn du als Vielspieler ein Worker Placement Spiel suchst, wo du sagst, ich will eins haben, wo ich noch so einen Kniff mit hab, dann kannst du so beiläufig, wird weiter produziert und verbessert und du kannst es dann zum richtigen Zeitpunkt eintauschen. Ist eine coole Mechanik. Und wäre es mit Thema Gin, würdest du wahrscheinlich sagen, oh, kaufe ich mir.
Ja, nee, das ist nicht nur deswegen. Also wie gesagt, ich habe es gespielt, ich fand's auch, es ist auch ein gutes Spiel, es funktioniert ja auch super, ne? Aber zum Beispiel, ich bin ja auch ein großer Lacerda-Fan und ich habe Galeris, ich habe Escape Plan, ich habe Lisboa, ich habe On Mars, ich habe keinen Vinyos. Das ist nicht mein Thema. Obwohl viele Leute sagen, dass Vinyos wahrscheinlich auch einer der besseren Lacerdas nochmal ist, es holt mich einfach nicht ab. Und deswegen habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich würde ich es immer wieder mitspielen. Aber es ist auch so, ich weiß nicht, auch das Design und Artwork ist als nicht.
Man muss ja auch nicht alles haben.
Ist ja richtig. Auch. Aber du Sack, Alter, jetzt haust du mich hier noch in eine Pfanne, du Junge. Mann.
Ich muss zugeben, ich hau mich selber in die Pfanne. Ich habe ja mein Terra Mystica, was ich besessen habe, was auch ein Wiedereinstieg ins Spielen war, habe ich irgendwann verkauft, weil es tatsächlich. Irgendwie fand ich es geil, das Material, der Karton, alles so das war stimmig, aber es ist nicht mein Spiel. Und irgendwann habe ich es verkauft, weil ich gesagt habe, es ist schön, das da zu haben und es ist so ein Spiel, wo man sagt, man misst eine Spielesammlung. Auch manchmal, hast du ein Terra Mystica? Ja klar habe ich das. Aber es war tatsächlich nicht so mein Spiel, dass ich das jetzt einfach bei mir rumliegen lasse. Und so habe ich mich dann entschieden, habe gesagt, dann gebe ich es lieber frei und dann kann es jemand anders spielen. Aber ist ja nicht so, dass jetzt
kein Feuerland-Titel bei mir ist. Ich meine, wir haben alle so viele Spiele oder die meisten Leute haben so viele Spiele. Ja. Aber jedes Jahr so viele neue Spiele hinzu und ja, ich bin auch kein Freund davon, alles irgendwie besitzen zu müssen, nur weil man es irgendwie besitzen muss. Ja, und
das ist immer noch richtig.
Das Wesentliche reduziert.
Wie groß ist deine Sammlung?
Ich wusste, dass die Frage kommt.
Extrem klein. Also die wird wahrscheinlich hier in einem so von den Regalen, die wir jetzt eben beim Benjamin hinten reinpassen, sozusagen.
Das ist nur ein Greenscreen. Eigentlich sitze ich hier, das ist nur ein Greenscreen. Aber eine Sache würde mich jetzt mal interessieren. Im Anschluss direkt, wenn du beantwortet hast, wie groß deine Spielsammlung ist, der Daniel hat es mich gerade schon mal angesprochen. Was war dein Start in die Brettspiel-Ära? Was war so das Spiel, wo du damals entschieden hast, geil, Brettspiele finde ich super, ich möchte mehr Brettspiele spielen, ich möchte vielleicht mal einen Verlag gründen, ich möchte Brettspiele richtig fett angehen?
Also, ja, ein Brett, das fällt mir jetzt tatsächlich schwer. Ich bin da wirklich sehr, sehr langsam reingerutscht, ja. Ich hatte das große Glück, dass meine Eltern schon immer gerne gespielt haben, ja. Also in meiner Familie wurde immer gerne gespielt, aber ja, klar, so einfache Spiele halt, irgendwie so ein Yahtzee, so ein Kniffel, ja. Scrabble haben wir jahrzehntelang gespielt, gefühlt, ja. Aber das war total schön. Also wir haben abends oft gespielt. Und wenn es nur einfache Sachen sind oder mal ein Rommi oder sowas, ja. Ja, das waren so dann bis so, dann mit 14 Jahren, würde ich sagen, da kamen dann so schwarze Auge auf und solche Geschichten. Ja, dann habe ich dann so ein bisschen weitergemacht und habe dann eher so Rollenspiel gemacht. Und die richtig Fahrt hat es dann aufgenommen eigentlich, als ich in einen neuen Freundeskreis gekommen bin, ja. Und einer dieser neuen Freunde damals, der hieß Uwe Rosenberg. Und der kam schon vor irgendwie über 30 Jahren mit den geilen Spielen an, ja. Da war dann schon irgendwie so ein, weiß nicht, ob ihr das noch kennt, so ein Greyhounds oder so, ja. Das ist echt, ja. Da haben eure Eltern wahrscheinlich gerade auch noch Überzeugung gedacht oder so.
Da waren wir noch Quark im Schaufenster.
Das war damals schon ein geiles Spiel. Der kam dann mit Spielen an, die eben nicht bei uns im kleinen Spieleladen um die Ecke waren, sondern der hatte schon irgendwie, ich weiß gar nicht woher, dann Zugriff auf andere Sachen. Ja, der hat dann Civilization mal mitgebracht vor 30 Jahren oder so. Ja.
Geil.
Und so bin ich dann irgendwann über diese Freunde dann an, ich sag mal, nicht richtige Spiele, aber ja, an anspruchsvollere Spiele rangekommen, mhm. Ja. Und wo du sagst von wegen, ich bin Spieleverlag. Tatsächlich gibt's da eine Anekdote, dass der Uwe, der hat schon wirklich, schon im Abitur angefangen, Spiele zu erfinden. Ja, so, hat er schon immer getan. Der hatte immer schon irgendwie so ein Händchen dafür, ja. Und der hat damals, auch ein Spiel entwickelt gehabt. Da hatte jeder so einen Charakter, das ist ein bisschen Fantasy-mäßig, aber auch mit Strategiespielelementen verknüpft. Das haben wir total oft und gerne gespielt. Und er meinte, das Spiel, das müsste man mal rausbringen, so ungefähr. Ja, so wie du es heute auch denkst. Das hat mir vor 30 Jahren auch gedacht. Und gesagt, irgendwann müssen wir mal einen Verlag zusammengründen, um dieses Spiel rauszubringen, ja. Aber dabei ist es dann geblieben. Also immer wieder in der Schublade verschwunden, wie so ist, war irgendwie ganz nett, aber war nicht wirklich tauglich, jetzt zu einem großen Spiel zu werden, zu dem Zeitpunkt vielleicht, ja, und dann sind andere Sachen gekommen, aber ja, da war dann schon irgendwie die Idee, lass uns doch mal was zusammen machen. Mhm. Ja, und diese Idee haben wir dann irgendwie 25 Jahre später eingelöst, sozusagen. Das war dann lustig.
Geil.
Ja, schon eine coole Sache.
Richtig geil.
Geil. Mhm.
Wir sind jetzt auch.
Im Grunde genommen, wenn ihr mal gucken wollt, ja, also ich. Warte mal. Ich nehme jetzt einfach mal meinen Laptop und dann zeige ich euch mal meine Spielesammlung, ja.
Der Frank ist voll der Teufelskerl hier. Wir haben eigentlich die Struktur so in die Spiele gar nicht vorgestellt. Wir haben kaum
was. Heute ist Anarchie hier.
Einfach nur. Ja, aber geil.
Hier, das kleine Regal.
Das sieht ja aus wie beim Friede, ey.
Aber die Scythe Big Box, ist das ein Secret Hitler?
Nein, das ist kein Secret Hitler. Da ist ein Robo-Rally da
oben. Ach, Robo-Rally, Netrunner.
Ja. Netrunner.
Netrunner, das habe ich eine ziemlich lange Zeit sehr gerne gespielt.
Scythe.
Da ist hier so ein Minecraft, das hat mich gerne interessiert. Das habe ich
witzig.
Root.
Da ist so ein Root, absolut, also eins meiner Lieblingsspiele der letzten Jahre, muss ich sagen.
Habe ich letztens auch noch drüber gesprochen.
Ja,
was haben wir denn noch?
Fauna. Fall klasse vom Friedemann, ja, finde ich. Hier unten geht es weiter. Ja, Terraforming Mars ist so einer der Überflieger der letzten Jahre, definitiv für mich, ja. Mhm. Und dann haben wir hier noch so Klassiker stehen wie Marco Polo oder so.
Ja. Bubu, das hat der Potti immer noch nicht gespielt. So ein geiles Game, oder?
Einer dieser Klassiker, die man mal spielen muss, ja. Und jetzt habe ich hier so ein King of Tokyo, wenn es mal spaßig zu gehen
ist. Ist das Seven Wonders?
Da ist auch ein Seven Wonders.
Ja. Isle of Sky.
Auch echt, ja, ein geiler Klassiker, muss man sagen. Dann haben wir so ein Twilight Struggle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Ja, sicher. Ja, sicher.
Absolut geiles Spiel für zwei, natürlich. Ja, und was haben wir da noch? So ein Race for the Galaxy steht da noch. Also, ja, das ist auch schon im Grunde genommen das so. Ja, im Grunde genommen.
Geil.
Oder die Spiele, sage ich mal, die ich jetzt einfach hier behalten habe. Ja,
verrückt.
Ja, weil ich tatsächlich versuche, nicht zu viel zu behalten.
Jetzt haben wir auch direkt noch eine kleine Room-Tour bekommen. Richtig ja. Geil. Richtig, richtig geil.
Lohnt sich quasi dann auch mal das YouTube-Video noch zu schauen.
Auf jeden Fall. Aber wir sind jetzt auch mit den Kommentaren fast vorbei.
Ich muss meinen Stecker wiederfinden.
Kein Problem. Ich mache mal mit den Kommentaren kurz weiter. Christoph Schmidt hatte geschrieben, dann lese ich auch wieder nicht alles vor. Ich habe es endlich geschafft, die Folge noch zu Ende zu schauen. Mann, Mann, was für eine geile Folge. Ich bin gerade noch total geflasht von dem Weiß-Weiße Kennst du von Alex @Alex. Ihr bekommt auf jeden Fall von mir Input für Folge 50. Ich finde die wirklich mega. PS, TK liegt in Guatemala und nicht in Mexiko. Auf die beiden Spiele, die Daniel erwähnt hat, Braga, Caput, Regni und Golem bin ich auch schon gespannt. Von letzterem wusste ich bisher nur den Autor, aber das reicht mir da eigentlich schon. Braga, Caput, Regni kommt auch nicht zu Essen raus, kann ich schon mal sagen. Kommt erst nach Essen.
Kommt im November oder Dezember, glaube ich.
Genau. Dann hat er noch was geschrieben zu Regeln und so weiter und so fort. Dann nochmal @Potti, hast du Kyklades schon mal mit der Hades-Erweiterung gespielt? Die hat mir auch super gut gefallen. Nachdem ich das Spiel am Wochenende auf dem Tisch gesehen habe, habe ich auch gleich richtig Lust bekommen, es wieder zu spielen. Nein, ich habe es noch nicht mit der Hades-Erweiterung gespielt. Aber, glaube ich, macht das Spiel noch mal ein bisschen schneller, weil du dann nicht mehr nur die Ares-Aktion brauchst, um dich zu bewegen. Du kannst mit Gold durch die Titanen auch deine Truppen bewegen. Julius Müller hat geschrieben, das Quiz, ey, klasse geworden. Danke, Grüße gehen raus. Der Friede, ey, ihr Lappen, Gruß an Alex, cooles Quiz, coole Folge. Schön, dass ich auch dabei sein durfte. Dazu muss ich ja sagen, ich habe mir ja beim Friede extra noch die Einverständniserklärung abgeholt. Ob das okay comment, ist, bitte. Dass wir seine Voicemail in dem Podcast übernehmen können. Ich fand's sympathisch, deswegen war es auch in
Ordnung. Hashtag weibisch.
Hashtag weibisch,
Männer,
genau.
Männer, die immer einen auf cool tun und dann, aber dann Datenschutz, no go.
So, die letzten zwei Kommentare dann mal durch. Daniel, jetzt wolltest du schon reingrätschen. Es gibt doch einen, der immer kommentiert. Und zwar Dan the Man and the Board Game Van. So. Und er hat geschrieben, offensichtlich eine sehr gute Folge mit drei coolen Dudes und ein richtig, richtig geiles Weiß-Weiße Känze-Känze. Zum Thema Regeln fange ich erst gar nicht an. Das würde dauern. Euch allen einen guten Zock. Offensichtlich, das war doch noch das, was der Felix gesagt hat. Ne? Das war das, was Alex gemeint hat. Der Typ, der mal gesagt hat, bei einer Regelfrage, offensichtlich musst du hier diesen schwarzen Würfel nehmen. Offensichtlich steht das in den Regeln so. Und zu guter Letzt, und damit schließe ich auch dann nach ausführlichem Gequatsche die Kommentarsektion. Hon hat geschrieben, oder Hon und Alex haben geschrieben, falls das Jubiläumsquiz in Folge 50 wirklich stattfindet, brauchen wir neuen Stoff für Vergleiche. Ideen bitte an uns, geheim, damit die beiden sich nicht darauf vorbereiten können. E-Mail lautet username@gmail.com, Username einfach mit Hon vs. Alex setzen. PM auf Instagram geht natürlich auch. So, alter Falter, aber ich finde, das ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben heute quasi in die Kommentarsektion jetzt schon quasi alles mit reingebracht und ich hätte gesagt, heute ist der Alles ist möglich Donnerstag, ja, so wie Sheldon Cooper ihn immer durchzieht. Das heißt, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach weiter im Hauptthema. Der Daniel hat ja noch ein paar Fragen vorbereitet und dann machen wir die drei Fragen heute zum Schluss, die drei Spiele. Was hältst du davon, Daniel?
Ja, alles gut. Also, grundsätzlich, es ist ja immer wieder im Podcast jetzt so aufgekommen, dass wir beide uns die Frage stellen und das haben die eigentlich die Zuhörer kaum gestellt, ob die Kommentarsektion zu lang ist. Aber es ist ja jetzt nicht ein reines Verlesen von Kommentaren, sondern wir haben jetzt eigentlich einen coolen Dialog, sage ich schon. So, wie sagt man denn, wenn man zu dritt spricht?
Trialog.
Ja, zu zweit. Trialog. Ja, sagt man das? Ein schönes Gespräch daraus entwickelt. Also von daher, ich war gestern nochmal auf der Homepage vorm Schlafen gehen, habe gedacht, nee, ich kann nicht so dilettantisch dem Frank unter die Augen treten. Und ja, Feuerland, der Gründungsmythos des Verlages. Und ich habe die erste Frage dann auch natürlich so benannt, habe gesagt, auf zu neuen Ufern. Und die Frage, die natürlich allen unter den Nägeln brennt, ist, denke ich, Spiel digital steht vor der Tür, also etwas ganz anderes in diesem Jahr. Und wie siehst du, Frank, vielleicht die Zukunft von der stationären Messe, die es dann hoffentlich auch bald wieder geben wird, in Verbindung vielleicht mit einer digitalen Messe? Was muss die digitale Messe leisten in diesem Jahr, dass man auch sagt, die könnte unterstützend für eine normale Messe dann auch gewinnbringend sein? Oder wie könnte unsere Spiel digital jetzt gewinnbringend sein?
Oh. Ja, das ist tatsächlich eine gute, das ist eine gute Frage und eine sehr schwierige Frage, ja. Also weil natürlich ja gerade dieses auf die Messe gehen und Sachen anschauen, anfassen und anspielen, das kannst du durch nichts ersetzen, ja, meiner Meinung nach. Ja. Absolut. Du kannst natürlich gucken, ob du ja, vielleicht dann Sachen bietest, die auf der Messe jetzt nicht so gut funktionieren, aber dass man vielleicht so einen Stream macht mit Leuten, die sonst nicht auf die Messe kommen oder Rede und Antwort steht oder nach dem Motto, ja, jetzt machen wir so eine Sendung wie jetzt mit euch oder so, stellt uns Fragen, was bei einer normalen Messe jetzt irgendwie aus Zeitgründen gar nicht möglich wäre, ja, aber ich glaube schon, dass jetzt ja, diese Messe, diese digital vielleicht dann später mal so eine Art unterstützende Plattform sein kann, auf der man sich vielleicht relativ übersichtlich und schnell informieren kann. Was gibt's überhaupt an Neuheiten? Was könnte mich interessieren? Ja, andererseits wird das jetzt auch schon von vielen Leuten natürlich zusammengestellt. Aber da ist es dann vielleicht ein bisschen komprimierter und noch besser aufbereitet. Aber ich denke mal, so dieser eigentliche Messeflair, sich da durch die Gänge zu quetschen oder einfach
auf das entfällt Tisch einfach, ne?
Vor den die ganzen Leute um sich herum zu haben und diese ganzen Neuheiten wirklich in der Hand zu haben, das ist ja unersetzbar, glaube ich.
Ja. Ja, man hat ja so ein bisschen die Vision, ne? Sorry, Potti, noch ein Satz. Man hat ja so diese Vision und ich weiß nicht, ob so der Tabletop-Simulator oder Tabletopia vielleicht unterstützend auch fungieren können, wo man halt tatsächlich vielleicht mit einem Messeticket auch die Möglichkeit hat, wirklich die Neuheiten dann zu haben und das vielleicht eventuell moderiert bekommen, ne? Das ist unsere Neuheit, hier zeige ich das Material, zumindest digital, ob solche Sachen vielleicht auch unabhängig von diesen Medien halt möglich sind, dass man dann doch irgendwie so das Gefühl hat, so man kriegt das Material oder man kriegt das Spiel gezeigt. So, das ist so das, was ich mir vielleicht gedacht habe,
ja, oder überlegt habe. Also das ist ein Ersatz, aber es ist eher schon eher ein schwacher Ersatz. Also auf jeden Fall kein vollwertiger Ersatz, ja, weil das, ja, du kannst jemanden auf Tabletop Simulator oder auf Tabletopia vielleicht ein Spiel zeigen, aber das eigentliche Spielerlebnis, das kommt natürlich dann nur unvollständig rüber, ja. Und die Sachen in die Hand zu nehmen. Und über die Bedienung ist natürlich, du kannst da nicht jemand mal in einer halben Stunde ein komplexes Spiel erklären, wie du es am Tisch machen könntest, ja, weil einfach die Bedienung viel zu kompliziert ist, ja. Es ist, da geht natürlich dann auch alles viel langsamer und ja, es ist besser als nichts, auf jeden Fall. Wir können froh sein, dass wir diese Möglichkeit haben, vielleicht da jetzt ein bisschen was vorstellen zu können darüber. Aber ja, es ist schon kein Vergleich zu dem, was du nicht am Tisch hast. Ja.
Ich würde da gerne mal zwei Punkte reinschmeißen. Der eine ist der Per Lagerpusch hier von Abenteuer Brettspiele. Er hat mir auch eine E-Mail geschickt. Der hat einen Blog halt auch, wo er auch viele Leute angeschrieben hat, die halt mal so zum einen sagen möchten, hey, also er hat zwei Fragen gestellt. Die eine Frage war, auf welche drei Spiele freust du dich und was wirst du halt vermissen? Ich bin auf das Endergebnis des Blogs richtig gespannt. Denn ich habe halt zu ihm gesagt, so, boah, Per, ganz im Ernst, ich glaube, wenn der Daniel nicht gewesen wäre, hätte ich uns überhaupt nicht für die Messe akkreditiert. Weil für mich persönlich, und das hast du gerade auch schon so schön gesagt, für mich kann es die physische Messe einfach nicht ersetzen. Ne? Wir hatten das auch schon mal in einem alten Podcast. Ich meine, wir haben uns extra für dieses Hobby entschieden, dass wir eben gerne mit Menschen sozial interagieren möchten. Gar keine Frage. Aufgrund der Situation ist es natürlich gesundheitlich und hygienetechnisch und so auf jeden Fall die bessere Variante. Nichtsdestotrotz kann es das Gefühl einfach nicht ersetzen. Jeder, der schon mal auf Tabletopia oder Tabletop-Simulator gespielt hat, es ist auch immer noch was anderes, wenn ich jetzt anfange, mit meiner Maus da rumzuklicken oder wenn ich einfach den Spielstein in die Hand nehme und ich stelle ihn auf ein anderes Feld. Das ist ein ganz anderes Feeling, ne? Und dann kommt noch dazu, ich habe jetzt auch mal ein bisschen reingeguckt, hab mal ein bisschen verglichen. Ich glaube, auf der letzten Messe 2019 waren, glaube ich, angekündigt knapp 1400 Spiele von, ich glaube, weiß ich nicht, wie vielen Ausstellern. Ich glaube, von 400, 500 oder 600 Ausstellern, so um den Dreh. Müsst ihr jetzt ein bisschen raten. Und jetzt dieses Jahr sind bis jetzt angekündigt, glaube ich, knapp 400, 500 Spiele von irgendwie 70 Ausstellern oder 80 Ausstellern. Also ich habe auch mit vielen kleinen Verlagen schon mal so ein paar Gespräche geführt, die halt alle gesagt haben, okay, das Problem ist, monetär ist das trotzdem relativ hoher Aufwand, ne? Also auch die Kosten für diese Messestände sind ja relativ hoch und dass viele kleine Stände halt gesagt haben, hey, wir leben eigentlich gerade davon, dass die Leute eben an unserem Stand vorbeischlendern, sich das mal angucken, sich hinsetzen, dann natürlich von den ein, zwei Erklärern am Stand das Spiel erklärt bekommen und dann sagen, ey, cool, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, nehme ich mit. So, mein Gefühl ist so ein bisschen, dass dieses Spiel digital, die großen Verlage, ich glaube, die können sowas tragen, weil die den Aufwand tragen können für die Sichtbarkeit und so weiter, weil, soweit ich das weiß, gab es so verschiedene Pakete, die man so buchen konnte, ne, was man dann irgendwie für eine Sichtbarkeit auch hat. Und ich glaube, die großen Verlage, die können das ganz gut machen, weil die auch die Möglichkeiten haben, finanziell, so Asmodee zum Beispiel, die haben genug Kohle, um auch mal im Boardgame Geek Livestream zu finanzieren, dass da mal 10 Spiele von denen zum Beispiel gezeigt werden und so weiter. Aber die kleinen Verlage, die leiden halt so ein bisschen darunter, ne? Und jetzt ist für mich natürlich die Frage, aber die können wir, glaube ich, in dem Rahmen nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wahrscheinlich war ja jetzt auch das Thema, dass ja sogar zur Spende aufgerufen wurde vom März Verlag, ne? Also es zeigt ja, dass, also eigentlich ist es ja ein Signal dafür, dass eben die Nachfrage zumindest bei den Ausstellern, ne, erstmal gar nicht so hoch ist. Ich kann mir vorstellen, so klar, und das haben sie jetzt auch in der neuen Pressemitteilung auch gesagt, klar, es ist weltweit geil, weil du kannst dich aus, ne, wenn wir es jetzt mal aufnehmen, Guatemala, Timbuktu, egal wo du bist, kannst du dich in deinen PC einloggen, kannst dir die Spiele angucken, kannst sie bestellen. Zumindest die verfügbar sind und wo die auch einen Shop implementiert haben. Aber da wird ja trotzdem versucht, was ja auch okay ist, ein Rahmenprogramm aufzustellen, was, sage ich jetzt mal, über 4-5 Tage läuft, mit Livestreams, mit Panels, mit keine Ahnung was, und so weiter und so fort, ne? Also auch hier, Daniel und ich werden auch Content produzieren, den wir hochladen als Premiere und so weiter und so fort. Das ist auch eine reine subjektive Wahrnehmung, aber ich bin halt so, da würde das sehen, wenn ich jetzt, ich sag's mal, Besucher der Messe wäre, dann klicke ich mich doch da im Prinzip an einem Tag durch. Vielleicht auch in 3, 4, 5 Stunden. Das ist ja nicht wie, ich gehe jetzt da rein, gehe durch den Eingang und plötzlich gucke ich auf die Uhr und sag so, boah, es ist jetzt 18 Uhr, die Messe schließt gleich, ich muss jetzt raus und nehme meine Tüten mit. Sondern im Prinzip klicke ich mich durch, das finde ich interessant, das finde ich nicht interessant und nach 2 Stunden bin ich noch eigentlich durch. Oder wie, also.
Und habe meine riesen AEG-Tasche dabei.
Ja. Ja, klar, das ist natürlich schwierig, ja. Es ist sicherlich auf jeden Fall gut, dass es sie gibt, ja, und dass der März Verlag das so auch versucht hat, professionell auf die Beine zu stellen, ja, und sich ja auch selber da ein gewisses Risiko da eingegangen ist, ja, das anzugehen. Ich komme selbst aus dieser Branche, ich habe gerade diese Webseitenprogrammierung, so Webentwicklung, wirklich viele Jahre mein Geld mit verdient. Das ist schon, wenn du da sowas Großes aufziehst, wo du die Parameter noch nicht so richtig kennst, dann weißt du nie genau, wo du am Ende landest. Ja, also es ist schon erstmal ein großes Unterfangen, sowas zu machen. Ja, und es ist für alle ein Ausprobieren. Ja, das ist auch ganz klar. Ja, wie gut wird es werden am Ende? Das weiß keiner. Ja, also letztendlich steht und fällt es, sage ich mal, so ein bisschen damit, auch was können die Verlage anbieten? Ja, dann dort. Und das ist tatsächlich nicht einfach, auch für uns. Ist, sage ich mal, die digital mit viel mehr Aufwand verbunden im Grunde genommen als die normale Messe. Ja, auch wenn wir bei der Messe natürlich körperlich und wir sind dann natürlich völlig am Ende. Wir sind da irgendwie eine Woche 24 Stunden durchgehend am Schuften, sage ich mal. Okay, da bist du eine Woche lang fertig, aber auch irgendwie voller Adrenalin so ungefähr. Ja, und dann ist gut. Aber die digital, die ist natürlich für jeden von uns erstmal wieder eine große Herausforderung, weil wir uns auch mit Sachen auseinandersetzen müssen, die wir gar nicht kennen, ja, so, ja, wie macht man vielleicht mal eine Live-Schalte, ja, ich habe noch nie irgendwie was über Zoom gemacht, sage ich mal, selber halt aktiv, so, ja, wie können wir so ein bisschen an die Spieler rangehen, das ist also sehr, und wie können wir kommunizieren, wie setzen wir Discord-Channel auf und so ein Kram, ja, das sind erstmal so völliges Neuland für uns und ich glaube, es sind auch mehr jetzt diese, auch gerade viele kleine Verlage, die haben gar nicht die Manpower und die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, ja, das ist gar nicht unbedingt, Geld kostet natürlich auch ein bisschen was, aber das ist jetzt vielleicht gar nicht so der Punkt, aber es geht einfach sehr, sehr viel Zeit ins Land, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, die man noch nie gemacht hat, ja, so, und da musst du erstmal auch die Zeit dafür haben, gerade so kleine Verlage machen ja vieles nebenbei, ja, machen das neben ihrem Beruf und sich dann noch sowas auf die Beine zu stellen, ist viel schwieriger, sage ich jetzt mal, als in Anführungsstrichen jetzt einfach einen Messestand aufzubauen und sich da 4 Tage hinzustellen, ja. Ja, ich meine, wir werden einfach gucken, was können wir machen, vielleicht nochmal ein paar interessante Interviews oder vielleicht auch mal ein Gewinnspiel oder so dann anbieten, was man dann live machen kann. Das ist eben auch vielleicht interessant ist für Leute, für euch da mit reinzugucken, ja, und dann verschiedene Programmpunkte anzugucken und dann, ja, bei uns reinzugucken, wenn es heißt, irgendwie, jetzt machen wir samstags von 3 bis 4, machen wir ein Gewinnspiel, ruft an oder so, ja, und dann können wir was Schönes gewinnen oder wir machen irgendwie ein Interview mit dem Uwe Rosenberg oder dem Demi Segmeier, fragt ihn Löcher in den Bauch oder sowas, ja, also mal gucken, ja, also es ist wirklich so ein bisschen ein schwarzes Loch oder, man denkt sich Sachen aus und probiert Sachen, aber am Ende ist man dann schlauer.
Feuerland ist ja ein bisschen dafür bekannt für seine hervorragenden Messegewinnspiele. Ich sag nur, der große W20-Wurf.
Ja, das war fantastisch.
Weltklasse, ja. Weltklasse. Die aber Schlange ist nicht abgerissen.
Jetzt, da kann ich sozusagen den Fetten, wir wurden auch oft wieder angesprochen, oh, macht ihr das auch noch, macht ihr das auch noch? Ich denke, ja, wie können wir das denn machen? Und tatsächlich ist mir gestern beim Radfahren eine Idee gekommen, wie wir genau das vielleicht trotzdem durchführen können.
Geil.
Also es besteht Hoffnung für den goldenen Wurf und cool. Ja, bleibt sozusagen dabei, klingt euch dann ein, wenn wir es durchführen. Ja.
So. Seid ihr denn final mit euren Planungen, also mit der Messe oder sagst du, ja, wir improvisieren ein bisschen, ein Grundgerüst haben wir stehen und wir lassen das mal auf uns zukommen?
Ja, von allem bisschen. Also wir haben zwar Ideen, aber wir sind noch nicht damit final oder fertig. Ja, wir versuchen natürlich möglichst viel vorzubereiten, weil in den Tagen dann selber wahrscheinlich nicht mehr improvisiert immer so ein bisschen. Wir versuchen jetzt noch Sachen vorzubereiten. Mal gucken. Aber es ist auch so ein bisschen so Trial and Error wird es wahrscheinlich werden, ja, weil wir einfach auch keine Erfahrung damit haben. Ja. Also wenn mal etwas auch dann nicht so ganz perfekt ist oder klappt, dann kann ich jetzt schon an eure Zuhörer sagen, seht uns nach. Also wir gucken, was wir da auf die Beine stellen können.
Ach, aber absolut, da muss man auch.
Aber es ist wie so ein Spiel, das erste Mal spielen, ja. Also wir lesen jetzt eine Anleitung und versuchen, das Spiel digital zum ersten Mal zu spielen und nicht alles perfekt laufen.
Meine Haus- und Hoffreunde, ja, meine Spielefreunde direkt um die Ecke, Basmin. Liebevoll genannt, ne, Basti und Jasmin, die haben die Woche zugegeben, haben gesagt, ja, wir haben deinen Podcast jetzt irgendwie noch gar nicht gehört. Ich sag, ist tatsächlich auch überhaupt nicht schlimm, weil alle Themen, die bespreche ich mit euch im Vorfeld eigentlich schon. Und wir hatten eigentlich genau das Gesprächsthema. Im Prinzip weiß man, wenn die Messe stattfindet, ungefähr wie die Handgriffe laufen. Das heißt, ich habe meinen Messestand, ich habe das, ich habe die Leute, die haben vielleicht in den Vorjahren ausgeholfen, die frage ich nochmal an, die machen das. Man weiß, wie die Handgriffe sitzen. Und jetzt ist die Erwartungshaltung, dass die Spiel digital absolut boomt und super funktioniert. Und ich kann genau die Ängste und die Sorgen verstehen. Es ist was ganz anderes. Man muss das Tagesgeschäft auf einmal auf einen ganz neuen Zweig verlegen. Man muss sich auf ganz andere Sachen einstellen. Und dass die sicherlich nicht hundertprozentig funktionieren werden, ist eigentlich vorprogrammiert. Und da, ich hoffe, dass natürlich auch die Community, wie man so schön sagt, da auch entspannt bleibt und nicht sagt, ah, war das alles wieder Mist, sondern das muss man lockerflockig aufnehmen und sportlich sehen. Und ich bin dann zuversichtlich, wenn alle so ein bisschen sagen, wir sind offen für alles und sind überhaupt froh, dass es stattfindet und dass sich alle größtmögliche Mühe geben, dann wird es auch trotzdem ein Ereignis, wo man sagt, das war schon komisch in dem Jahr, aber das wurde ganz gut gewuppt.
Ich bin halt mal super gespannt darauf. Sorry, wenn ich jetzt mal kurz reingrätsche und dann gebe ich auch wieder an dich ab, Frank. Ich bin ja auch mal gespannt darauf, was mit der BerlinCon ist dieses Jahr. Die haben ja erstmal gesagt, jo, wir verschieben, wir haben jetzt Ausweichtermin im Dezember. Ich bin mal gespannt, ne, weil ich kann, also noch, ich würde mich mega freuen, wenn die Messe stattfindet, weil das wäre mal wieder eine etwas größere physische Messe. Ich wünsche es auch allen, dass die stattfindet, aber aktuell sehe ich das noch nicht, weil gerade jetzt so die Infektionszahlen steigen wieder. Jetzt kommt der Winter. Da wird alle Nase lang, wenn jemand irgendwie Husten hat, unter Quarantäne gesetzt. Ich sehe das noch nicht, ne, weil auch die BerlinCon ist ja keine, ich sag jetzt mal so, eine 500-Gäste-Veranstaltung, die ist ja mittlerweile so weit gewachsen, das sind ja auch ein paar tausend Menschen, die da erwartet werden. Ne? Und da muss es schon ein ordentliches Konzept bieten, dass da irgendwie, glaube ich, die Ämter sagen, so alles klar, können wir durchführen. Also da bin ich auch mal gespannt drauf. Sollte die denn stattfinden, seid ihr doch bestimmt da, oder?
Also eher nicht, glaube ich, tatsächlich, ja. Weil, das ist echt, also für die beiden tut's, oder für die Jungs, da tut's mir am meisten leid, muss ich sagen. Ja, also ich fand das auch jetzt großartig die letzten Jahre, was sie da in Berlin auf die Reihe gestellt haben. Ja, aber es ist so, ich sehe das nicht. Ja, ich sehe sozusagen nicht, dass irgendwas stattfinden kann dieses Jahr. Ja, also letztendlich sagen alle ab, die es irgendwie, auch München hat neulich abgesagt. Die Spielemesse in Nürnberg hat gestern sozusagen ihren eigentlichen Termin abgesagt im Februar. Es wird nicht besser werden im Dezember. Ja, und das große Ding ist für mich oder der große Punkt, es muss einfach Spaß machen. Ja. Also da fließt so viel Arbeit rein in sowas. Ja, Berlin ist für uns nicht um die Ecke. Ja. Und wenn wir da hinkommen, dann muss es für alle irgendwie Spaß machen. Aber wenn du dich dann an so viel Regeln halten musst und Abstände und ständig aufpassen musst und mache ich es jetzt richtig oder nicht, ja, wo ist dann noch sozusagen der Spaß so ungefähr? Mhm. Ja, dann kannst du vielleicht noch Spiele präsentieren, aber am Ende darf sich nicht mal mehr die Leute an den Tisch setzen oder so, um es mal auszuprobieren. Und dann ist es einfach keine schöne Veranstaltung, ja. Also dann, das muss dann auch schon. Ja, mehr sein als nur mal irgendwie, ich laufe durch Gänge und gucke mir ein bisschen was an, ja, so und alle mit Mundschutz. Also das ist einfach,
Also was die BerlinCon angeht, bin ich halt echt auch noch gespannt. Also ich meine, ich habe mich auf der einen Seite gefreut, weil ich hätte im Juli nicht gekonnt, da hatte ich genau Klausurphase, ich habe schon mein Festival abgesagt, das wäre für mich nicht möglich gewesen, weil die BerlinCon genau immer am selben Wochenende stattfindet wie das Perukaville Festival und das ist halt das einzige Festival, das ich jedes Jahr mache. Aber das Schöne an der BerlinCon ist halt, dass sie auch, sie ist noch Community näher, ne? Es ist halt so, du hast nochmal auch die einzelnen YouTuber, Blogger und so haben da ihre einzelnen Timetables, wo sie was machen können, präsentiert werden und so weiter. Man ist einfach noch näher an den Leuten dran, man ist noch näher an den Verlagen dran. Und ich hätte mich riesig gefreut. Also ich freue mich, wenn es stattfindet, bin ich da. Das sollte ja, glaube ich, Anfang, Mitte Dezember dann stattfinden. Mhm. Aber noch sehe ich es leider auch nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Daniel, was hast du noch im Petto?
Der Frank, der wirkt so ein bisschen konsterniert.
Was? Konsterniert?
Nee, ja, konsterniert. Also, so ein bisschen so,
skeptisch. Bin da, die Veranstaltung dieses Jahr habe ich eigentlich komplett abgeschrieben. Ja,
ich denke auch, da bin ich auch.
Man muss schon wirklich mit Sorge aufs nächste Jahr schauen, ehrlich gesagt. Ja, also wann.
Sehe ich genauso,
nächstes Jahr überhaupt wirklich richtig stattfinden, ja. Also die nächste große wäre dann die Spiel doch wieder in Duisburg im März, ja. Und auch da bin ich extrem skeptisch, ja. Also die erste Veranstaltung, die vielleicht möglich ist aus meiner Sicht, ist die nächste BerlinCon im Sommer, ja. Dass dann vielleicht die Zahlen so sind oder vielleicht doch ein Impfstoff da ist oder so, dass die Leute wieder in Massen, sage ich mal, mit einem guten Gefühl zusammenkommen können. Ja.
Ich wollte gerade sagen, steht und fällt alles mit diesem Impfstoff. Ich habe heute mal aus Interesse einfach mal so alle Jubeljahre gucke ich mal rein. Ne, dann gibt es ja tausende Zahlen, irgendwie 700 Impfstoffe sind in Phase 1, so und so viele. Jetzt gibt es irgendwie, ich glaube, 60 Impfstoffe sind in Phase 3. Also die werden jetzt gerade schon irgendwie an Menschen getestet. Steht und fällt natürlich damit. Ne? Also es gibt jetzt schon so ein paar, die in einer engeren Wahl sind, wo gesagt wird, wenn die jetzt positiv sind, dann können die bis Ende des Jahres die Zulassung kriegen. Aber dann weiß er auch nicht, bis wie lange das dauert, bis die in ausreichenden Mengen verfügbar sind und sowas, ne? Ja, also ich, ja, wie genau wie du sagst, ich glaube auch so.
Pandemic Legacy, Legacy 0.0.
Pandemic Legacy Real Life.
Ich muss mitmixen.
Ja. Ja. Daniel, hast du noch eine spannende Frage?
Ja, genau. Ich versuche ja auch immer so, wie ich meinen Unterricht akribisch vorbereite, immer irgendwie was vorzubereiten, was auch ein bisschen cool klingt. Und zwar habe ich die Frage: Liebe auf den zweiten Blick oder Chance vertan? Für uns aus Spielersicht ist es natürlich so, man hat teilweise dann Spiele so, ich würde jetzt als Beispiel von euch vielleicht Dinosaur Island nehmen, wo ich erstmal sagte, ach du Scheiße, wie sieht das aus? Und dann habe ich wie verzweifelt versucht, an das Ding zu kommen. Für dich aus Verlagssicht vielleicht, dass du aus dem Nähkästchen plauderst, gibt Spiele, wo du vielleicht gesagt hast, werde ich auf jeden Fall nicht lokalisieren oder werde ich nicht in den Verlag aufnehmen und im Nachhinein denkst du, Scheiße, Chance vertan. Also hätte ich besser mal? Oder sind es auch bei dir vielleicht Spiele, wo du sagst, dem habe ich nie Aufmerksamkeit geschenkt und irgendwie Jahre später habe ich es mal gespielt und gedacht, was ist mir da für ein Leckerbissen entgangen? Also die Frage richtet sich nur nicht an dich nur, Frank, sondern auch an dich, Benni. Wir haben ja alle diese Erlebnisse. Was könnt ihr da so aus dem Nähkästchen plaudern? Erstmal an dich, Frank, natürlich.
Ich wollte gerade sagen, interessant wäre jetzt erstmal Frank, weil ich es spannend finde, ob er jetzt schon mal so eine Anfrage für ein Spiel gehabt hat, wo er gesagt hat so, ja, nee, wir können uns nicht vorstellen, dass das läuft und im Nachhinein lief es doch und er hat sich gedacht so, verdammt, denn ich finde die Frage super interessant. Ich habe nämlich mal mit dem Carsten vom Schwecker-Verlag mal gequatscht und ähnliches war ja bei Terraforming Mars. Terraforming Mars, ich glaube, der Jack Frixelius, der hat so viele Verlage mit denen gesprochen, die meisten Verlage haben gesagt so, ja, nee, können wir uns nicht so vorstellen, ne, und bam, reißt das Ding alle Preise ab und geht durch die Decke, schießt und 1 Milliarde Erweiterung und ich glaube, jeder einzelne Verlag, der damals Nein gesagt hat, denkt sich jetzt so, das Ding hätte mir mein Butter und Brot für die nächsten 10 Jahre bezahlt, ne?
Ja, nee, da kann ich jetzt gar nicht so viel Spannendes berichten, glaube ich. Es ist uns jetzt tatsächlich noch nicht so vorgekommen, ja, nicht, weil wir irgendwie so toll sind und immer den richtigen Riecher haben, aber weil es einfach nicht ihm vorgekommen ist, sozusagen, ja, dass wir gesagt haben, ja, also es kommt jetzt tatsächlich, ja, also, und ich sag mal so Sachen, dass die wir dann in die Hände haben und sagen, nee, das machen wir nicht, das muss ja auch dann oft auch nicht unbedingt sein, der Grund, nee, das ist kein gutes Spiel, sondern vielleicht es passt uns aus irgendeinem Grund nicht, weil wir das gleiche Prinzip schon hatten, ja, oder es passt nicht unsere Linie, mal gucken, es kommt jetzt bald mal ein, ich will da nicht groß drüber reden. Es kommt tatsächlich.
Warum denn nicht?
Nein, da können wir in 2 Jahren vielleicht nochmal drüber reden, sozusagen, aber nicht im Vorfeld. Es kommt tatsächlich jetzt bald ein Spiel raus, das ich dann auch schon gesehen habe und wo ich gesagt habe, ja, ist ganz okay, aber ich glaube nicht, dass es groß erfolgreich wird, ja. Und das wird sich dann jetzt im Herbst herausstellen, irgendwann, ob ich richtig lag oder nicht. Aber okay. Ja, das
ach, witzig, ist
da ja. Jetzt nicht im Vorfeld schon preisgegeben.
Aber den richtigen Riecher habe ich schon gehabt. Da gibt es immer was, wo man bohren kann.
Ich habe mir gerade nämlich noch gedacht, so, ne, vielleicht ist die nächste Frage so, Mensch, Frank, hast du noch so ein paar exklusive News, was so vielleicht ja, noch, ne?
Ihr müsst ja als Verlag, müsst ihr ja immer. Ich meine, wir recherchieren auch viel und wenn ich jetzt sage, oh cool, das und das kommt, dann sagen die Hörer schon mal so, oh krass, cool. Und ihr als Verleger seid ja quasi immer noch mal den Schritt noch mal voraus. Müsst ihr ja, ne, im Prinzip.
Ja, das ist natürlich auch ganz schwierig, ja. Also neue Spiele ranzukommen, das ist wie so ein Verlag, der Bücher rausgibt, ja. Oder wie ein Musikverlag, der eine neue Band entdecken will, ja. Letztendlich ist es natürlich einfacher, schlussendlich mit jemandem zusammenarbeiten, der schon, sag ich mal, ich will nicht sagen Profi ist, aber der schon was gemacht hat. Ja, du kannst natürlich, wenn jetzt Coldplay kommt als Band zu dir und sagt, ich will ein Album mit dir machen, dann weißt du, okay, das neue Coldplay-Album, das wird wahrscheinlich sich gut verkaufen. Mhm. Ne? Wenn ein Newcomer kommt, der hat es viel schwieriger, natürlich jetzt auf dem Markt zu bestehen, ja, sag ich mal. Und so ist es natürlich auch für die Spieleverlage, dass natürlich jetzt ein bekannter Spieleautor erstmal dankbarer ist, weil man schon weiß, was man von ihm erwarten kann. Und es man weiß, dass man sozusagen bestimmte Anfangsschwierigkeiten nicht mit ihm hat, die man vielleicht mit jemandem hat, der einfach neu ist und bestimmte Sachen noch nicht so überblicken kann. Ja. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich viel spannender, auch mal was mit ganz Neues zu machen, ja. Mit Leuten, mit denen man gar nichts bisher zu tun hatte, ja. Aber es ist wie bei allen Sachen, es gibt einfach sehr, sehr viele Ideen, aber es kommt zwar sehr viele Spiele raus, aber es gibt noch tausendmal mehr Ideen, die es nicht schaffen, veröffentlicht zu werden, ja. Und da ist auch einfach Glück dabei, sag ich mal, ob dir einfach das richtige Spiel in die Hände fällt oder nicht, ja. Ob dieser neue Autor jetzt zu dir als erstes klingelt mit seiner tollen Idee oder ob der dann jetzt zu Hans im Glück oder Eggert geht oder Asmodee oder Pegasus oder wem auch immer, ja. So,
ich glaube, was schon mal eine ganz coole News war, ist auf jeden Fall, dass Totally Liquid bei euch kommt. Ich glaube, das wissen noch gar nicht so viele. Ist schon mal.
Kommen denn viele zu euch, Frank, wo du sagst, boah, mein Gott, ich werde manchmal überhäuft mit irgendwie Spielideen oder so? Oder ist das moderat, dass du sagst, ja, alle jubeln?
Doch, es kommen immer wieder Leute, es kommen immer viele Einsendungen zu uns, aber ganz unterschiedliche Sachen. Also es ist auch jetzt ganz einfache Spiele, die nur eine Viertelstunde dauern, so, ja, die hat sich also jetzt wenig mit uns als Verlag auseinandergesetzt haben, wofür wir eigentlich stehen, sag ich mal, ja, und natürlich aber auch dann Spiele wiederum, die viel zu groß sind oder so, selbst für uns, also, ja, da kommt schon eine Menge und, es ist schwierig da, auch für uns manchmal den Überblick zu behalten, ja. Wie gesagt, wir sind ja in der glücklichen Lage mittlerweile, dass wir auch einfach von unseren internationalen Partnern vom Stonemaier Verlag so viele auch gute Sachen machen können auf Deutsch, dass wir auch dann in der glücklichen Lage sind, da auch nicht so darauf angewiesen zu sein, ja. Es ist natürlich schön, jedes Jahr wieder ein neues, tolles Spiel zu haben, aber wenn das mal nicht klappt, dann müssen wir uns da jetzt auch keine...
Ich hab eine kurze Frage. Ich bin da ein bisschen am Schlauch. Elizabeth Hargraves hat ja Flügelstark gemacht. Ist Mariposas auch bei euch? Kommt das auch bei euch auf Deutsch? Oder?
Nee, das glaube ich nicht, weil sie das ja auch nicht mit dem Stonemaier Verlag gemacht hat, sondern mit AEG, wenn ich das richtig sehe. AEG, okay, ja?
Genau.
Und AEG hat wieder ganz andere Partner, sage ich mal. Ja, die machen dann ihre Spiele dann mit, ich weiß nicht,
wer. Ich glaube, AEG ist Pegasus. AEG bringt die meisten mit Pegasus gesagt, raus.
Ja, also wenn, dann jetzt bei Pegasus.
Ja, ich hatte den Verlag jetzt überhaupt dahinter gar nicht. Ich hatte jetzt nur gerade, weil ich es kürzlich gespielt hatte.
Aber was ich halt wieder so geil finde, und das vielleicht stelle ich dir die Frage auch mal, habt ihr quasi so einen Exklusivvertrag mit Stonemaier Games? Weil ich weiß, zum Beispiel Schwerkraft hat ja auch diesen Vertrag mit Ryan Lowcutt, dass immer, wenn der quasi ein Spiel rausbringt, dann hat quasi Schwerkraft zuerst die Option zu sagen, jo, das möchten wir auf Deutsch lokalisieren oder nicht. Wenn sie sagen nein, dann darf es jemand anders machen, aber wenn sie sagen, jo, machen wir, dann kommt das bei Schwerkraft. Ist das bei euch ähnlich mit Stegmaier? Das heißt, wenn er ein Spiel bringt, er mit euch quasi diese deutschen Partnervertrag hat und ihr könnt dann entscheiden, machen wir es oder machen wir es nicht als erstes quasi, ne?
Ja, aber nicht, weil es sozusagen so ein Vertrag ist, ja, sondern es ist eher so eine Art Gentleman Agreement oder so, beziehungsweise ist es einfach eine gewachsene Partnerschaft. Die wissen halt, dass sie mit uns gut zusammenarbeiten können, ja. Und deshalb bieten sie uns auch das nächste Spiel an, nicht weil sie in irgendeiner Weise verpflichtet wären.
Okay.
Und so machen wir es auch mit unseren Partnern auch in anderen Ländern, wenn wir ein Spiel rausbringen. Wir haben dann in Japan einen festen Partner, dem wir unsere Spiele als erstes immer anbieten oder so. Ja. Einfach weil du dann weißt, mit wem du zusammenarbeitest, was du erwarten kannst und die Zusammenarbeit klappt einfach, ja.
Ja, ist cool. Ihr habt ja natürlich auch einen guten Mix aus eigener Produktion, sag ich jetzt mal, und natürlich der Lokalisation, ne? Dementsprechend, ist es dann auch immer wieder frischer Wind, der da durch euren Verlag weht, sag ich jetzt mal, ne?
Ja. Daniel, hast du noch so eine letzte finale Frage, bevor wir nochmal kurz auf die drei Spiele eingehen? Hast du noch eine, so wo du sagst, die muss raus? Haben wir alles beantwortet?
Tatsächlich habe ich eigentlich das so da. Ich meine, die Zeit ist schon wieder im Flug vergangen. Ne? Der Frank hat da, du hast so ruhig und besonnen immer auf alles jetzt geantwortet, aber ich denke mir tatsächlich auch an den Lippen.
Ihr wart ja auch ganz höflich, das war.
Aber ohne Scheiß, ich denke mir jedes Mal, bei jeder Folge denke ich mir so, boah, die Folge war geil, die war ein Ticken besser als die letzte und dann kommt wieder eine neue Folge. Ich mir so, boah, die war wieder so geil, ne? Und auch heute wieder, und das hat jetzt nichts mit irgendwie Honig ums Maul schmieren zu tun, aber auch du hast wieder so viel neuen Input gegeben, so viel andere Sichtweisen wieder, und ich glaube auch jeder, der diesen Podcast hören wird, das ist einfach auch mal spannend, weil du wirklich auch mal für meine Sichtweise auch echt mal richtig gute Einblicke gegeben hast in dieses Verlagswesen, ne? Sei es Produktionszahlen, wie wählt man Spiele aus, wie sind die Anfragen, wie gehen wir mit der Spiel um. Also es ist wieder so viel Input in diesen, ich sag jetzt mal, 2,5 Stunden, in denen wir am Ende landen werden, die muss man sich eigentlich 2-mal anhören, damit man alles irgendwie, glaube ich, aufnehmen muss. Und das ist, ich habe mir gerade eben, als ich kurz das Eis für meinen Gin geholt habe, ich mir gedacht, so, was ist eine geile Folge schon wieder, ne? Deswegen.
Es ist halt schnörkellos, so habe ich
das. Super. Und deswegen.
Ich genieße es selber auch, ja.
Deswegen finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, dass wir so ein bisschen zum Wohl. Deswegen finde ich es auch gar nicht schlimm, dass wir so die Struktur ein bisschen gewechselt haben. Deswegen würde ich aber jetzt sagen, jeder hat jetzt trotzdem noch seine 3 Spiele und heute mal die Challenge. Mach's
zum Schluss.
Ja, sowieso. Aber heute mal die Challenge, diese 3 Spiele in vielleicht roundabout maximal 5 Sätzen auf den Punkt zu bringen, warum diese, also jedes Spiel 5 Sätze.
Der Friede hat zum Beispiel moniert, im Privaten, dass das ist, was die Hörer auch gerne hören wollen, was wir gespielt haben, und dass wir darüber ein bisschen berichten.
Das ist Quatsch. Wir haben heute über so viele Spiele geredet. Nein, also ich meine, wir reden immer viel über die Spiele. Wir sagen ja, ne, also ich habe jetzt mal geguckt, in der Regel, wenn wir 3 Spiele vorstellen, reden wir pro Person, die dieses Spiel vorstellt, zwischen 10 und 15 Minuten. Habe ich mal so geguckt. Deswegen, heute wäre mal die Challenge, also von mir ist auch mehr als 5 Sätze, ne, aber das, was heute mal versuchen, Daniel und ich sind ganz schlecht da drin, das kurz und prägnant zusammenzufassen. A, weil der Daniel immer 37 Spiele vorstellt und ich quassel immer 37 Minuten über ein Spiel. Aber heute wäre mal die Challenge, dass wir versuchen, die Spiele mal kurz zusammenzufassen.
Ich habe es ja schon gebündelt. Ich habe schon alles gebündelt und habe mir ja.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Aber Frank, du darfst anfangen. Ich bin on fire. Ich bin gespannt.
Ja, womit fange ich jetzt an?
Du darfst jetzt deine 3 Spiele vorstellen, die du natürlich vorbereitet hast, weil ich dich natürlich im Vorfeld darauf hingewiesen habe. Ja,
ich habe mich informiert darüber, aber bring mich
mal. Also es geht, genau, ich gebe dir nochmal einen Input. Also es geht letztlich darum, der Potti hat das auf 3 reglementiert, aber Spiele, die dich eventuell in der Woche beschäftigt haben, die vielleicht neu rauskommen, die dich irgendwie besonders bewegt haben oder die du einfach gespielt hast. Also du könntest einfach sagen, ich habe die Woche das, das und das gespielt oder ich habe die Regeln aus dem Spiel gelesen, weil ich das unbedingt spielen will, oder das ist ein Spiel, was mich in naher Zukunft beschäftigt, sowas halt einfach.
Also im Prinzip einfach 3 Spiele aus irgendeinem Grund, irgendwelche 3 Spiele, die du aus irgendeinem Grund nennenswert findest, und wenn es nur ist, ich fand den Verlagsnamen witzig. So. Feuerland zum Beispiel ist ein
witziger Verlag. Feuerland, er nennt dann seinen Verlag Feuerland.
Ja, also 3 Spiele. Das erste würde ich dann sagen, fange ich mal mit Wasserkraft an. Mhm. Ja. Weil Wasserkraft, das Ding ist grundsätzlich, gerade die Spiele, die wir so lokalisieren, wie Wasserkraft, ja, die spiele ich zum Teil nur ganz, ganz wenig, ja, also weil wir sie halt nicht selber entwickelt haben. Wir spielen die natürlich, um sie zu testen, um zu gucken, sind sie gut, und oftmals rauschen die dann sozusagen an mir vorbei, und ich glaube tatsächlich, dass ich, ich hatte das Spiel erst 2-mal gespielt dieses Jahr sozusagen, kannte die Regeln auch gar nicht mehr richtig. Und tatsächlich haben wir jetzt die Erweiterung dazu auf den Tisch gekriegt, und dann dachten wir mal, das ist da mal ein Grund, das mal wieder auf den Tisch zu bringen. Ja, und das ist schon wirklich auch ein klasse Spiel, muss ich sagen, ohne jetzt irgendwie Selbstlob oder so. Ist ja auch nicht von uns, also da hat Kranio wirklich was super gemacht, muss ich sagen.
Herausragend für mich.
Also das ist schon echt mit dem Wasser, wo es dann hinfließt, das ist schon was. Und das Ding ist, was natürlich, und das kann man auch sagen, das ist ein Spiel, wo wirklich mehr oder weniger jeder Zug zählt, ja. Und manche Leute mögen, da kann man stehen oder nicht zu stehen, wie man will. Du kannst dich gleich in der ersten Runde so verbauen, dass du keine Chance mehr hast im Spiel, ja. Das ist dann einfach so, ja. Aber ich glaube, der Spruch, und der ist ganz nett, irgendwie, der kam, glaube ich, von den Jungs von Splotterspellen, ja. Die da meinten irgendwie, wenn man in der ersten Runde keine Fehler machen kann oder so, dann müsste man die erste Runde gar nicht spielen. So ungefähr. Ja, also dann kann man die erste Runde auch weglassen. Nee, das ist wirklich ein Spiel, was wenig verzeiht. So, aber es ist schon eine coole Sache, ja.
Ich übrigens, Daniel, was du nicht vergessen darfst, Frank, übrigens, wir haken natürlich auch immer nach den Spielen ein. Also das heißt, du wirst nicht locker runter erzählen können. Und ich teile deine Meinung. Es steht nämlich auch auf meiner Liste. Die Expansion ist auch eingezogen und ganz besonders der Blick auf diese Executive, wie heißen die nochmal? Executives, glaube ich, da diese Supporter. Ja. Die haben nochmal so geile Fähigkeiten. In der Erweiterung ist da der eine drin, der diesen gelben Meeple da repräsentiert. Da kannst du noch so eine Aktion vorschalten. Und dieses Spiel, ich finde, angefangen vom Artwork, dieses 20er, 30er Jahre Thema, das holt mich total ab und es ist echt cool. Und viele sagen, oh, das sieht so trocken aus. Es ist null trocken. Es ist wirklich so, kann ein bisschen fies sein. Du kannst richtig gut planen. Und das ist für mich ein Spiel, was wirklich ein Alleinstellungsmerkmal hat, wo ich sage, da gibt's nicht viele, also da gibt's wenig Spiele, die ich vergleichen würde.
Ich würde direkt mal einhaken. Also erstmal, Daniel, du brauchst deine Erweiterung gar nicht so in die Kamera halten. Die ist nämlich hier drin. Deswegen habe ich nämlich gerade die Anleitung reingehalten. Da haben wir nämlich damals beides zusammengeholt. Eine Frage ist, Barrage hat ja zwei Erweiterungen. Es gibt einmal die Erweiterung, wo quasi noch die
3D-Spiel,
die fünfte
3D-Spielplan hast du auch, sagst du.
Natürlich. So, da gibt's einmal die Erweiterung mit der fünften Partei und dann gibt's ja noch eine Erweiterung, womit du es dann mit fünf spielen kannst, richtig? Da war doch irgendwas, ne? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es gab, glaube ich, zwei Erweiterungen dazu, oder?
Nein, es gibt nur vier.
Gibt's nur die eine?
Ja.
War da nicht irgendwas mal auf Kickstarter irgendwann so eine, so, das, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Vielleicht war du ihm ja auch.
Ich bin auch nicht sicher, ehrlich
gesagt. Ich meine nämlich, ich hätte damals, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine, ich hätte mit denen damals auf der Messe gesprochen gehabt und die hatten damals zu mir gesagt, es gibt im Prinzip irgendwie diese eine Erweiterung, wo eben die fünfte Fraktion mit drin ist und sowas.
Ja, nur Leewater, genau.
Genau.
Da hast und, du einfach nur die Holländer.
Genau, und dann sagt, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht irgendwie nochmal ein Kickstarter im Nachhinein war oder so. Vielleicht erzähle ich jetzt auch Murks. Ansonsten, wir haben genug Leute, die zuhören, die mich korrigieren. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, es gab noch eine, wo man das dann auch zu fünft spielen kann.
Doch, das kann sein.
Da war noch irgendwas.
So eine Fünf-Spieler-Map.
Die genau.
Aber nur im Kickstarter, meine ich. Das kann sein, tatsächlich.
Okay, das war nämlich die Frage, weil die haben ja auf der Messe damals gesagt, sie haben jetzt diese zweite Erweiterung nicht da. Es gab nur die beiden. Es kann natürlich sein, dass das wirklich ein Kickstarter-Exclusive war oder sowas. Mhm. Aber ich meine nämlich, mich noch daran erinnern zu können, dass sie damals gesagt haben, es gibt noch irgendwie eine zweite Erweiterung, die zumindest über Kickstarter gelaufen ist, womit man das Spiel mit fünf Leuten spielen kann. Die Frage ist natürlich immer, macht so ein Spiel dann zu fünf dann Sinn? Ich würde jetzt sagen, nein, aber ne? Mhm.
Ja, da muss ich selber auch passen, ehrlich gesagt. Ich könnte es jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen. Ja, klar, bei so einem großen Spiel ist immer noch die Frage, will man das tatsächlich mit fünf Leuten spielen und dann irgendwie drei Stunden daran sitzen?
Ja.
Aber, gut, wenn man natürlich dann zu fünft ist, naja.
Der Sweet Spot, wie man so neudeutsch sagt, würde ich tatsächlich sagen. So, also ich finde, mit drei Personen hast du schon gut zu tun. So. Das ist eigentlich schon... Ich glaube, zu viert geht's auch, aber drei Personen, finde ich, macht schon, gerade wenn du so Kenner- oder Expertenspiele spielst, dann kannst du dich behaken, kannst aber auch zwischendurch mal ruhig mal einen Zug mit Durchatmen machen. Das bietet sich, glaube ich, oft an.
Ja, die zwei anderen Sachen, mit denen ich mich so ein bisschen, wie sozusagen meine Gedanken gekreuzt haben, das sind zwei Kickstarter-Projekte, die laufen, gelaufen sind. Mhm. Das eine ist ein Spiel, das heißt Rift Force. Ich weiß nicht, ob euch das
überhaupt klar. Ja, das hat auch im letzten Podcast der Alexander Pfister nochmal reingeschmissen, weil einer seiner Kollegen das quasi jetzt rausgehauen hat.
Ja, genau. Das sind auch ein Wiener und ein Ex-Wiener, sag ich mal, ja, wie der Alexander auch. Die kennen sich auch alle drei. Ja. Die haben zu zweit das Spiel entwickelt und es ist ein Zweierspiel. Ja, das haben sie sehr schön gemacht, auch toll illustriert. Die haben das jetzt als Kickstarter-Kampagne laufen lassen und die ist jetzt gerade zu Ende gegangen. Und mich hat da so ein bisschen auch, weil ich das, die auch sehr, sehr lange und daran gearbeitet haben an dem Spiel, ich habe das immer so ein bisschen mitbekommen, hat mich das einfach so aus, ich sage mal, beruflicher Interesse habe ich das ein bisschen verfolgt. Ja, wie haben die das aufgezogen? Wie ist es am Ende gelaufen? Und so. Und gerade weil es nicht einfach ist, weil kein Kickstarter ist ein Selbstläufer, ja. Wenn man natürlich so ein Frostheben raushaut und dann mal 12 Millionen Dollar einsammelt, das ist schon eine Hausnummer, ja. Ja. Aber das ist ja so, als wenn Rihanna einen neuen Hit macht, sage ich mal, ja. Hier der Straßenmusikant, der wird keine 12 Millionen Dollar irgendwie so schnell einsammeln. Mhm. Nee, und so hat mich das, fand ich schon zumindest aus, ja, rein aus Interesse, aus beruflicher Sicht auch, in, wie kriegen die das auf die Reihe sozusagen, den Abschluss und wie kommt es dann an? Das hat mich einfach ein bisschen interessiert, ja. So, ja, einfach die, das Projekt an sich und den Verlauf des Projektes, ja.
Da hake ich direkt mal ein. Ja. Und zwar, wir haben jetzt auch öfters mal schon mal drüber gesprochen, es gibt ja auch große Verlage, die manchmal den Weg gehen, okay, wir sind jetzt bei einem Projekt, also entweder, um jetzt den Klassiker mal reinzuschmeißen, Cool Mini or Not, die gefühlt jedes Projekt über Kickstarter erstmal finanzieren. Aber mhm. es gibt auch andere Verlage, wie jetzt Lookout-Spiele zum Beispiel, hat jetzt ihren ersten Kickstarter quasi gelauncht. Zum ersten Mal bei Kickstarter. Queen Games geht immer mal auf Kickstarter und so weiter. Ist das für Feuerland eventuell eine Option oder hast du da schon mal drüber nachgedacht, weil du vielleicht mal ein Spiel hattest, wo du dir nicht sicher warst, wo du überlegt hast, macht die Lokalisierung Sinn? Eigentlich finde ich das Spiel vielleicht gut, bin mir aber nicht sicher, ob das funktioniert. Also hast du schon mit dem Gang gespielt, auch als Verlag Feuerland mal ein Spiel über Kickstarter erst zu finanzieren?
Tatsächlich hatten wir schon mal eins gemacht, was du vielleicht nicht mitbekommen hast, weil es so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist. Was grandios gefloppt ist sozusagen.
Doch, ich weiß es. War das, erzähl mal kurz, ich bin nicht sicher.
Ja, da ging es nicht um ein Fußballspiel.
Ja, genau.
Stimmt. Ja, ganz genau.
Stimmt, das ist in die Hose gegangen.
Was wir schön fanden, aber was genau aus dem Grund, weil es einfach Sportspiele sind, klassischerweise ganz schwer als Brettspiel umzusetzen. Ja, das läuft einfach nicht. Ja? Mhm. Und das war dann, wir fanden das aber ganz nett, eigentlich das Spiel vom Prinzip her. Und dann dachten wir ja, aber weil man es eigentlich nicht verkaufen kann, so etwas, und bevor wir das dann jetzt irgendwie zu Tausenden produzieren und bleiben drauf sitzen, genau deswegen probieren wir es mal über Kickstarter, ja, ob wir da irgendwas vielleicht dann machen können, ja. Und ja, das hat nicht gut funktioniert, es ist ein schwieriges Thema.
Stimmt, ja, ich erinnere mich.
Auch noch besser machen können, ganz bestimmt, ja, wir haben das auch nicht so, vielleicht nicht so professionell, diese Kickstarter-Kampagne gemacht, wie man es machen könnte. Muss ich auch sagen. Ja, aber es ist auch einfach schwierig. Auf der einen Seite hast du ein Spiel, was von den Mechaniken her nicht so ganz interessant ist, wie es der echte Spieler gerne hätte. Auf der anderen Seite, der Sportinteressent, der will sich nicht mit dem Spiel auseinandersetzen, wo er erstmal 10 Regelseiten lesen muss. Ja, der will mit seiner Flasche vor dem Fernseher sitzen und die Bundesliga gucken. Ja, das ist so. Darum ist es schwierig, da diese beiden Welten zusammenzuführen. Und ja, es hat auch grandios nicht funktioniert.
Stimmt, ich erinnere mich.
Ja, also ich will das nicht ausschließen für die Zukunft, wenn man mal so ein Spiel hat, das eher wieder so ein bisschen experimentell ist, ja, dass man das als sowohl als Marketing als auch als Risikominimierung macht. Aber das wird mit Sicherheit nicht unser Weg werden. Ja.
Kleiner Tipp, wenn du auf ein Sportspiel setzen willst, Blood Bowl Team Manager ist ein Runner. Da kannst du das Ding, wenn Feuerland da Second Edition Reprint Blood Bowl Team Manager inklusive V-Spielerweiterung, ihr verdient euch eine goldene Nase. Es ist wirklich dieses Ding, das ist ja out of print, das ist eine Katastrophe. Allein diese eine Erweiterung Sudden Death und Foulspiel, da zahlst du nur für die Erweiterung, da sind gefühlt irgendwie 150 Karten drin, zahlst du nur für eine Erweiterung 150 Euro. Wenn du das Komplettpaket mittlerweile haben willst, wird das im Internet angeboten für 400-500 Euro. Aber der Daniel ist ja ein Fuchs, der Daniel hat das schön alles übersetzt ins Deutsche und hat quasi, wenn du das haben willst, kannst du beim Daniel nett anfragen, dann schickt er dir vielleicht
mittlerweile, es gibt ja eine WhatsApp-Gruppe, ja. Der Spritzberti übrigens, ich weiß gar nicht, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, der hat wirklich alles eingedeutscht, der steckt da so viel Liebe und Arbeit rein, richtig krass, der hat auch quasi so ein, jetzt boomt das wahrscheinlich wie Sau, wenn ich es jetzt hier erwähne, und der hat auf jeden Fall, ja, wie nennt sich das denn nochmal hier, diese Cloud da,
wie hängt Es gibt ja Mega-Upload, dann gibt's Dropbox.
Dropbox, genau. Ja. Der hat eine Dropbox und da sind
Alle Karten auf Deutsch?
Auf jeden Fall. Alles auf Deutsch übersetzt auch. Das heißt, du müsstest es quasi, wie ich das gemacht habe, einfach nur einmal kurz
auf Italiano bestellen.
Italienisch bestellen und dann ist ein bisschen mit Selbstklebefolie drüber kleben und fertig.
Obwohl, ich habe das ja...
Innovation hat er übersetzt, Spartacus hat er übersetzt, der hat alles übersetzt.
Aber ich habe ja jetzt, dasselbe habe ich mit Twilight Imperium gemacht. Ich habe ja die dritte Edition von Twilight Imperium und da gibt's online so eine riesen Fanbase. Die haben nicht alles übersetzt, aber die Sachen, die du zum Spielen brauchst, die Politikkarten, die Aktionskarten, die Mercenaries und so weiter und so fort. Und ich habe auch original, ich habe, glaube ich, alleine 70 Euro im Copyshop gelassen, um das alles auszudrucken, habe alles ausgeschnitten, jede Karte gesleeved und die deutsche Karte davor gesetzt, habe mir die Völker auf Deutsch ausgedruckt, vor die Originalvölker laminiert. Ey, ich habe alle Münzen in Coin Cases reingepackt. Ey, ich habe das Spiel für 90 Euro gekauft und ich habe über 100 Euro fürs Pimpen nochmal ausgegeben, damit ich alles auf Deutsch
habe. Der Trend geht zum Spiel im Spiel.
Spiel im Spiel. Ja, aber und Scheiß, wenn Feuerland Blood Bowl Team Manager rausbringt, dann ist euer Umsatz für die nächsten Jahre auf jeden Fall gesichert. Mindestens zwei. Also der Daniel ist auch dabei und ich schwöre dir, von den Leuten, die diesen Podcast hören, alleine aus der Podistin und Spielegruppe, es würde jeder dieses Spiel kaufen. Also ich sag dir, die Erstauflage wäre gesichert, wirklich. Also überleg's dir mal. Ich kann nicht in Vorleistungen treten, aber vielleicht mal eine Kickstarter-Kampagne machen.
Kickstarter.
Machen wir so wie Hunter und Kron, die haben ja auch so von hier fiese Freunde, fette Feten und von Aquasphere. Wir einfach hier Blood Bowl Team Manager Potty Edition. Das wäre doch witzig.
Ey, Potty und Heide Edition.
Ja. Potty, die Brett Time Stories Edition. So, guck mal. Läuft. Naja. So, Frank, jetzt haben wir dich schon wieder unterbrochen. Ja, du hast noch ein drittes Spiel, hast du noch ein Petto. Ein
drittes Spiel, ja, das ist mir auch über den Weg gelaufen diese Woche. Das war Seven's Citadel. Das ist der Nachfolger von Seven's Continent, was ich absolut großartiges Spiel finde, ja, und auch wirklich viele Stunden mit verbracht habe. Und das war mal wieder seit langem ein Spiel, was ich jetzt gebackt habe diese Woche auf Kickstarter. Und ja, wird noch eine Weile dauern, aber wenn es da wird, werde ich es sicherlich wieder sehr, sehr gerne spielen.
Sehr schönes Spiel, ja, absolut. Ich glaube, da ist auch nichts weiter zu sagen. Jeder, der das Spiel kennt und der auch Seven's Continent kennt, weiß, was ihnen bei Seven's Citadel erwarten wird. Also es ist ein Brett. Und ich glaube, das hat der Verlag auch gemerkt. Am Anfang hieß es ja rein Kickstarter-Exclusive, werden wir nur über Kickstarter machen. Wir werden auch keinen eigenen Online-Shop haben. Ja, jetzt wurde dann das Spiel bei Pegasus lokalisiert, glaube ich. Ne? Die haben das, glaube ich, auf Deutsch jetzt gebracht. Also die Jungs haben schon gemerkt, dass die da was geschaffen haben. Tated Grail orientiert sich an der Mechanik und so weiter. So ein bisschen an diesem Aufbauen und also ich würde das Thema Seven Citadel schließen mit Brett.
Boah, das wäre doch eigentlich auch tatsächlich so thematisch, hätte das auch gut zu Feuerland gepasst. Nicht? Also würde ich jetzt tatsächlich sagen.
Du wirst lachen, sie haben uns angesprochen, ob wir das machen wollen, Seven's Continent.
Und? Und?
Ja, also wir hätten es gemacht.
Oh.
Allerdings, wir hatten einen kleinen Haken. Die wollten das zumindest damals, ich weiß nicht, was sind die jetzt mit Pegasus gemacht haben, sie wollen das Spiel nur selber vertreiben. Das kommt nicht in die Läden. Mhm. Ja, die wollen nicht.
Okay.
Vielleicht aus Kostenstruktur oder was auch immer sozusagen, ja. Sie haben sozusagen so eine Art Übersetzungspartner gesucht.
Mhm.
Und das war mir damals einfach zu wenig, muss ich sagen. Ja, so sehr ich das Spiel liebe. Also ich freue mich dann auch, wenn ich sie, sage ich mal, im Regal stehen habe oder wenn ich dann auf der Messe sozusagen sie in meinem Katalog präsentieren kann. Ja. Und ich denke auch, dass gerade so in Deutschland auch diese Spieleläden auch ein wichtiger Teil der Spielekultur sind und Spielelandschaft, sage ich mal. Und natürlich versuchen wir auch mal selber irgendwo auf der Messe, freuen wir uns selber Spiele zu verkaufen, ja, aber es muss auch irgendwo die Spieleläden geben, aus meiner Sicht, die auch einfach dazu beitragen, die dazugehören.
Absolut.
Nur so ein reines Online-Geschäft, das waren wir dann einfach, ja.
Vielleicht haben sie letztlich auch so ein bisschen so die Kontrolle darüber haben wollen, ne, dann so.
Hm. Wie gesagt, ganz ursprünglich
haben sie... Aber es ist eine tolle Sache. Ich meine, ich freue mich, dass es definitiv auf Deutsch rauskommt, ja, weil es so ein großartiges Spiel ist, ja, dass sie es jetzt auf Deutsch rausbringen, ist super. Dann haben noch viel mehr Leute die Gelegenheit, das zu spielen. Das ist schon mal super, ja. Aber es war jetzt nichts, was ich jetzt selber, diese Art von Vertrieb, die ich jetzt so...
Ja, interessant.
Spannend. Ja. Soll ich weitermachen, Daniel? Willst du heute mal abschließen, die Spiele?
Ja, habe ich doch gesagt, ja, natürlich. Okay. Mach mal.
Ich würde ganz gerne als allererstes über das Spiel The Networks sprechen. Und zwar, The Networks ist ein Engine Builder. Und in The Networks geht es darum, dass wir uns einen Fernsehsender aufbauen. Und wir haben so drei Timeslots, 20, 21 und 22 Uhr. Wir haben den Aufenthaltsraum, da können wir Werbepartner reinpacken, da können wir irgendwelche Promis reinpacken. Dann gibt's so Wiederholungen, die wir spielen. Und dann haben wir das Archiv, wo wir alles reinpacken, was schon durch ist. Das Ganze spielen wir über 5 Runden. Und ich habe es auf dem Potti-Wochenende gespielt. Ich habe es mir, das ist eine der wenigen Spiele, die ich mir zuletzt mal geholt habe, und es war super witzig. Also klar, das Spiel lebt so ein bisschen davon, dass es halt Anspielungen auch an deutsche Fernsehsendungen hat. Ne? Zum Beispiel der Tatortreiniger. Ich liebe diese Serie, ich gucke sie super gerne. Ja. Und zum Beispiel in The Networks heißt dann der Tatort Peiniger, so, ne? Und dann kannst du das, und dann gibt's so Serien, die du hast halt dann deine Timeslots, da spielst du die halt rein. Und dann sagt manchmal die Serie, okay, wir brauchen dafür einen Promi, dann musst du die Serie spielen mit einem Promi. Die Promis können sein, der C-Promi, die Drama-Queen und so weiter und so fort. Und der abgeheiftete Politiker und so weiter, ne? Also, und du siehst auch an den Artworks immer, es ist angelehnt an Originalpersonen. Davon lebt das Spiel natürlich. Aber super witzige Mechanik, sehr kurzweilig. Wir haben es erstmal in der Grundversion gespielt, das heißt ohne Interaktionskarten groß. Du kannst halt durch so fortgeschritten und Interaktionskarten gibt's dann so die Karte billige Kopie, dann kannst du so bei allen die Fernsehsendung kopieren, ne, und dann wird bei dem geht die Sendung dann runter, du kriegst die Punkte dafür und so, ne, also super witzig, wirklich, hat echt Spaß gemacht, spielt sich super flott runter, Material ist ganz schick, Artwork gefällt mir. Eins von den Spielen, die ich mir jetzt zuletzt wirklich neu besorgt habe, fand ich richtig cool. Ich habe auch die Geschäftsführer-Erweiterung. Ich glaube, es ist die einzige Erweiterung, die es auch auf Deutsch dafür gibt. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich gucke mal. Sekunde. So. So sieht das Ganze aus. Ganz ursprünglich erschienen bei Board and Dice. Ja, fand ich wirklich am Anfang, als ich das erste Mal auf der Messe gesehen habe, fand ich es gar nicht so geil. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so, boah, ich bin halt auch mittlerweile immer mal auf der Suche nach unverbrauchten Themen. Und das ist halt so ein Thema, das hast du halt nicht in jedem Spiel. Ne? Der Alexander Fiss hat auch gesagt, so, ey, wow, in jedem Spiel ist irgendwie Mittelalter, Fantasy, Sci-Fi. Und hier halt mal so ein Fernsehsender aufbauen. Ich habe auch die Erweiterung dabei. In der Erweiterung geht's halt, gibt's noch so Geschäftsführer, die bringen noch eine Asymmetrie mit rein. Jeder Geschäftsführer hat so eine Schwäche. Der eine ist raffgierig, der muss dann irgendwie so und so viel Geld haben. Ansonsten gibt's Minuspunkte und so weiter und so fort. Super witzig. Und es spielt sich wirklich super runter, kann ich sehr empfehlen, hat echt wirklich, wirklich Spaß gemacht. Also Networks war halt einer von den Spielen, die auch auf meinem Pile of Shame waren, die ich endlich spielen konnte. Spiel 2, und da habe ich mich auch richtig drauf gefreut, weil da steht ja noch was an, noch mit dem Daniel, Gallerist. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, ich bin ja Lacerda-Fan und ich habe Gallerist und Lisboa, das waren so noch die beiden, die auf meinem Pile of Shame liegen. Gallerist ist jetzt runter, habe ich auf dem Potti-Wochenende gespielt, on the fly, die Regeln noch um 0 Uhr gelesen mit den Leuten. Und der Daniel hat ja immer so schön gesagt, ja, das ist ein Spiel, das Ganze mit 3 Leuten in 16 Minuten runterspielen, ist super fluffig, geht top. Im ersten Moment habe ich natürlich gesagt, habe ich gedacht so, boah, ey, 60 Minuten, auch als wir die Regeln gelesen haben, haben wir uns gedacht aber ich glaube auch tatsächlich, und es passiert selten, aber ich gebe dem Daniel recht, du kannst es wirklich, wenn du die Regeln kennst, wenn du die Aktion kennst, ist es auch ein Spiel, das kannst du, glaube ich, auch mit 4 Personen in 90 Minuten runterspielen, bin ich mir ziemlich sicher. Klar, das Material oder das Artwork-Design, da gibt es viele, die sagen, boah, das sieht so sehr abstrakt aus, das sieht so sehr nicht so ganz so attraktiv aus, aber es ist ein unfassbar starkes Spiel. Die Mechaniken sind super. Im Prinzip gibt's nur 8 Aktionen, die dieses Spiel bietet. Du kommst super schnell rein. Das Einzige, was so ein bisschen tricky ist, ist mit diesen Kick-Out-Action. Ne? Du kannst halt, wenn du dich auf eine Aktion gesetzt hast, kann halt jemand anders dich danach runterkicken, dann kriegst du eine Bonusaktion, gehst danach zurück in deine Galerie, ändert aber im Prinzip die Spielreihenfolge nicht. Das heißt, wenn du Glück hast und du setzt dich immer dahin, wo Leute die Aktion danach haben wollen, kriegst du immer irgendwelche Bonusaktionen. Das führt auch dazu, dass Leute irgendwann wirklich überlegen, wo mache ich die Aktion jetzt, weil dann hat der jetzt schon die 4. Aktion in diesem Spiel, in dieser Spielrunde. Und es hat super viel Spaß gemacht. Die Endwertung war eng. Die Mechanismen funktionieren super. Vitalas Herder ist ja auch so ein bisschen dafür bekannt, dass seine Mechanismen thematisch auch in die Spiele eingebunden werden. Also man hat wirklich das Gefühl, hey, alles klar, ich habe jetzt hier so einen unbekannten Künstler entdeckt, den pushe ich jetzt ein bisschen, indem ich Werbung im Radio für ihn mache, indem ich irgendwie ihn ein bisschen promote, indem ich dies mache und jenes mache, indem ich Bilder von ihm ausstelle. Und irgendwann, wenn er halt ganz bekannt ist, dann haue ich seine Bilder raus, weil dann bringen sie mir einfach unfassbar viel Geld. Gleichzeitig habe ich aber so einen Kurator, der mir so Empfehlungen gibt, was für Bilder ich in meiner Galerie haben soll, wo ich auf Punkte gehen kann. Ich habe den Sales Agent, der mir am Ende sagt, Mensch, ey, wenn du die und die und die Bilder verkaufst, dann ist super. Also unfassbar stimmiges Spiel. Ich bleibe dabei. Jedes Lars Heller-Spiel, was ich jetzt gespielt habe, hat mich unfassbar vom Tisch gehauen. Und Galleries gehört wieder dazu. Und deswegen freue ich mich schon mega, wenn der Daniel und ich da unser Let's Play zu machen. Und was ja auch ganz cool ist, ich habe auch das Upgrade-Kit. Es gab so eine Expansion, wo ja auch echte Künstler quasi Bilder gemalt haben und fertig gemacht haben für dieses Spiel. Bekannte Künstler, also zumindest aus der Kunstszene bekannte Künstler, für mich ist das alles, sind das böhmische Dörfer, aber ne, super cool. Und als drittes Spiel, und das war auch auf meinem Pile of Shame, und das haben wir davor gespielt, und das ist Brass Birmingham, ich habe es vorhin auch schon mal erwähnt, und ich habe für einen Abonnenten von mir, habe ich mal ein paar Spiele verkauft und da hatte ich jetzt alte Kohle mal hier liegen, ne? Und ich meine, Martin Wallace ist ja allgemein dafür bekannt, dass er seine Spiele auch kartengesteuert dass er viele Spiele hat, die auch über Karten funktionieren, die auch sehr speziell sind. Und Kohle, muss ich ehrlich sagen, ich hatte das hier liegen und ich habe mir das angeguckt und mir gedacht so, boah, sieht das scheiße aus. Ganz ehrlich, ich fand das alte Kohle optisch, Artwork, Design, Katastrophe. Aber ich wusste natürlich, okay, Brass ist ja dasselbe Spiel. Und habe mir vor 2 Jahren auf der Spiel 2018 habe ich mir Brass Birmingham mitgenommen, inklusive der Iron Clays. Und es lag wirklich bis zum Potti-Wochenende letzte Woche mal ein Pile of Shame. Und der Christoph Schmidt, der auch für mich den Blog schreibt, der kannte die Regeln, hat gesagt, komm, wir spielen das jetzt mal. Ich habe es auch mitgebracht, aber das muss endlich mal von meinem Pile of Shame. Und ich kann jetzt verstehen, warum die Leute es so mögen. Es ist ein unfassbar stimmiges Spiel. Die Stimmung kommt gut rüber, weil auch das Artwork und Design natürlich so ein bisschen düster ist, ne? Man hat wirklich das Gefühl, man befindet sich im Zeitalter der Industrialisierung. Man baut irgendwie seine Eisenbahnstrecken, man baut Kanäle, man baut die Industrie auf. Es hat so viel Spaß gemacht und natürlich haben wir, es war die erste Runde für uns, wir hatten 3 Neulinge am Tisch, wir haben 2,5 Stunden gespielt. Dabei waren der Christoph Schmidt, ich, der Chris, ein Kumpel vom David Rimbach und der Florian Fapp von Materia Prima. Und wir haben 2,5 Stunden gespielt. Wir sind uns einig gewesen, man kann das Spiel auch kürzer halten. Aber alleine schon die Tatsache, und das ist auch immer so ein Ding, Balancing ist ja auch immer so ein Thema, ne? Ich fand, also die Downtime war wirklich moderat. Das hat super gepasst. Natürlich gab es manchmal so 1-2 Momente, wo man so ein bisschen überlegt hat, was mache ich jetzt? Baue ich jetzt lieber da so eine Bahnstrecke hin, um die ganzen Punkte da zu werten? Oder baue ich jetzt irgendwie ein Gebäude? Aber am Ende war es so, wir waren 4 Leute, davon 3 Leute, die zum ersten Mal gespielt haben. Der erste hatte 7 Punkte mehr als der letzte. Und ich finde das doch immer so ein Zeichen, dass ein Spiel absolut ausgewogen ist, absolut gut gebalanced ist. Und leider ist er wirklich in der letzten Runde, ich war die ganze Zeit Erster, die ganze Zeit, und mit der letzten Schlusswertung zieht er mit 3 Punkten an mir vorbei. Der Sack. aber es hat so viel Spaß gemacht und wir haben auch schon mal im Podcast darüber gesprochen. Das sind zum Beispiel alle, also Brass und Gallerist, einmal gespielt und es war für mich klar, das sind Keeper, die werde ich niemals abgeben. Networks ist halt auch ein ganz cooler Film, hat mir super viel Spaß gemacht und vom Gefühl heraus würde ich sagen, bleibt in der Sammlung. Ne? Also 3 Spiele gespielt und alle 3, bin ich mir sicher, die haben ihre Daseinsberechtigung in meinem Regal verdient. Punkt. Ich habe fertig.
Punkt. Waren auch nicht nur 5 Sätze. Ja, bevor ich jetzt zum großen Schlussakkord ansetze, muss ich dir ein großes Kompliment aussprechen, Frank. Du hast es bisher am längsten mit uns ausgehalten. Ich glaube, ja, wir haben schon mal, also jeder Podcast steht für irgendwas anders, glaube ich. Das ist jetzt auf jeden Fall der, deutlich längste. Aber
ich glaube auch, also, fast der informativste.
Gefühlt würde ich sagen,
ich habe auch noch ein bisschen Wein in meiner Flasche. Es kann also nicht ganz schlimm gewesen sein. Also ich habe die Flasche noch nicht ganz leer getrunken.
Okay, sehr darauf, cool, weil du gesagt hast, du hast noch Wein in deiner Flasche, gönne ich mir noch mal einen kleinen Schluck von dem Roku Gin vom Haider. Ich habe
mittlerweile mit Wasser aufgefüllt hier.
Für den Schlussakkord.
Ich muss ja morgen früh arbeiten. Ja, ich habe wieder meine 3 Spiele plus. Ich versuche mich relativ kurz zu halten. Das letzte Spielerlebnis war mit Basmin. Wir haben gespielt, nach langem Hin und Her haben wir uns im Vorfeld auf Mariposas geeinigt. Und ist jetzt ein Spiel gewesen, wo ich sage, hätte mich jetzt nicht unbedingt gereizt. Klar, Elizabeth Hargraves ist ein Begriff. Ich hätte jetzt selber gesagt, ich muss es jetzt nicht unbedingt spielen. Ich war positiv überrascht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Du düst mit deinen Schmetterlingen da über das Feld. Du kannst so eine schöne Set-Collection machen. Du kannst da Ressourcen einsammeln. Und die haben letztlich dann zur Konsequenz, dass du damit deine Schmetterlinge in dem Zeitalter oder der Saison, ne, in der Jahreszeit aufleveln kannst. Was der Effekt ist, du hast jetzt einen Einser, einen Zweier, einen Dreier, einen Vierer und einen Doppelvierer Generationsschmetterling. Und der alte Schmetterling, der aufgelevelt ist, verschwindet nicht vom Feld, sondern du hast dann quasi mehr Schmetterlinge vom Feld. Von Jahreszeit zu Jahreszeit verschwindet dann ein Schmetterling. Und das heißt, du musst immer gucken, dass auf jeden Fall genug Schmetterlinge auf dem Feld sind. Hast pro Jahreszeit hast du dann so Aufträge, die du erfüllen willst und kannst, und du bist wirklich in so einem Dilemma, ne? Wir haben uns wirklich da so über das Feld gejagt, dass du zum einen die Aufträge erfüllen willst, weil die dir Siegpunkte geben, aber das Ziel des Spiels ist es am Ende, einen Schmetterling dieser vierten Generation wieder in das Startfeld zu bringen. Und da beginnt so letztlich das Dilemma des Spiels, weil es ist wirklich sehr schwer, das dann wirklich alles im Spiel hinzukriegen. Und wir haben direkt eine zweite Partie gespielt und haben gesagt, komm, wir wollen uns nochmal verbessern. Und das macht das Spiel sehr gut. Also das Material ist gut, das Artwork ist schön. Es ist auch wieder ein Thema, was nicht so verbraucht ist. Also ehrlich gesagt gar nicht verbraucht ist. Und du kannst es zum einen wirklich als so ein lockeres Familienspiel ansehen und sagen, ach, wir spielen mal so ein bisschen und erkunden und versuchen mal ein paar Punkte zu sammeln. Du kannst es aber auch, wenn du mit Spielern spielst, die es häufiger gespielt haben oder die gerne viel spielen, kannst du es auch wirklich wirklich durchdenken. Und du hast kaum eine Downtime, du machst schnelle Züge und mir hat es tatsächlich richtig, richtig gut gefallen. Also kein Spiel, was ich jetzt sagen würde, das brauche ich jetzt in meiner Sammlung, weil ich es dann so ständig spiele, aber ich würde es jedes Mal wieder mitspielen, keine Frage. Also es ist locker gespielt. Also auf jeden Fall so eine Reichweite wie Azul oder so, würde ich sagen, sodass so ein Evergreen sein könnte. Hat es einer von euch gespielt oder kennt's?
Nee. Also mir ist natürlich, oder uns ist auch schon natürlich als Nachfolger von Flügelschlag so ein bisschen, haben wir es natürlich auch mal geguckt, aber ja, ich habe es auch noch nicht in den Händen gehalten und ja, mal ganz interessant jetzt den ersten Eindruck zu hören von dir, ja. Mhm.
Also ich finde es recht spannend, tatsächlich überlege ich auch immer noch, es mir mal zuzulegen. Jetzt muss ich mich tatsächlich, ich habe eh heute verkackt, der Daniel hat mich ja vorhin schon in eine Pfanne gehauen, dann kann ich mir jetzt auch mal selber in eine Pfanne hauen. Ich habe tatsächlich, Flügelschlag besitze ich nicht, aber wegen des Themas. Tatsächlich wegen des Themas. Okay. Da kriege ich immer viel Schelte für. Also immer, wenn ich mit Leuten darüber rede, sage ich immer so, ja, es ist ein gutes Spiel, es ist ein super Engine-Builder, aber mit den Vögeln kann ich einfach nichts anfangen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber mit Schmetterlingen ist jetzt auch nicht viel. Aber ich fand tatsächlich so, ich fand Mariposas hat mich im ersten Moment auch, habe ich mir gedacht, so, boah, sehr abstrakt alles. Ich habe auch mal geguckt, auch so ne, mit den einzelnen Städten oder den Regionen oder so, die du da noch so mit reinlegst und mit denen.
Super also, einfach gespielt, wirklich.
Genau, aber es tatsächlich finde ich es spannend. Also ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken.
Also das, was die Städte ausmachen bei dem Spiel, das kann man noch ergänzend hinzusagen. Also du erntest immer quasi die Pflanze, wo du gerade landest. Es gibt dann, das ist kartenbasiert. Ne? Du hast immer 2 Handkarten und kannst überlegen, welche du spielst. Es gibt sogar auch Karten, die kopieren. Ne? Kannst du von deinem Nebenmann die Aktion kopieren, wenn die gut ist. Und du hast dann immer eine bestimmte Reichweite. Und es gibt auch manchmal, dass du nicht nur das eine Feld, sondern auch das Nebenfeld ernten kannst. Mhm. Landest du auf einer Stadt, dann gibt's so einen Würfel, einen W6, und da kannst du dann eine beliebige Ressource ernten und dann hast du so ein Set-Collection. Das heißt, wenn du die Städte anfliegst, kannst du so ein bisschen Set-Collection machen. Es lebt davon, einfaches Regelwerk, aber wirklich so, du überlegst, wie kann ich jetzt am besten meine Aufträge oder erfüllen, wie ich zu vielen Punkten komme. Und das macht's ganz gut, muss ich echt sagen.
Eine Frage zwischendurch, bevor der Daniel mit den letzten beiden Spielen weitermacht. Wir haben ja vorhin mal über die Auflage von Dinosaur Island gesprochen. Flügelschlag ist ja, wenn man sich mal auch die letzten Geek Awards anguckt, ich glaube von 100 Awards, die vergeben wurden, hat 90 Mal Flügelschlag gewonnen. Wie war denn die Auflage bei Flügelschlag? Einfach nur mal aus Interesse.
Und du meinst die erste Auflage?
Nein. Kannst ruhig also, kumulativ raushauen.
Ich glaube, Flügelschlag hat sich jetzt insgesamt so, weiß nicht, 70.000 Mal verkauft oder so.
Krass.
75.000 Mal, ja. Das ist halt Kennerspiel, ja. Das ist, sage ich mal, eine ganz, ich sage jetzt mal, eine normale Zahl für so ein Kennerspiel, glaube ich, ja. Es ist insofern ganz gut, hat sich gut verkauft, weil, sagen wir mal, für ein Kennerspiel, also wenn man berücksichtigt, dass es ein relativ teures Spiel ist, ja. Also die meisten Spiele, die ausgezeichnet werden, sind ein bisschen billiger und werden dann auch schnell sehr billig dann günstig angeboten, ja. Also
Galeria Kaufhof, 1999.
Ja.
Auf also Palette.
Flügelschlag kauft sich sozusagen, sage ich mal, wie sich so ein gutes Kennerspiel verkauft. Mhm. Dafür, dass es so ein teures Spiel ist, verkauft es sich gut, kann ich sagen, ja.
Ich habe vor vielen, vielen Jahren einen Beitrag gelesen, da ging es allgemein um so Verkaufszahlen, da stand auch irgendwie Spiel des Jahres, also ne, nicht Kennerspiel, sondern Spiel des Jahres, wenn es diesen Pöppel drauf hat, liegt so bei 200.000 bis 300.000 verkauften Exemplaren pro Jahr circa. Aber das ist halt das, was du gerade gesagt hast, ne, so ein Spiel des Jahres, nehmen wir mal so ein Siedler von Catan, das hast du halt wirklich dann zur Weihnachtszeit oder Kingdom Builder, ich weiß noch, für Kingdom Builder 2012 war das, glaube ich, da habe ich für Kosmos damals in der Galeria Kaufhof in Bonn gearbeitet und Spiele verkauft, da hast du palettenweise Kingdom Builder da gehabt und das wurde dann für 1999 rausgeschrotet auf Palette, ne?
Mhm. Also, ja, überleg doch mal die Crew.
Die
Crew, ne?
Gut, aber genau, aber das ist natürlich
Kostenaufwand her auch.
Aber genau, ich glaube, deswegen Crew wird sich wahrscheinlich wieder deutlich mehr verkaufen, weil da zahlst du für so ein Kartenspiel wieder nur 12 Euro, ne? Ich finde es ein super Spiel, ne? Wir haben jetzt auch gestern mit den Jungs von Symbio ein Video gedreht, wo wir auf Spiele in kleinen Schachteln nochmal zu sprechen gekommen sind. Da war die Crew auch wieder dabei. Für das, was ein Kennerspiel erreichen möchte, ist es super, es ist gut und es wird sich, das kannst du auch für einen Zehner irgendwann wird das rausgehen und das wird sich wahrscheinlich mehr als 300.000 Mal verkaufen, weil einfach der Preis so ist, wie er ist, ne?
Ja,
das ist
so. Ganz bestimmt.
Ja. Okay, so, ich habe mir auf dem Sekundärmarkt die zwei Spielerweiterungen von Tsukuyomi ergattern können. Tsukuyomi brauche ich nicht mehr großartig was zu sagen. Ich habe mit dem Felix nochmal geschrieben und er sagte, das Zwei-Spieler-Spiel ist nochmal ein bisschen anders und ich habe mir heute die Karten angeguckt und bin ich mal sehr gespannt drauf, wenn ich es mal zu zweit spiele. Einfach nur, um es genannt zu haben.
Punkt.
Ich habe Railroad Inc. Mir die rote Edition besorgt. Hab die blaue besessen und bin ja bei dem Kickstarter nochmal ein bisschen ausgerastet und mag ja Roll and Ride so gerne. Und ich finde, diese kleinen Expansions, die da drin sind, machen das Spiel nochmal deutlich anders, machen es nochmal ein bisschen destruktiver, hatte ich im letzten Podcast schon mal erwähnt, dass ich mir das nochmal zulegen wollte. Guck mal, der Potti wird schon nervös.
So, nee, alles gut, ich guck mal.
Dann habe ich mir einfach nur auf gut Glück, auf Anraten von Andi, der gestern Jedo gespielt hat, habe ich mir heute über den Boardgame Geek Market das alte Jedo besorgt, nämlich für 29 Euro zuzüglich Versand. Das heißt, ich habe jetzt gedacht, der hat es mir so schmackhaft gemacht. Es ist ja so Worker Placement mit Set Collection. Du reist so übers Feld und musst so ein bisschen Ressourcen einsammeln und das Ganze letztlich zum Ziel, dass du wirklich so ein bisschen eine Geschichte erlebst und du musst, was weiß ich, die Geisha befreien und musst dafür die und die Ressourcen haben und abgeben und spielst sie verdeckt aus. Das hörte sich für mich so interessant an, dass ich gesagt habe, wenn ich es echt günstig kriege und das alte Spiel kostet teilweise auch 85 Euro.
Out of print, ja.
Ja, habe ich es jetzt für 30 Euro, habe ich es mir jetzt ergattert und bin sehr gespannt drauf. Ich werde berichten, wenn ich es gespielt habe.
Hat er mich auch angehauen.
Du bist so aus dem Alter, ja. Hast du es schon mal gespielt?
Nee.
Kurz und knapp. Mich hat er auch angehauen. Meinte, Mensch, Potti hier, gestern Jedo weggezwöckelt, war richtig geil, lass mal zocken. Aber tatsächlich, ich starte jetzt auch mal ganz kurz einen Aufruf, wo wir gerade mal drüber sprechen. Es gibt ein Spiel, einfach aus der Verbundenheit bin ich auf der Suche, aber ich bin nicht bereit, den Preis zu zahlen. Wenn irgendeiner von euch da draußen sein Glück auf abgeben möchte von Kiesling, ja, dieses Kohle-Bergbauspiel, meldet euch bei euch, bei mir. Ich will nur einfach, ich habe einmal geguckt, auch 110, 120 €, das bin ich einfach nicht bereit zu zahlen, aber einfach aus der Verbundenheit zum Ruhrgebiet und es soll auch ein ganz gutes Spiel sein, würde ich es gerne haben. Also sollte einer von euch das loswerden wollen.
Sehr gut. Und dann komme ich jetzt zu meinen drei Spielen. Nach Mariposas haben wir als Absacker übrigens Marvel Infinity Gauntlet gespielt. Und das ist eine Love Letter Variante und die ist ganz witzig, die ist abgewandelt, also klar, so in Marvel-Universum, und zwar spielt man gegen Thanos, das heißt, man spielt es, kann es zu zweit spielen, aber wir haben es zu dritt gespielt, das war ganz passend, wir waren zwei Superhelden und haben gegen Thanos gekämpft und man hat auch da eine Karte auf der Hand, zieht die zweite auf und spielt die auf und eventuell kämpft man, kann sich eine Karte angucken, man darf sich aber nicht absprechen und hat auf jeden Fall, wer Love Letter mag, hat es auf jeden Fall nochmal so einen Kniff mit reingebracht, wo ich sage, das hat echt Spaß gemacht und wer das Thema Marvel mag, kann sich das oder sollte sich das mal anschauen. Für kleines Geld kriegt man es auf jeden Fall. So, dann habe ich mir auf Victoria Pater auf dem Kanal habe ich mir noch mal so ein Let's Play zu Argent angeguckt und ich war ja hin und her gerissen zwischen hole ich mir ein Tricarion oder hole ich mir was ausgefallenes, nämlich Argent von den Jungs von Level 99, die auch Millennium Blades rausgebracht haben und es ist so ein interaktiver Worker Placement Mechanismus, wo man sich verschiedene Magier holen kann und ja, diese verschiedenen Magier haben so bestimmte Effekte. Wenn ich zum Beispiel einen roten Magier auf dem Feld einsetze, dann kann ich einen davon vertreiben und den verletzen. Wenn ich einen grünen Magier auf dem Feld eingesetzt habe, dann ist der ausgenommen von Schaden. Das heißt, die Magier, die ich mir am Anfang drafte für meinen Spielverlauf, es sind insgesamt 7, die benutze ich dann für mein Worker-Placement-Spiel und das ist sehr interaktiv. Und dann hat man so Zauberschulen, modularer Spielplan und hat so ein bisschen was von Harry Potter. Was würde man sagen? Harry Potter meets
keine Black Ahnung. Rose Wars.
Genau, Black Rose Wars, irgendwie so dieses Magier-Thema und es hört sich super cool an, hat so einen leichten Hauch auch von Manga-Optik, das muss man schon mögen. Also viele sagen, boah, sieht ja aus, Magnus hat zum Beispiel gesagt, sieht ja aus wie zum Weglaufen.
Aber das macht Level 99 allgemein, also auch Millennium Blades genau. Hat ja auch so diese Manga-Optik und so.
Oder ne? Pixel Wars und so, Pixel Tactics und ja, solche ja. Spiele. Und ich habe es leider noch nicht spielen können, aber ich bin echt heiß drauf, Material ist auch echt gut und ich bin gespannt, was das Spiel am Ende auch hält. Und aber ich erwarte mir viel. Und jetzt komme ich wirklich zum letzten Spiel und da habe ich Unfair gespielt. Der Andi hat es auch wieder gelobt. Der Andi ist mein Untergang. Alles, was der wirklich in den Himmel lobt, ist natürlich mega geil. Ich habe es gerade gesehen, dass es da war. Du hast irgendwie gesagt, du hättest es nicht, aber dann hast es doch, ne? Du Drecksack.
Nee, ich hab's nicht. Wir haben es auf dem Potti-Wochenende gezockt und der Eric, der musste los, hat gesagt, komm, ich lasse euch das da und wenn meine Frau das spielen will, musst du mir wieder zuschicken. Da ist ja auch die Dinosaurier-Erweiterung und so drin. Deswegen habe ich es jetzt gerade zu Hause, aber es ist halt scheiße teuer einfach.
Es ist wirklich, ich habe es jetzt bei Satu in England bestellt und Name ist Programm, so ein bisschen das Wortspiel, fair, unfair. Es kommt eine familienfreundliche Variante jetzt zu Kickstarter.
Funfair.
Und es ist wirklich ein lustiges Spiel. Es ist relativ einfach und linear. Das Spielbrett hat so eine Ereigniskartenphase, wo man einmal so ein City-Event sieht oder so ein Park-Event sieht.
Ja, also
jeder darf selber eine Karte ziehen vorher. Ja. Und man kann auch innerhalb dieser Phase ein Event ausspielen. Diese Eventkarten sind ja zweigeteilt. Das heißt, oben ist ein positiver Effekt für mich, unten ist ein negativer Effekt für andere vielleicht. Das heißt, ich muss gucken, will ich das ausspielen? Manche Effekte sind stark, dazu brauche ich aber sogar noch eine zweite Eventkarte. Das heißt, ich kann auch eventuell erstmal sammeln. Oder manche sorgen dafür, dass ich im Zweifel eine Verteidigung spielen kann, wenn irgendwie ich eine Attraktion in meinem Park schließen muss. Und dann spiele ich einfach letztlich in meinem Zug. Gibt es mehrere Möglichkeiten. In der Regel habe ich 3 Züge für eine Runde. Kann ich eine Karte ausspielen oder kann Karten ziehen und kann die auf die Hand nehmen oder kann Events ziehen oder sogenannte Blueprints ziehen, wo ich dann am Ende dadurch Siegpunkte generieren kann zum Beispiel.
Oder ich kann in meinem Park nach Penunsen suchen, wenn ich Geld brauche, dann kann ich so das liegen gebliebene Geld aufsammeln.
Ja genau, solche Sachen. Und es ist super lustig, Artwork ist schön, bietet viel Varianz irgendwie, man kann immer verschiedene Themen, ne? Es gibt von Ninja über Dinosaurier, über Piraten, über Gangster, also alles thematisch und es ist wirklich nicht ganz billig, aber es hat super Spaß gemacht. Er hat auch echt einen guten Ärgerfaktor drin und bietet auch super viel Spielvarianz, weil du meistens zu dritt spielst, glaube ich, mit 3 Kartendecks und es sind insgesamt mit Erweiterung sind es 8 oder 9 Kartendecks. Also einfaches Set-Collection oder so Engine-Building.
Ja, genau, du baust ja halt da so ein bisschen deinen Park auf. Und das Witzige ist halt, dann kannst du...
Thematisch und witzig, echt.
Ja, kannst du halt da den anderen irgendwie dann die Attraktion schließen und dann kannst du so Staff-Members anheuern und kannst deine Attraktion aufwerten. Dann machst du, das finde ich halt auch so witzig, am Anfang spielst du eine Pizzeria. So, dann kannst du die Ninja-Themed-Pizzeria, dann kannst du die Ninja-Themed Air-Condition-Pizzeria und so weiter und so fort. Also du kannst den halt immer mit so Aufwertungen aufbauen und so. Und das war auch ganz witzig. Die Yassi, die ist ja immer so schön, so, boah, weißt du, Benni, du Arsch, dir hau ich jetzt einen rein. Und wenn ich ja schon weiß, du kannst durch diese Eventkarten, die bringen ja auch wieder so Defense-Aktionen quasi, ne? Also du kannst dann auch sowas abwehren und ich wusste genau, die greift mich gleich an und dann konnte ich da ihre komische Inspektion abwehren und so und dann, ja, super witzig. Also ich finde es auch echt geil und ich würde es mir auch super gern kaufen, aber es ist halt wirklich, also ich glaube, die günstigste Version momentan für das Grundspiel liegt bei 50 Euro, irgendwie 50, 60 Euro mit Versand. Und dasselbe kostet im Prinzip momentan nochmal die Erweiterung. Es ist auf jeden Fall.
Aber es sind auch 4, aber man muss auch sagen, sind auch natürlich Nummer 4 neue Fraktionen und ein bisschen andere Mechanik da mit drin.
Ja, aber ich sag mal so, ich bin ja immer so relativ kritisch, was Erweiterungen angeht. Das Spiel macht auch ohne Erweiterung eine Menge Fun. Ne? Klar bringen die Erweiterung nochmal coole Sachen mit rein. Aber es ist ein geiles Spiel. Super.
So, Frank, jetzt haben wir dich zugeballert nochmal mit Spiele-Input.
Okay.
Frank hat jetzt gerade aufgeschrieben, okay, ich muss unfair lokalisieren, ich muss
Blood Bowl wieder auflegen.
Blood Bowl, also Blood Frank, Bowl Spaß beiseite, aber ich glaub mir, Blood Bowl hat so eine große Fanbase, es gibt Online-Meisterschaften, es gibt nationale Meisterschaften, also Blood Bowl hat so eine riesen Fanbase, glaub mir, da würdest du in Kuh mit landen. Aber es ist halt natürlich auch Lizenzprodukt.
Die Lizenz
ist
wahrscheinlich mega teuer.
Es ist ein Lizenzprodukt von Games Workshop, ne? Viel Spaß bei den Kosten, aber das wäre, glaub mal, da wäre die Erstauflage anhand der Vorbestellung weg, glaub es mir.
Okay. Wir haben jetzt nächstes Jahr erstmal mit Frosthaven einen dicken Flop mal.
Jo, Tatsache.
Das wird gut.
Ja.
Damit sind wir noch eine Weile beschäftigt.
In diesem Sinne, ich freue mich mal drauf, wenn ich das sagen kann, es war wieder eine unfassbar starke Folge, wir haben jetzt echt 3 Stunden haben wir fast hingekriegt, ich hätte nicht geglaubt, dass wir irgendwann mal diese Range knacken, aber Frank, ohne Scheiß, vielen, vielen Dank, es war, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, du hast so viel Input gegeben, du bist auch, ich habe auch das Gefühl gehabt, du hast sehr offen geredet, ne? Du hast wirklich mit offenen Karten gespielt, so und so, das sind die Sachen, die bei Feuerland anstehen, so gehen wir die Dinge an und ich glaube, dass es für viele, viele Leute draußen super spannend und interessant ist, das wirklich mal mitzunehmen. Ich selber bin immer noch, ich habe jetzt gerade noch so viele Sachen, die durch meinen Kopf gehen, die du erzählt hast, die ich auch erstmal sacken lassen muss. Ich glaube, wir hätten jetzt auch locker so einen Flow gehabt, wenn würden wir jetzt in der Kneipe sitzen, hätten wir locker noch 2-3 Stunden weiter quatschen können. Vielen Dank wirklich. Also es ist hammermäßig gewesen, deswegen ist auch, glaube ich, die 3 Stunden, dann müssen die Leute sich jetzt halt mal auf 3 Arbeitswegen anhören, ist auch in Ordnung. Ja. Wirklich.
Ja, sehr gerne, war sehr nett mit euch.
Hat eine Menge Spaß gemacht.
Mit euren Geschichtskenntnissen müsst ihr noch ein bisschen arbeiten.
Sagen, jetzt hör mal auf.
Also mich tangiert das ja nur, aber ich wollte gerade sagen, Daniel ist Geschichtslehrer und mittlerweile muss man sagen, dass seine Schüler den Podcast auch hören. Und das heißt, ich gebe dir Brief und Siegel, Daniel, nächste Woche, wenn die Folge online geht, wird irgendjemand zu dir kommen, Herr Heiner, warum haben Sie diese Frage nicht gewusst? Geil.
Nicht gut lokalisiert. Ja.
Nein, okay. Ohne Scheiß. Frank, vielen, vielen Dank. Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin ultimativ viel Erfolg. Ihr habt ein tolles Programm, ihr habt gute Spiele draußen, ihr seid ein absolut sympathischer Verlag.
Absolut.
Maximum Success für euch. Ich hoffe, alles läuft gut und dass auch die nächsten Spiele, du hast ja schon angeteasert, da kommt jetzt bald ein Spiel raus, man vielleicht mal die Augen drauf halten sollte. Spätestens wenn ihr Blood Bowl Team Manager lokalisiert, wird, glaube ich, das Ganze noch mal oben gehen.
Ja, und hoffentlich bald auch mal wieder in live dann irgendwie auf so einer Messe.
Ja, oder einer
sehr schön.
Das vermissen wir sehr.
Es wäre auf jeden Fall schön. In diesem Sinne, ja. Leute, danke, dass ihr...
Danke für die netten Worte und ja, einen schönen Abend
noch. Yes, Leute, danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ihr könnt ja einfach mal das Video kommentieren, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die euch auf der Seele brennen, die ihr dem Frank gerne stellen möchtet. Vielleicht guckt er mal rein auf YouTube oder die Inga oder irgendjemand, der verantwortlich ist bei Feuerland für die ganzen Social-Media-Auftritte. Haut's einfach mal raus. Ich würde jetzt einfach mal spontan sagen, ihr rennt da offene Türen ein. Der Frank hat ja vorhin schon angeteasert. Gerade mit Blick auf die Spiel, ne, ja, dass man da
bestimmt was. Ne? Also einfach noch mal bei uns auf die Facebook-Seite schauen vielleicht und da werden wir dann vielleicht auch Gelegenheit geben, im Vorfeld irgendwie Fragen zu stellen und so. Mal gucken,
yes, was
wir da auf die Reihe kriegen.
Haut's in die Kommentare. Ansonsten, Leute, danke fürs Einschalten. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Der Daniel rückt die Brille nochmal. Ich nehme noch einen Schluck aus meinem Gin.
Ich muss pipi, okay. Wie
will's. Und in diesem Sinne, bleibt sauber und gesund. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.
Bis dann. Ciao.